Hallo und herzlich willkommen da draußen zur Ausgabe Nummer 6 des Channelcast. Wie immer bin ich nicht alleine hier. Mein Name ist Christian Meyer und mit mir im Studio ist der Andreas Raum. Servus Andreas.
Hallo Christian.
Und der Damian, grüße dich.
Hallo.
Habt ihr auch so ein bisschen Hall drauf?
Oder Hall? Geht's bei euch? Nee, bei mir geht's eigentlich ganz gut.
Wie ist da draußen im Chat? Niemand da, der uns sagen könnte, ob er uns gut versteht, aber passt schon. Ich denke, es wird. Ansonsten kann man dem ein bisschen nachkorrigieren. Ja, 4 Wochen sind vorbei seit dem letzten Channelcast und es hat sich brutal viel getan in den 4 Wochen, findet ihr nicht?
Also, das kann man sagen, ja.
Es war eine
wilde Zeit im Channel.
Echt wilde Zeit im Channel. Und das, obwohl es mitten im Sommer ist und viele in den Ferien. Aber trotzdem haben wir viel erlebt und viel gelesen. Und ich denke, wie immer haben wir hoffentlich die wichtigsten und interessantesten Nachrichten heute mitgebracht und wollen da einfach noch ein bisschen drüber reden. Und wir werden anfangen, wie immer, mit aktuellen Sachen und Personalien.
Christian, wollen wir nicht erstmal die beiden Pakete öffnen, die wir bekommen haben?
Das ist ein guter Plan. Hm? Richtig, wir haben 2 Zusendungen bekommen. Wir hatten das ja das letzte Mal erzählt, dass wir auf unserer Webseite channelcast.de eine Wunschliste aufgemacht haben, wo wir jede Menge Produkte reingestellt haben, die es bei Amazon zu shoppen gibt. Und wer immer Lust hat und uns einen Gefallen tun will, kann dort irgendetwas sich raussuchen und es wird dann automatisch hier zu uns ins Studio geschickt. Und tatsächlich haben wir 2 Pakete bekommen. Der Damian macht schon mal 1 auf nebenher.
Mhm.
Dann mache ich unterdessen das andere.
Ja, mach du doch mal das andere auf. Das ist nämlich hier schwierig. Das ist so super.
Das ist super verpackt. Das sieht sehr ordentlich aus.
Hast
du was?
Ja, unser lieber Ex-Kollege, der Andreas Klett.
Ah,
hat uns ein Paket geschickt und zwar haben wir von ihm bekommen 1,2 Kilogramm süße Teufel.
Hossa!
Das ist süße Teufel. Hier. Süße Teufel, jawohl.
Stell sie in die Mitte, das
in
ist
in der großen Haribo-Box.
Die süßen Teufel.
Ich liebe süße Teufel.
Die machst du mal auf, Andreas.
Ja, hervorragend.
Also, das ist klasse. Da freuen wir uns sehr drüber. Sowas haben wir hier nämlich normalerweise tatsächlich auf dem Tisch stehen. Also, lieber Andreas, ganz herzlichen Dank an
danke,
dich.
Danke, Andreas, ist super.
Das ist wirklich eine sehr nette Geste. Und da Damian packt das zweite
hier
aus.
Hier, Christian, ich kann es dir mal geben. Ich kann da so wenig mit anfangen.
Ah, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor, weil das war auch tatsächlich auf der Wunschliste drauf. Und zwar handelt es sich um einen Presenter.
Aha.
Einen Wireless-Presenter, den man also in Verbindung mit eines Notebooks bedienen kann. Ich bin ja Besitzer eines MacBooks, wie ihr wisst, und ich komme einfach auch in die Situation, häufig präsentieren zu müssen und benutze da auch das Präsentationsprogramm auf dem MacBook. Und um das zu steuern, da benutze ich immer diese Remote Control, die da bei dem MacBook mit dabei liegt. Die funktioniert allerdings per Infrarot. So, und da ist es immer so eine wackelige Geschichte. Da kannst du dir nie sicher sein, ob der jetzt die nächste Folie blättert oder nicht. Da steht irgendwo was dazwischen, du bist zu weit weg. Das Notebook steht irgendwo ein bisschen schief, also das ist immer sehr ärgerlich.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir schon lange, lange, lange mal so eine Funklösung gewünscht. Und ich habe mir sagen lassen, dass dieses Modell von Kensington Wireless Presenter, eine sehr tolle Lösung ist. Und da freuen wir uns auch, oder freue ich mich auch ganz herzlich.
Von wem? Von wem haben wir das?
Und zwar haben wir das bekommen, ja toll, vom Christoph Hilbert,
IME. Mhm.
Und ich gehe mal fast davon aus, dass der das nicht von der Amazon-Wunschliste runter hat, weil der hat das sicherlich selber im Sortiment. Mhm. Weil der IME,
ja, das denke ich auch.
Ist ja nun mal auf dieses Geschäft spezialisiert.
Spezialisiert auf mobile Lösungen.
Mobile Lösungen. Und er hat da wahrscheinlich kurzerhand mal nach hinten gegriffen in sein Regal.
Meinst du, der sitzt vorm Regal?
Und hat gedacht, da tun wir den Jungs mal einen Gefallen. Und wir hatten ja gesagt, auf der Wunschliste ist nicht ersichtlich, wer sich was wünscht. Aber das lösen wir dann eben jedenfalls immer in der Sendung auf. Dieses Geschenk ist tatsächlich für mich. Und da freue ich mich, wie gesagt, sehr drüber. Ganz herzlichen Dank, Christoph Hilbert. Und die süßen Teufel werden wir alle zusammen genießen. Ne?
Also, liebe Hörer da draußen, der Duft, der jetzt hier von diesen süßen Teufeln sich hier im Raum verbreitet, das ist schon, ne, das muss man fast zugreifen.
Also ich nehme jetzt einen mit dem gelben Kopf und einem roten Körper, die liebe ich.
Und ich mache mal meine Clubmate auf, Eis gekühlt, Damian hat es schön runtergekühlt, wunderbar.
Ja.
Kommt, dann lasst uns doch mal kurz anstoßen.
Ja, auf jeden Fall.
Also man muss sagen, Clubmate zieht seine Kreise, ne?
Also unbedingt.
Wir haben Feedback bekommen, dass es auch andere, dass wir andere identifiziert haben.
Mittlerweile gibt es das auch in Bielefeld.
Mittlerweile gibt es das auch in Bielefeld,
da wird es auch gern getrunken. Das ist ja wirklich schön. Ja.
Also zum Wohl.
Zum Wohl.
Ah, sehr gut. Ja, und es ging ja durchs Internet, wer es verfolgt hat, ich weiß es nicht, die Matekalypse. Matekalypse, da steckte dahinter, dass befürchtet wurde, dass die Bestände ausgehen und überall knapp sind. Damian, du hast ja auch tatsächlich einmal bei deinem Getränkehändler deines Vertrauens bis da hingekommen, war nichts da.
Richtig.
Und dann haben natürlich alle überlegt, woran das liegt. Und dann kam also die Information auf, dass es angeblich daran liegt, dass nicht genügend der Pfandflaschen zurückgehen. Also weil diesen ganzen Nerds, die ständig diese Club Mate trinken, ja, in ihren Stuben und Kellern, da die Kästen horten und die Brauerei nicht mehr genügend Flaschen hat, die abzufüllen. Und das ist jetzt nochmal eine Sonderform, diese Flasche. Also es ist keine Standardflasche, wie man sie vom Bier her kennt oder vom normalen Sprudel, sondern hat einfach ein bisschen eine andere Form.
Mhm. Und das kann gut sein. Also der Händler, es gibt ja hier in München nur zwei, beziehungsweise eine ist in Germering, also bei mir Gott sei Dank hier mehr oder weniger vor der Haustür. Ich war jetzt vor kurzem da, habe sofort natürlich mehrere Kisten mitgebracht. Und er sagt, er hatte mir das mir auch dazu geraten, weil er sagte, er könnte nicht vorhersagen, wann die nächste Lieferung kommt.
Ja.
Also das ist wirklich derzeit
schwierig.
Eine schwierige Situation. Und die reißen ihm die Kisten aus den Händen. Mhm. Und also wenn da was da ist, wie früher in der DDR, ne, sofort horten, denn wer weiß, wann es wieder was gibt.
Die sollen mal eine Webcam machen in den Laden, damit man das von vorher schon checken kann, ob sich das lohnt, hier anzureisen. Ja. Aber ja, ich finde es erstaunlich, weil vor allen Dingen Club Mate, ich habe noch nie irgendwo Werbung von denen gesehen.
Nee.
Also das kennt man eigentlich nur so durch Mundpropaganda.
Empfehlungsmarketing, ne? Ist doch eines deiner Marketing. Lieblingsthema. Ne?
Empfehlungsmarketing, ja. Genau. So scheint es zu funktionieren. Tegernseer Bier, leichtes, übrigens genau dasselbe Thema.
Gibt's auch beim selben Händler in Germering.
Hat der eins?
Ja.
Tegernseer leicht.
Tegernseer leicht, ganz hervorragend. Ja, also wenn man leichtes Bier lieber trinken mag, also alkoholreduziert, ich glaube es hat die Hälfte. Das schmeckt sensationell gut, also fast wie normales Bier, möchte ich sagen, aber du kriegst es auch ganz selten.
Mhm.
Und das, ich habe da meinen Getränkehändler gefragt, woran es liegt. Und der hat gesagt, ja, die ganzen Gasthäuser in der Region Tegernseer Land schmeißen alle die großen Brauereien raus aus ihren Konzessionsverträgen.
Mhm.
Also die Paulaner und Löwenbräuern, wie sie alle heißen, und Spaten, und setzen wieder auf regionale Marken und unter anderem eben auch sehr stark auf das Tegernseer.
Mhm.
Und die können einfach nicht genügend liefern.
Naja.
Und die sagen, wir beliefern zunächst die Gasthäuser und Wirtschaften und erst anschließend dann den Getränkehandel. Und deswegen kriegt man das also öfter nicht. Und nachdem die, sagen wir mal, von der Infrastruktur her auch nicht sich großartig vergrößern können, wird man wahrscheinlich damit leben müssen.
Mhm.
So, jetzt haben wir die Getränke schon mal für heute alle durch, ne?
Ja.
So, ich denke, wir steigen ein mit einem Thema, das sicherlich, ich will jetzt nicht sagen für Furore gesorgt hat, aber was schon sehr aufmerksamkeitsstark war. Der Michael Dressen hat also Actebis verlassen. Ist nicht der erste Manager, der dort geht. Also da waren ja einige. Der Uwe Neumeier wäre da aufzuführen, der Thomas Kasper, Roland Franze, der Manfred Kordes ist ja da weggegangen, der Dieter Hahn, Christian Schneider von der Also, der war dort auch mit in der Geschäftsleitung. Der hat das Retail-Geschäft gemacht, der ist bei Ingram aufgetaucht, richtig. Macht dort jetzt das SMB-Geschäft. Volker Schwellenberg im weitesten Sinne.
Ja.
Könnte man auf alle Fälle dazu zählen. Ne?
Mhm.
So, und ja, war es für euch überraschend?
Für mich nicht, muss ich sagen. Ich hatte es ja auch schon mal in einer meiner Heise-Kolumnen angedeutet oder angekündigt, dass ich fest damit rechne, dass halt eben auch noch in der Führungsetage dort der eine oder andere gehen wird. Das Dressen geht, hat mich nicht überrascht, weil ich den Dressen auch schon jetzt ziemlich lange kenne. und recht gut weiß, wie er tickt. Mhm. Also der Dressen ist halt ein Typ, der hat eine Vorstellung, wie man es macht. Und dann macht das dann halt auch. Und bei Also in den letzten Jahren, er ist, glaube ich, seit 2005 oder 2006 da gewesen, hat er wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Und jetzt in dem Zusammenhang mit der Übernahme von Also durch Actebis, die ja offiziell eine Fusion ist, da hat er dann halt in dem COO Möller-Hergt jemanden gefunden, der offensichtlich auch seine Vorstellung hatte, wie man es machen sollte. Und nach meinen Informationen hat er halt dann eben, hat das einfach nicht harmoniert zwischen den beiden. Ja. Und dann ist der Dressen halt jemand, der dann sagt, dann mache ich es halt nicht weiter. Also der ist da relativ konsequent. Wenn ihm vorher gesagt wird, du hast die Freiheit, du hast die Verantwortung fürs Deutschlandgeschäft, du triffst die Entscheidung und es wird dann gemacht und dann anschließend stellt sich heraus, dass es nicht so ist, dann sagt er, dann mache ich es halt nicht weiter. Ne? Hätte er mir auch vorher sagen können. Mhm. Ne? Aber insofern ist das halt von ihm konsequent, dann zu sagen, ne, will ich nicht weitermachen. Und insofern hat mich das jetzt so nicht wirklich überrascht.
Also kann man gut nachvollziehen, insbesondere wenn man vielleicht noch sich noch ein Interview anschaut, das unlängst in der Computer Reseller News gegeben wurde von Möller-Hergt.
Ja, das war interessant.
Das war ja ein äußerst interessantes Interview. Ich weiß nicht, wer es alles gelesen hat. Andreas, du hast auf alle Fälle aufmerksam studiert und wir haben da kurz miteinander gemailt.
Und hab's kommentiert.
Und hast kommentiert und dann haben wir beide gesagt, das ist ja echt bizarr.
Also ich fand's bizarr, muss man wirklich sagen. Ich fand's bizarr. Von den Aussagen, die von Möller-Hergt kamen, vor allem die Aussagen die interessanten Aussagen waren auf der zweiten Seite, also in den letzten zwei oder drei Fragen. Die eine Aussage drehte sich um den Managementstil. Da ging es dann darum, sie sollen ja sehr impulsiv sein. Und dann sagte er, ja, das stimmt schon so. Und sagte dann aber auch, das heißt aber nicht, dass bei uns die anderen auch laut werden dürfen. Die haben sachlich zu bleiben. Ich darf das. Also
das hat unter, er gesagt.
Und das nee. Hat, ich darf das hat er nicht gesagt. Er hat nur bestätigt, dass er impulsiv ist und hat dann gesagt, aber nicht, dass Sie jetzt glauben, bei uns dürfen die Mitarbeiter laut werden. Das ist gar nicht so. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Ich habe den Wortlaut leider nicht mehr im Kopf. Müsste ich jetzt spicken.
Also pass auf, bis du das wiedergefunden hast, Andreas, kann ich ja vielleicht nochmal sagen, was mir aufgefallen ist. Also erstens sagt er halt eben auch auf dieser zweiten Seite.
Die zweite Seite ist die deutlich interessantere.
Ja. Und? Sonst mache ich jetzt erst weiter.
Und zwar sagt er, Beobachter beschreiben Sie gerne, ist die Frage, als beinharten Integrationsoffizier, temperamentvollen und lautstarken Strittenzieher. Mhm. Sind Sie ein schwieriger Chef? Und dann sagt Möller-Hergt, ich will es so ausdrücken, ich sage, was ich denke. Ich bevorzuge eine Kultur des gesunden Konflikts. Und dann ein bisschen weiter geht's. Das bedeutet natürlich nicht,
dass auch die Mitarbeiter
laut werden.
Böser Fehler.
Macht nichts, Andreas. Sowas kann passieren. Ich grätsch da jetzt einfach mal rein.
Grätsch doch mal einfach ein.
Weil ich bin nämlich auch über diesen Absatz gestolpert. Erstmal sagt er, ich sage, was ich denke.
Ja.
Ich glaube, dass es manchmal schlau ist, auch mal die Klappe zu halten. Ja. Nicht alles zu sagen, was man denkt.
Ja.
Und dann dieser Satz, ich bevorzuge eine Kultur des gesunden Konflikts, den halte ich gelinde gesagt für absoluten Schwachsinn. Mhm. Weil damit drückt er Folgendes aus, dass der Konflikt zum Normalzustand des Unternehmens gehört.
Ja.
Der Konflikt nach meiner Auffassung ist aber immer nur die Ausnahme.
Sollte die Ausnahmesituation
sein. Ja, aber nicht der Normalzustand. Ja. Wer will denn in einem Unternehmen arbeiten, wo der Konflikt der Dauerzustand ist? Wo du morgens reinkommst und hast schon einen gesunden Konflikt? Also, das ist ein totaler Humbug. Ne? Ich hoffe, er meint es nicht wirklich so.
Vielleicht verwechselt er dort Konflikt und Kritik.
Ja, ich weiß es nicht. Also, wir wissen es einfach nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass er es nicht so gemeint hat, wie es jetzt da steht. Das bringt das Unternehmen vorwärts, das ist völliger Quatsch. Also
Was man von unternehmensnahen Kreisen allerdings hört, ist, dass es im Umgang durchaus familiär zugeht, sage ich jetzt mal.
Was heißt
das? Ach so, ja.
Also familiär im Sinne von durchaus lautstark.
Kommt auf die Familie an, meinst du?
Es kommt selbstverständlich immer auf die Familie an. Ich meine, so manch gesunder Konflikt in der Familie verhindert ja auch Schlimmeres. Aber also es geht wohl durchaus auch laut zu und impulsiv.
Das habe ich auch gehört, ja.
Und gut, das ist ja auch der Hintergrund der Frage. Und sehr interessant fand ich, um deinen Ball jetzt wieder zurückzunehmen, Damian, die Aussage, die maßgebliche Entscheidungsinstanz in einem börsennotierten Unternehmen ist allerdings nur der Verwaltungsrat, also der hat das Sagen, Punkt, und alles andere ist Schall und Rauch, was sonst entschieden wird. Und was ich dann nochmal sehr interessant fand, war die letzte Bemerkung, das heißt, selbstverständlich sei man in Deutschland Marktführer und zwar mit deutlichem Abstand. Mhm. Was ich mir schon vorstellen kann.
Rein nach den Zahlen, wenn man alles zusammenzählt.
Rein nach den Zahlen, dass
Actebis, also NT Plus,
NT Plus insgesamt etwas vor der Ingram liegt, kann ich mir im Moment gut vorstellen. Ja. Dass das deutlich sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich habe dann auch bei der Ingram mal nachgefragt und die meinten auch, also garantiert nicht deutlich. Hm. Und die meinten dann so ein bisschen suffisant noch. Und schauen wir mal, wie sich das am Jahresende verhält. Ja. Denn selbst wenn die jetzt knapp vorne liegen oder etwas vor uns liegen, dann glauben wir nicht, dass das zum Jahresende noch so sein wird. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so kommt.
Aber würde ich auch nicht ausschließen wollen. Also die Halbjahreszahlen oder jetzt die waren es die Halbjahreszahlen oder waren es die Quartalszahlen?
Die Halbjahreszahlen
waren ja jetzt auch nicht so berauschend, muss man sagen. Also von dem Ziel 1 plus 1 gleich 4 ist man ja noch ewig weit weg. Also dieses Ziel, selbst formulierte Ziel von Möller-Hergt, 1 plus 1 gleich 4. Das, jetzt sind sie ja auf Vorjahresniveau gewesen, was den Umsatz betrifft. Die Profit-Marge haben sie, glaube ich, leicht gesteigert. Das ist jetzt nicht so etwas, also das sind jetzt keine Zahlen, wo man sagt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Also für ein fusioniertes Unternehmen ganz normal, würde ich sagen. Also da kann man schon immer sehr froh sein, wenn 1 plus 1 mehr als 1,5 ist oder sowas. Aber an den selbstgesteckten Zielen, da kann die Führungsmannschaft einfach nicht zufrieden sein. Ich möchte noch eins zu sagen zum Dressen und der Nachfolgeregelung. Jetzt hat ja der Herr Möller-Hergt auch die Deutschland-Geschäftsführung übernommen, also den Job vom Dressen zusätzlich übernommen.
Ja.
Ich würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also ich sehe es so, wenn er das jetzt zusätzlich übernimmt, dann bedeutet das für mich, dass sein bisheriger Job als COO von Actebis also ihn nicht hundertprozentig ausgelastet hat. Also ich denke mal, dass so ein COO-Posten ist so
schon zeitintensiv.
Dass er einen hundertprozentig auslastet. Ja. Und jetzt noch so eine bedeutungsvolle Aufgabe wie den Deutschland-Geschäftsführer zusätzlich dazu. Da heißt dann, wenn man das noch dazu nimmt, das ist für mich irgendwie eigenartig. Entweder ist dann halt der CEO-Job nicht wirklich so, dass er einen auslastet, einen Möller-Hergt auslastet, oder der Job des Deutschlandsgeschäfts, Geschäftsführers ist halt eben so definiert, den kannst du noch so mit links quasi nebenbei.
Frühstücksdirektor.
Ne? Also da, so gesehen hat er dem Dressen nochmal einen mitgegeben. Ne? Ich mache deinen Job nochmal mit.
Mach ihn noch gleich mit.
Ne? Also komische Sache.
Ja, aber vielleicht war das einfach auch nur ein Stück weit ein Einstieg für ihn. Ja? Also ich, was man auch so hört und was in der Branche kolportiert worden ist, er ist ja doch ein durchaus ehrgeiziger Manager, der nach Höherem strebt. Mhm. Ja, also da auch gerne diese Macht auch ausspielt in der Richtung. Und insofern passt es. Ja?
Natürlich. Also, das passt schon.
Und man darf sich jetzt natürlich auch fragen, wie das weitergeht.
Ja, sicher.
Also
man darf es, man muss es.
Ich denke nämlich nicht, dass es das Ende des Liedes ist. Mhm. Es gibt dann noch ein zweites Interview, was der Herr Helmick gegeben hat. Mhm. Das war
auf der Channel Partner von Armin Weiler.
Von Armin Weiler, genau, bei Channel Partner. Mhm. Es war eigentlich ein sehr, sehr zurückhaltendes Interview. Und da hat er ja nochmal gesagt, ja, also die Zeit der Personaldebatten sei vorbei und so weiter. Da glaube ich ja ein bisschen rauszulesen, dass man da ein Stück weit einer Sache zuvorkommen will, ja, dass man sagt, ja, also da wird sich im Management wird sich jetzt nicht mehr viel ändern. Wir sind uns jetzt alle grün und die Konstellation, so wie wir es im Moment haben, passt. Das glaube ich nicht.
Das ist auch eine interessante Frage, wie der Klaus Helmich und der Möller-Herk zusammenpassen.
Richtig.
Wie die zusammenarbeiten.
Genau.
Also von der Persönlichkeitsstrukturen sind die beiden irgendwie zwei gegensätzliche Pole.
Ja.
Und dann auch vom Organisationschart ist es ja so, dass der Klaus Helmich der Vorstandsvorsitzende ist, der CEO und damit auch der Vorgesetzte vom Möller-Herk.
Genau.
Der Möller-Herk ist aber der sozusagen der Abgesandte vom Hauptgesellschafter bzw. Hauptaktionär von Dröge, sozusagen wieder der Aufpasser, wenn man so will, in Anführungszeichen, vom Helmich.
Ja.
Also schwierige Konstellation, wenn ihr mich fragt.
Also schwierige
Sehr Konstellation. Ne?
Und ich bin da gespannt, ob das auf Dauer gut geht. Zumal eben der Möller-Herk wirklich ja doch wie so eine Dampfwalze mehr oder weniger da durchgeht, ne?
Möller-Herk, dass das eine Interview stürmt vor, ist unwahrscheinlich laut und der Klaus Helmich kommt eigentlich so, ich fand das Interview vom Klaus Helmich sehr, sehr blass. Der war schon mal besser, den habe ich schon besser drauf erlebt, möchte ich mal so sagen. Mhm. Ich fand das sehr blass und der kommt so hinterher und versucht so überall zu verräumen und Schadensbegrenzung. So kam es mir vor.
Ja.
Und ich beneide den Klaus Helmich gerade nicht um seinen Job.
Aber diese Schadensbegrenzung ist ja ein Stück weit nötig im Moment. Also ich habe so das Gefühl, der große Profiteur im Moment ist die Ingram, in meinen Augen. Die Tech Data steht im Moment ziemlich schwach da.
Ja.
Die ist im Management ziemlich schlecht aufgestellt. Also das sind einfach die Simone Frömming ist weg, der Günter Schiesel ist weg und noch einige andere. Und von daher haben die es im Moment echt nicht einfach. Und die Ingram, die profitiert doch da im Moment nur davon, oder? Wie seht ihr das?
Also das Positive bei der Ingram ist, dass man eigentlich von der Ingram relativ wenig hört.
Ja.
Ja, die haben die Stabilität auch im Personalbereich seit Jahren. Eine der großen Stärken der Ingram, finde ich.
Ja.
Also
beständig.
Kann man sich darauf verlassen, man weiß, was man hat. Und da gibt es keine bösen Überraschungen, so dass man dann plötzlich irgendwie, ne, was macht der für komische Sachen? Bei der TechData hat sie jetzt, nachdem die ja doch sich irgendwie vor 2-3 Jahren also wirklich so ein bisschen gefangen hatten, ne? Und so eine gewisse Stabilität reingebracht haben, scheint das jetzt doch ziemlich wieder abzubröckeln. Ne?
Richtig,
kommen wieder in diesen alten Schlendrian, so hätte ich jetzt fast mal.
So wie früher eben.
Ja,
das ist der Stand wie vor 5 Jahren. Ja, also das sehe ich auch.
Wenig Ruhe im Unternehmen.
Ja.
Jetzt überlegt euch mal Folgendes. Wenn wir uns den Markt anschauen, überlegen, das Businessgeschäft war Ende letzten Jahres sehr stark und ist auch sehr stark in dieses Jahr rübergekommen, hat ein bisschen geruckelt, aber ist im Prinzip immer noch recht stabil.
Ja.
Das Consumer-Geschäft ist ein echtes Problem und Fachhandel ist halt so eine Masse Grundrauschen, die sehr wertvoll ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Einzelnen aufgestellt sind. Und zwar, dass man TechData mal ein bisschen außen vor, weil die versuchen sich ja irgendwie im Markt wieder zu finden. Bei einer Ingram ist es so, die haben dieses enorm große Fachhandelsgeschäft. Mhm. Wahnsinns viele Händler, die da einfach kaufen, ohne groß drüber nachzudenken, die auch nicht sonderlich preissensibel da kaufen, sondern die Portfolio kaufen und im Großen und Ganzen ihre Ruhe haben wollen, was ein sehr stabiles Geschäft ist. Dann haben wir bei der Ingram das Value-Add-Geschäft, was sehr schön angelaufen ist, starkes VMware-Geschäft, starkes IBM-Geschäft. Also das heißt, eine Ingram hat sich da sehr schön aufgestellt. Jetzt schauen wir mal zu einer Also Actebis. Die Also Actebis Value-Add-Geschäft nicht ganz so stark, aber ist da auch im Aufbau, ist meines Erachtens recht schön und ein ganz guter Weg. Ich denke mal ein etwas schwieriges TK-Geschäft. Und dann mit der Also übernommen ein gigantisches Retail-Geschäft.
Ja.
Sehr viel Mediasaturn und gut, Mediasaturn wird ja nachher noch Thema sein.
Ja.
Und ich denke, da dürfte es ein ganz massives Umsatzproblem gegeben haben. Oder ich denke mal,
das wird es ganz sicherlich gegeben.
Das Problem im Konsumermarkt, das langsame Konsumergeschäft, ist 100% auf die Also Actebis durchgeschlagen. Die Also ist ja gigantisch gewachsen und das sehr stark im Bereich MSH. Mhm. Also ich glaube schon,
dass das ist auch einer der Gründe, warum Also von den ganzen Entlassungen her mehr deutlich stärker belastet war?
Nee, das glaube ich nicht.
Das glaubst du
nicht? Das glaube ich nicht. Ich glaube letztendlich, wenn man sich's anschaut, und jetzt habe ich ja neulich auch mal Damians jüngste Kolumne auf Heise gelesen, die Actebis hat die Also übernommen. Da kann man Fusion zu sagen, kann man sagen, was man will.
Ja.
Der Actebis-Eigentümer hat die Also übernommen, Punkt. Und hat die Actebis dann da reingemercht. Das heißt, die Actebis ist schon der Gewinner der ganzen Übernahme. Und so ist das dann auch gelaufen. Mhm. Und ich denke, wenn man sich die Actebis und die Also mal so nebeneinander anschaut, dann hat man bei der Also nach wie vor ein sehr spezialisiertes Unternehmen mit schon mehr, aber relativ wenig Lieferanten gehabt, mit einem sehr großen Wachstum, gerade im MSH-Bereich, im sehr großen Wachstum im Retail, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist und dann auch Schwankungen unterworfen ist und nicht immer sehr profitabel ist. Und ja, das ist schon schwierig. Und die Also ist so ein Nischenladen gewesen, die Actebis dagegen sehr, sehr breit. Mhm. Und da ist dann schon sehr wahrscheinlich, dass von dem breiten Laden sehr viel mehr mitgemacht werden kann. Und dass es nahe liegt, dann aus dem Nischenladen zu sagen, da gibt es ein paar Leute, die sehr, sehr tiefes Know-how haben, die brauchen wir unbedingt und zu der Rest weiß ich dann auch nicht genau. Mhm.
Ja, ist richtig.
Man muss sich auch eins vor Augen halten, oder eigentlich, was ja ganz interessant ist, in der Eigentümerkonstellation bei der Also und bei der Actebis ist es ja so gewesen, die Actebis war ja über Jahre das ungeliebte Kind. Zuerst bei einer Otto, die das eigentlich wieder loswerden wollten. Mhm. Anschließend bei einer Arcis. Und die Arcis war dann auch am Schwimmen wie verrückt. Und bei der Also war das ja ähnlich. Die Also war lange bei Schindler. Mhm. Und irgendwann wollte Schindler das auch loswerden. Dann hast du diese beiden ungeliebten Kinder gehabt, die sehr, sehr unterschiedlich waren. Und die hat man jetzt irgendwie an der Schulter zusammengenäht. An den Beinen zusammengebunden.
Bild.
Das ist natürlich schon eine schwierige Konstellation. Und dann ist da die Actebis schon der deutlich größere Laden gewesen, der dann auch die deutlich größeren Schritte macht. Hm. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, und ich vielleicht weiß ich jetzt auch eine Antwort drauf langsam. Ich überlege mir schon die ganze Zeit eins, wenn man sich das bei der Also Actebis im Moment die Situation anschaut. Es ist ein neues Management drin, es sind neue Besitzverhältnisse. Die Besitzverhältnisse sind jetzt stabil, die ganzen Jahre waren sie es ja nicht, weil die wollten wir immer loswerden. Mhm. Neues Management, jetzt ist unheimlich viel Fluktuation, es fliegen viele Leute raus, es gehen viele Leute, es wird da umstrukturiert, Abteilungen werden aufgemacht oder geschlossen. Mhm. Wie ist eigentlich der präzise Unterschied zu der Situation von ein paar Jahren, als bei der Actebis schon mal der Managementwechsel war und die Bärbel Schmidt übernommen hat. Mhm. Da war das ja auch so. Es kam eine neue Deutschlandchefin rein, Klaus Helmich stand da irgendwie drüber. Die Bärbel war so die, wie eine Dampfwalze nach vorne ist und hurra und alle mir nach und wer mir nicht nach, der
soll sich halt... Und echt auf Vordermann gebracht.
Der soll sich halt gehackt.
Also muss man
was dem Unternehmen wirklich gut getan hat.
Ja.
Mhm. Und was ist der Unterschied zur Situation jetzt, wo die Konstellation ja ganz ähnlich ist? Ich glaube, der Unterschied, der rein oberflächlich, wenn man drauf schaut, ist der Unterschied. Unter Bärbel Schmidt hat es eine Aufbruchstimmung gegeben und alle, die dabei waren, haben gesagt, hurra, jetzt geht's nach vorne. Mhm. Und ich sehe die Aufbruchstimmung im Moment nicht.
Nein.
Im Moment ist die Stimmung, die man so sieht, sind wirklich dicke Fragezeichen. Viel Pendelei zwischen den Standorten und dicke Fragezeichen, wie wo soll's denn hingehen? Und vorne ist jemand dran, der sehr laut ist, der sehr ehrgeizige Profitziele vorgegeben hat. Und irgendwie ich sehe so eine Ratlosigkeit.
Ja, also wo
sollen wir hin? Wie soll das gehen?
Die Stimmung ist da ziemlich schlecht, das stimmt. Also ich habe auch von jemandem gehört, der mir erzählt hatte, dass dort gewisse Leute aus Straubing regelmäßig nach Soest einberufen werden. Ja, da werden dann Termine angesetzt zu Meetings. Da müssen die früh um 11 da sein. Das heißt, er kann sich um 5 in Straubing ins Auto reinsetzen. Weil du kommst von Straubing nach Soest, kannst du nicht mal eben schnell hochfliegen. Das ist nicht
nein,
so.
Nein, da geht gar nichts. Das geht nur mit dem Auto.
Das heißt, du musst dich in dein Auto reinsetzen. Ja, die juckeln da dort hoch, ja, dann laufen die Meetings bis dort hinaus und dann muss der dann abends irgendwann wieder zurückfahren. Ja, dem sind ganz so, dann macht man diese Meetings auch noch bevorzugt am Freitag. Das heißt, dem ist ein halbes Wochenende ist schon mal hinüber. Ja, so, und das macht man mal verständiger halber vielleicht mal einen Monat oder zwei, aber dann hast du irgendwann doch auch die Schnauze voll, ja. Also ich meine, das sind doch alles keine Rahmenbedingungen, wo du sagst, da habe ich dann Mitarbeiter, die zufrieden sind in ihrem Job und ihre Tätigkeit auch gerne ausüben. Ja?
Ich denke, dass das ein ganz großer Unterschied ist. Also das ist auch, wie so oft an Personen hängt, die Ausgangslage ist ja nicht ganz gleich, Andreas. Sie ist eigentlich sogar auch ganz unterschiedlich zu damals, als die Bärbel Schmitte angefangen hat. Damals war Actebis oder Actebis Peacock in keiner guten Situation. Die haben Verluste geschrieben, die haben Marktanteile verloren. Und dann kam die Bärbel, dieser kleine Wirbelwind, und hat es verstanden, die Leute mitzunehmen.
Ja.
Ne? Mitzunehmen. Ja. Wir machen es gemeinsam.
Ja.
Ne? Natürlich auch auf ihre fordernde Art. Manchen war das Tempo einfach zu
hat
schnell.
Ihren Schreibtisch aber mitten reingestellt, ne, war richtig. Visibel, hat jedem damit signalisiert, ich bin eine von euch, ne, genau. Ich helfe euch, wir schaffen das alles zusammen.
Ja.
Den Eindruck habe ich jetzt im Moment überhaupt nicht.
Nein, den habe ich auch ganz im Gegenteil.
Die Signale sind ganz anders.
Also ich habe eher den Eindruck, dass jetzt da jemand ist, der sagt, ich habe zwar bisher nicht in der IT-Distribution, nicht mal in der IT-Branche gearbeitet, aber ich weiß trotzdem genau, wie es geht und ihr macht das jetzt so, wie ich es will.
Ja.
Und das ist natürlich halt dann für den Mitarbeiter eine ausgesprochen schwierige Situation, da zu folgen.
Ja. Ne, das ist
zu sagen, ja, genau, wir machen es, wir ziehen mit dir jetzt in den Krieg hinein. Also sehr, sehr problematisch, würde ich sagen.
Das ist ein guter Punkt, Damian. Ich habe gerade im Chat geschaut, weil uns schreibt ein Hörer, Bärbel Schmitte war eine intime Kennerin der Branche, Möller-Hergt eher nicht.
Das stimmt.
Und das
ist in der Branche was ganz, ganz
Wichtiges. Und das definitiv. Ich habe jetzt auch mal nachgedacht, der Möller-Hergt erinnert mich von der Branchenferne so ein bisschen an den, wie hieß denn der, bei TechData war der mal Dachchef. Der kam aus der Lebensmittelbranche, ehemaliger Unternehmensberater. Gleich fällt mir auch der Name wieder ein.
Nee, sagt mir
Huber, wann Huber? War Huber, wann Österreicher?
Der war Europa-Chef.
Ach, der Huber.
Ja, der
Huber.
War der Europa-Chef
richtig.
Dort, ne?
Der Huber. Und
richtig.
Der hatte sehr wenig Ahnung von der Branche. Und der hat mit seinem fehlenden Branchenwissen sehr, sehr viel kaputt gemacht.
Mhm. Und da war ja auch ein Managementwechsel in dem seiner Ära. Also es war ja
und unglaublich. Zu der, also das war
alle Vierteljahre, ne?
Mhm.
Der hatte keine Geduld.
Nee.
Der hatte keine Geduld.
Der hat niemanden
in der Geschäftsführung Zeit gegeben.
Mhm.
Also und das war echt schon richtig heiß.
Also sag mal, kennt jemand von euch den Dr. Wolfgang Schlag? Hat den mal jemand kennengelernt?
Nein. Nee.
Ich auch nicht.
Ich kannte den Namen nicht.
Der war ja tatsächlich auch Geschäftsführer bei Also Deutschland.
Ja. Habe ich bei dir gelesen, wusste ich vorher auch nicht.
Nee, ich hatte die Information bekommen, dass der halt Ende letzten Jahres dort angeheuert hat, der kam von Otto, da schließt sich übrigens der Kreis auch wieder ein bisschen so zu Actebis.
Richtig, ja.
Der war wohl auch mal für diese Actebis, oder ich will nicht sagen, dass er dafür verantwortlich war, das glaube ich nicht, aber er hatte damit zu tun, damals als Actebis noch zum Otto-Konzern gehörte.
Mhm.
Der Schlag war ja, was ich muss nochmal eben nachschauen, er war der Bereichsleiter Rechnungswesen Einzelgesellschaften und in dieser Funktion hatte er eben auch Kontakt zu Actebis. Aber egal wie, der ist Ende letzten Jahres ist er zu Also geholt worden als Mitglied, als Geschäftsführer und CFO.
Mhm.
Und jetzt nach der Übernahme, Fusion, egal wie, you name it, hatten die jetzt plötzlich ja zwei CFOs.
Ja,
ne? Also, natürlich den Ralf Retzko.
Ja, natürlich. Einmal Retzko von Actebis und einmal eben dann den Schlag und was willst du mit zweien? Also einer geht. Und jetzt haben die wohl überlegt, was machen wir jetzt mit dem Kollegen Schlag?
In Straubing.
Ja, in Straubing.
Ja.
Ne? Ja. Der hat jetzt noch einen Vertrag. Ne? Der läuft, was weiß ich, sagen wir mal noch ein Jahr.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Jetzt kannst du ihm natürlich sein Jahresgehalt noch auszahlen und sagen, bleib zu Hause, kriegst das, oder machst eine Abfindung oder so.
Ja.
Gehen wir aber mal davon aus, dass sie jetzt nicht für 3,50 Euro im Monat gearbeitet hat.
Mhm.
Ne? Und die also Leute ja jetzt auch echt ambitionierte Profiziele haben und sich das Geld gerne sparen möchten. Jetzt stehen die vor Gericht.
Ach du Schande.
Die haben ihn gekündigt,
fristlos.
Ich habe das in Regensburger Landgericht ist es, glaube ich, recherchiert. Die stehen am 11. August, öffentliche Sitzung, vor Gericht. Der Schlag sagt, nee, ich will mich jetzt eigentlich hier nicht rausschmeißen lassen. Und schon mal gleich gar nicht zu dem Grund, wobei zu einem Grund weiß man nicht wirklich etwas. Die offizielle Formulierung ist immer grobe Pflichtverletzung. Was sich dahinter verbirgt, wissen wir nicht. Sagt auch keiner etwas dazu. Vielleicht wird das am 11. August in der Verhandlung thematisiert. Keine Ahnung. Möglicherweise fahre ich hin, um mir das anzuhören. Aber das ist natürlich auch ein interessanter
Mosaikstein. Ja, wenn ich dich da richtig verstehe, denkst du, dass es einen vorgeschobenen Grund gibt? Also, dass er nicht wirklich eine grobe Verletzung sich geleistet hat und dann
Das ist ein sehr, sehr massiver
Vorwurf. Da muss ja schon einen goldenen Löffel klagen.
Sowas in der Art. Also grobe Pflichtverletzung ist wirklich sozusagen schon die Ultima Ratio, würde ich sagen, wenn du jemanden loswerden willst und man sich da auf gütliche Weise nicht einigen kann.
Ja, wenn es dann so einer getan hat, dann geht er nicht anschließend vors Arbeitsgericht, sondern er fühlt sich ungerecht behandelt und sagt, dem ist nicht so.
Er geht nicht vors Arbeitsgericht, weil er ist ja ein Organ, ist kein normaler Arbeitnehmer, der wird vors Arbeitsgericht, aber er ist ja als Geschäftsführer ein Organ und geht
dann. Er geht von Kadi jedenfalls.
Ja, er geht von Kadi, genau. Also normalerweise machst du so etwas nicht.
Richtig.
Also, wirft auch wieder irgendwie so ein komisches Licht auf die ganze Szene, ne?
Das stimmt, ja.
Man will sich halt die Abfindung sparen.
Ja, aber es ist dann so.
Aber es ist schon, also grobe Pflicht, das ist ein sehr harter Vorwurf.
Ich bin ja mal gespannt.
Fährt da einer hin von euch?
Möglicherweise fahre ich hin.
Nimmst mich mit, mach mal eine Fahrgemeinschaft.
Also wenn ich hinfahre, nehme ich dich gerne mit.
Sehr interessieren.
Ich bin da mal sehr gespannt auf die Verhandlungen und auf den Grund. Was ich gehört habe, soll es mit Mietverträgen in Straubing zu tun haben, die verlängert worden sind vom Schlag. Und das sei halt nicht im Sinne der neuen Führung gewesen oder sogar ein Verstoß gegen die Dienstanweisung, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass wirklich der Grund sein soll, weil jetzt auch in einem Interview hat Müller-Hergt ja nochmal wieder betont, ich zitiere wörtlich, alle Standorte bleiben erhalten. Ja. Also wenn da jetzt ein Mietvertrag unterschrieben worden ist, gut, dann kann das sein, dass man damit nicht einverstanden ist, dann hat er vielleicht auch einen Fehler gemacht, aber ihn dann wie eine grobe Pflichtverletzung vorzuwerfen, wenn man den Standort doch erhalten will, also das ist doch irgendwie, hört sich doch für mich sehr komisch an.
Ja, ist richtig, ja.
Also, ich denke,
das. Also, da sollte man mal ein bisschen rauskriegen, was da passiert ist. Das denke ich ist schon ganz
interessant. Ja, wir werden es am 11. sehen. Ja. Es sei denn, man vertagt sich sofort.
Entweder man vertagt sich.
Das wäre natürlich nur Reinfall.
Dass es nach 5 oder 10 Minuten wieder vorbei ist.
Oder man einigt sich
sofort. Oder der Richter sagt, einigt euch. Mhm. Ja, oder vielleicht schon vorher.
Schon vorher, dass abgesagt wird, der Termin. Ja.
Quarz sagt einer unserer Hörer, vielleicht wollte man den Standort eben nicht verhalten. Nicht erhalten.
Die Frage stellt sich dann.
Ja, sicher.
Die Frage stellt sich dann.
Ja, ja. Und muss es nun wegen dem neuen Mietvertrag?
Also, wenn das Thema tatsächlich der Mietvertrag ist, an dem sich gestoßen wurde und wo man sagt, das war jetzt echt ein Riesenfehler, dass du das gemacht hast, dann ist, glaube ich, klar, wie die Musik spielt. Ne?
Richtig.
Dann können sich ja die.
Aber dann hätten sie ja vorher die Unwahrheit gesagt. Oder jetzt auch wieder, wo er sagt, also alle Standorte bleiben erhalten.
Ja, aber diese Salamitaktik. Ich meine, die zieht sich doch die ganze Zeit schon durch. Das ist ja nicht so, dass dort mal ein Schnitt gemacht wird und, ne? Das ist ja nicht so.
Es wird Salami. Das wird ja immer gesagt. Wir haben einen Schnitt gemacht
und das war er jetzt. Ja, aber es poppt
aber
doch ständig halt irgendwie da eine Personalie auf. Ja. Ne? Jetzt habe ich gehört, die Pressesprecherin, die Frau Carmen, Andrea Carmen, macht ihren Posten dort auch nicht mehr, ne? Quasi auch aufgelöst worden.
Beziehungsweise so.
Sollte zum Oliver Kaiser in die.
Das ist ja mehr als eine Personalie. Weil letztendlich geht das ja nicht um die Personalie ist weg, sondern um die strukturelle Änderung haben die Pressestelle aufgelöst. Eingestampft und unser Markom-Direktor macht das jetzt mit.
Ja. Ja.
Ein Input noch aus dem Chat.
Ja.
Hier schreibt ein Hörer.
Nein, Insider schreibt.
Insider schreibt bezüglich neuer Strukturen im Also Actebis-Konzern ist es leider auch so, dass die Dröge-Berater ein sehr starres Konzept verfolgen und erfahrene Manager fast überfahren werden. Aha. Das heißt, es sind anscheinend bei Actebis noch massiv Dröge-Berater im Haus.
Mhm. Ja gut, und die haben natürlich als Investor Ich meine, sind die da nicht so im Pharmabereich vorwiegend unterwegs?
Ja.
Dröge?
Da bin ich jetzt überfragt.
Nein, Dröge ist sehr breit aufgestellt.
Ja.
Dröge ist relativ breit
aufgestellt. Aber die haben sicherlich ein ganz klares Konzept und ganz klare Vorstellungen davon, wie etwas zu laufen hat, und haben auch sicherlich ganz, ganz klare Erwartungen. Das kann schon gut sein, dass die das da auch versuchen. Und ich meine, da ist halt Möller Hörgt halt die Speerspitze.
Mhm. Ja.
Der setzt es dann alles um, ne?
Mhm. Mhm. Übrigens, ich hatte jetzt vorgestern eine Einladung bekommen von Also Aktivis, ihr sicherlich auch. Ich glaube, am 17. ist es nach Straubing zu fahren.
Ja.
Abends ist da wieder große Party auf dem Gäubodenfest.
Ja.
Und vorher ist so eine Presseveranstaltung. Da kommt ja das ganze Management. Ne?
Da kommt das ganze Management, und das hat sicherlich auch seinen Grund. Das Interessante
die Runde
ist nämlich
etwas anders zusammengesetzt, als die Runde war, die in Bochum saß.
Das weiß ich nicht. Inwiefern?
Zum Beispiel Dressen ist nicht mehr dabei.
Ist ja, gut,
Dressen ist Andrea klar. Kamen ist nicht mehr dabei.
Mhm. Aber Möller-Hergt ist dabei, die ganzen Business-Unit-Leiter sind da, also schon eine hochrangige Besetzung.
Und die ist auch kurzfristig angesetzt worden, weil die eigentliche Einladung kam nämlich 6 Wochen vorher schon vom Uli Rohrmeier, der das traditionell macht, aus Straubing einlädt.
Aha.
Der Termin ist schon lange, lange bekannt.
Aha.
Dann kam eine offizielle Einladung aus Straubing von der Also zum Gäubodenfest.
Ach so.
So, und jetzt kam nochmal nachgelagert die Einladung von Oliver Kaiser.
Fährt jemand hin von euch?
Ja.
Ja. Mhm.
Ja. Also ich nicht persönlich, weil ich nicht da bin, aber
also ich schon.
Fährt jemand von der Mannschaft.
Ah, okay, weil ich bin dann im Urlaub und kann ich nicht hinfahren.
Doch, der Armin ist auf alle Fälle
da. Ah ja, und wenn der Andreas hinfährt.
Du fährst auch hin.
Ja, Armin und ich wollten eine Fahrgemeinschaft
machen. Na also.
Na guck.
Dann kannst, Andreas, dann kannst du ja unsere Fahne hochhalten.
Werde ich tun.
Ne? Du bist ja auch derjenige, der da wo so wunderbar in das T-Shirt reingepasst hat hier.
Haben wir doch
das tolle Foto gemacht.
Apropos Fahne, wir brauchen so einen Wimpel. Den Wimpel, den wir immer auf den Tisch stellen, den Channelcast-Wimpel.
Stammtisch.
Ja, genau. Den müssen wir uns unbedingt nochmal besorgen.
Das ist richtig.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr schöne Geschichte.
So, um auch das Niveau unseres Gesprächs so wimpelmäßig zum Ausdruck zu bringen.
Mhm. Am Rande der Also Aktivis-Geschichte vielleicht noch eine Information, die ich auch sehr interessant fand. Und zwar wird die Also Aktivis in Zukunft das komplette Cisco-Portfolio vertreiben.
Mhm.
Das ist ein Vertrag, der erweitert wurde, weil die Schweizer Also ein bereits bestehendes Vertriebsabkommen mit der Cisco hatte. Und der ist jetzt quasi erweitert worden, und jetzt darf man es hier in Deutschland also auch tun. Und das ist natürlich die berechtigte Frage, wie HP das Thema sieht, weil also Aktivis ist natürlich ein extrem starker HP-Partner, schon immer gewesen, traditionell. Und HP will ja im Netzwerkbereich auch echt Gas geben und sind da ja auch ziemlich aggressiv unterwegs. Ich glaube, wir hatten es in einem der vorletzte Folge, glaube ich, hat darüber gesprochen, wo diese Aktion lief. Schicke Cisco-Produkt ein, wenn du ein HP, kauf ein HP-Produkt, kannst ein altes Cisco-Zeug einschicken und kriegst noch Geld dafür.
Abwrackprämie sozusagen.
Ne? Mhm. Also das finde ich auch eine ziemlich interessante Geschichte.
Wobei jetzt die Soester, also Aktivis, die sind super stolz darauf, haben ja auch dann gleich eine Pressemitteilung rausgeschickt. Übrigens, mir ist aufgefallen, die schicken ja Pressemitteilungen jetzt rauf und runter,
fast
jeden Tag. Ja. Also ich warte jetzt auf die Pressemitteilung. Heute ist in Soest wieder die Sonne aufgegangen. Oder es regnet gerade. Würde mich nicht wundern. Weil die Taktik scheint so zu sein, wir versorgen jetzt die Journalisten mit ganz vielen News.
Damit die auf keine dumme Idee kommen.
Richtig, damit die nicht denken, sie müssen sich selber was aus dem Film
sorgen. Ja, genau. Das so ruhig, rufen wir an, recherchieren wir mal ein bisschen.
Ja, die Taktik finde ich gar nicht schlecht, also kann man so machen.
Wir sind ja auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, ne?
Schöne Formulierung.
Also, das so zu machen ist ja durchaus bekannt.
Ja.
Das ist
ja, aber ehe ihr hier so lacht, muss ich jetzt mal sagen, der Cisco-Vertrag für die Aktivis ist ein Riesenschritt nach vorne in deren Value-Add-Strategie.
Mit Sicherheit.
Der Cisco-Vertrag ist bis jetzt das Riesending bei der Aslan gewesen. Und die waren ja eine Zeit lang mit Abstand größter Cisco-Distributor in Europa.
Ja. Wir können auch, denke ich mal, davon
da geht ab. Das deutlich.
Ja. Du kannst ruhig husten. Ist nicht so schlimm, Andreas.
Oh mein Gott. Andreas hat husten.
Das war
ein Teufel. Ja,
das war ein Haribo-Teufel.
Ja, den darfst du ruhig leben lassen. Das hört man nicht. Also zumindest hat sich im Chat noch niemand beschwert, dass man uns hier schmatzen hört, oder? Die Hälfte ist übrigens schon weg, Leschmann. Aber ich nehme mal noch so ein Grün. Ja, du wolltest erzählen.
Es bringt Actebis doch in der VHD-Geschichte deutlich nach vorn, weil das ist ein Vertrag, auf den hat man schon sehr lange gewartet und auf den hat man sehr lange hingearbeitet.
Ich denke, wir können auch fast davon ausgehen, dass die das HP vorher schon gesagt haben, ne? Dass die einen Vertrag mit der Cisco eingehen werden.
Tja.
Oder ist
ja,
es nicht typischerweise
nicht,
so,
dass man... Ich glaube nicht, dass das jetzt super überraschend war für eine HP. Also man kennt sich ja durchaus und verfolgt die Geschichten mit. Ich glaube nur, dass es für eine HP nicht super erfreulich gewesen ist.
Ja.
Weil eine HP doch immer diesen Ansatz verfolgt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Mhm. Und nachdem eine HP ein gesamtes Portfolio im Portfolio fast alles hat, was man so verkaufen kann, dann auch sagt, okay, wer von uns nicht alles verkauft, den finden wir eigentlich doof. Mhm.
Diese Theorie stimmt. Es gab doch mal die Übernahme oder den Einstieg von Canon im Büro. War das nicht Canon, die beim Bürozentrum Schulz eingestiegen
sind,
damals in München?
Ja.
Da war doch HP auch stinksauer. Ah, ne? Die sind doch,
da haben
sind
sie
doch sofort rausgegangen.
Sofort die Freundschaft gekündigt und die Verträge.
Ja, also das passt da irgendwie ins Bild, das stimmt schon. Naja, mal schauen, ob das noch, ob da doch noch irgendwie was hochkommt, ne? Denke ich, sollte man auch mal dranbleiben. Gut, so, vielleicht reisen wir mal aus Westfalen oder Ostwestfalen Richtung Süden nach München. Dort ist der Standort eines weiteren großen Distributors, nämlich der Tech Data. Auch dort hat sich einiges getan, was Personalien anbelangt. Dort ist aufgeschlagen der Manfred Cordes von Actebis kommend.
Um das HP-Geschäft zu übernehmen.
Um das HP-Geschäft dort bei der Aslan zu machen.
Was ein sehr interessanter Zug ist.
Also der Cordes ist ja HP durch und durch. Ich glaube, der war ja 17 Jahre lang bei der Actebis, ne?
17
Jahre? Actebis, ich glaube, fast 17 Jahre.
Ja.
Und hat da, ich glaube, stets HP gemacht.
Ja, ich meine.
Also ist sehr erfahren im HP-Geschäft.
Mhm.
Und kennt sowohl das Druckergeschäft, das hat er früher mal gemacht, als auch das Servergeschäft.
Mhm.
Das dürfte für die Techdata eine Riesenbereicherung sein.
Mhm.
Da haben sie wirklich einen ganz erfahrenen Manager, der halt HP in- und auswendig kennt. Ne?
Mhm.
Und nachdem wir wissen, dass dort wirklich persönliche Beziehungen extrem wichtig sind, ist das natürlich klasse.
Der Abgang von Manfred Cordes war für mich eine der ganz, ganz großen Überraschungen.
Mhm.
Ja?
Ja, absolut.
Mhm. Also da ist schon
viel mehr weggegangen. Weil der Manfred auch wirklich bei Actebis sehr gut verankert war und sehr gut mit Matthias Jablonski konnte und.
Mhm.
Das war irgendwie schon Familie, die da auseinandergebrochen ist.
Mhm.
Aber du weißt nicht, was der Grund war des Abgangs, ob er...
Naja, also sagt...
Ob er gehen musste?
Doch, also so vorgestellt hat er sich das nicht.
Ja.
Okay. Also den Manfred, wenn ich dem vor...
Nee, kann ja auch sein.
Wenn ich dem vor einem halben Jahr gesagt hätte, Mensch Manfred, du demnächst in München, gehen wir mal ein Bier trinken, wirst du hier auch arbeiten, musst gar nicht mehr so weit nach Hause fahren, dann hätte er das nicht geglaubt.
Ja, also der Manfred Cordes hat natürlich schon bei der Actebis auch schon viele Chefs kommen und gehen sehen, so gesehen, ja, und ist jemand, der sich da auch wieder neu integrieren kann und dann da auch mitläuft. Also insofern war das mit Sicherheit keine freiwillige Entscheidung von ihm,
nein,
zu sagen,
nein.
Er geht nach München, ne?
Mhm.
Doch, nach München schon, aber nicht von Soest
weg.
Nicht von Soest weg.
Das ist richtig, ja. So, dann ist unlängst aufgeschlagen dort ebenfalls eine sehr interessante Personale, wie ich fand, der Thorsten Seifert.
Ja.
Ehemaliger Actebis-Vertriebschef.
Das ist ja ganz frisch, die Personale.
Die ist ziemlich frisch,
ist ja von...
Und da haben sie auch echt einen guten Mann an Bord geholt, muss ich sagen. Der Thorsten Seifert ist doch sehr erfahren in dem Bereich und der wird, so wie ich das verstanden habe, interimsmäßig die Stelle einnehmen von dem, wer ist denn der? Christian Möller? Oder Möller heißt er, glaube ich. Christian Möller.
SMB, ne?
Und das SMB-Geschäft dort machen, ne?
Da habe ich da nicht bei euch, Christian, ein Interview mit dem Thorsten Seifert gelesen. Das fand ich ganz interessant, weil er halt so ein bisschen auch über seine Stärken und Schwächen geredet hatte.
Mhm.
Der ist ja in den letzten Jahren, nachdem er da bei Actebis weg ist, so ein bisschen meandert durch die Branche sozusagen.
Er schlingerte
etwas, hat nicht wirklich seinen Platz gefunden und so. Und jetzt hat er dort gesagt, also dass er entdeckt hatte zunächst einmal, dass er offensichtlich so Distributionsblut in seinen Adern hat.
Mhm.
Und zum anderen, dass seine Stärken tatsächlich wirklich im operativen Doing liegen, weniger in dem konzeptionellen Arbeiten und so. Ja. Und ich denke, wenn man als Distributor, als Unternehmen diese Stärke nutzt von dem Thorsten Seifert, dann kann er ein ganz, ganz großer Gewinn sein für so ein Unternehmen. Also gerade im SMB-Bereich, glaube ich, ist er sehr gut aufgehoben, weil von seiner ganzen Art her ist er halt einfach so
bodenständiger Typ.
Kumpeliger Typ. Ja. Moin.
Ja, genau. Ja.
Ne? Und ich denke, dass er da auch auf der persönlichen Ebene ganz gut ankommt.
Ja, man kommt super mit ihm klar. Mhm. Er geht auf jeden zu. Er ist ein wirklich absolut umgänglicher Mensch. Ja. Also das passt wunderbar. Der hatte letztes Jahr auf dem Systemhaus-Kongress in Düsseldorf auch einen Vortrag gehalten zum Thema, es lautete ungefähr so 10 Ecken, die Sie in Ihrem Unternehmen näher unter die Lupe nehmen sollten, weil da immer irgendetwas nicht stimmt, so von der Vertriebsseite. Und das hat er super gemacht. Ja? Also da merkt man einfach, der hat so jahrelange Erfahrung, der weiß ganz genau, wo man hinschauen muss und wo man mal den Deckel aufmachen muss, um zu erkennen, dass da nicht alles rund läuft. Und das waren 10 Punkte und da ist also den anwesenden Geschäftsführern der Systemhäuser teilweise echt schon ein bisschen der Mund aufgegangen, weil sie gesagt haben, das ist richtig, ja, da habe ich eigentlich noch nie dran gedacht. Sehr gut. Also das ist so etwas, was er weiß. Kam wirklich auch extrem gut an. Interessante
Personal. Was ich interessant fände, wäre zu wissen, ob die Tech-Datas eigentlich wissen, worauf sie sich beim Thorsten Seifert eingelassen haben, weil der Thorsten Seifert ist jemand, der ist schon sehr bodenständig, der ist auch umgänglich, aber der nimmt kein Blatt vor den Mund. Mhm. Wenn der meint, das könnte er mit mir nicht machen oder so nicht, dann vertritt er das auch und dann ist er absolut bereit, auch die Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Der ist damals bei Actebis von sich aus gegangen, nach einem Zusammenstoß in einem Meeting, den er mit der Bärbel gehabt hat.
Mhm. Ja.
Und das hat keiner geglaubt, der ist aufgestanden und hat gesagt, er muss jetzt erstmal raus und dann hat also, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt kündigen oder was?
Also, jo.
Das stimmt. Ja, genau. Und hat das dann durchgezogen. Und man war im Hause Actebis gar nicht mal so glücklich, dass er das so durchgezogen hat.
Aha.
Das habe ich, hab ich von
ohne dass er ja,
habe ich von mir habe ja, ich von mehreren ja. Leuten die Geschichte unabhängig gleich erzählt bekommen. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche Managementkultur bei Techdata irgendwie vorherrscht und wie da rein regiert wird von oben, dann bin ich mal sehr gespannt, wie lange das. Das geht von der Europaebene und das muss anscheinend auch sehr massiv von der LCMister kommen.
Ja gut, dann ist immer die Frage, Andreas, wie ist dein direkter Vorgesetzter? Wie setzt er das um? Ja, gibt er halt eben alles weiter oder ist er mehr so ein Umsetzer oder hängt er der sagen wir, modernen Management-Theorie an, wo man sagt, ich halte meinen Leuten den Rücken frei, dass die ihre Arbeit machen können und wenn irgendwie Druck von oben kommt, den puffer
ich ab,
so weit es geht ab. Ne? Ich weiß gar nicht, wer ist denn der direkte Vorgesetzte von ihm?
Also ist das der Marc Müller?
Nee.
Marc Müller ist doch Gesamtvertriebsleiter.
Also der direkte Vorgesetzte von ihm ist der Hampe, soviel ich weiß.
Nein, den kenne ich jetzt nicht.
Ich hatte es jetzt gerade irgendwo.
Na, ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie das funktioniert.
Ich Hampe, was sag ich denn?
Gespannt.
Was sag ich denn? Jetzt habe ich mich total vertan.
Christian.
Zeithammer?
Nein.
Ja, doch, wird dann schon Müller sein. Ja.
Richtig. Nee, der Marc Müller müsste das sein. Der ist ja Gesamtvertriebsleiter, hat er den Job von der Simone.
Also er hatte übernommen. Ja, der Marc Müller war ja, hat ja auch diese Pressemitteilung kommentiert zum Thorsten Seifert. Und,
also nehme ich schon an.
Ja, doch. Wird schon, bestimmt schon. So, ich bin gerade aus dem Chat rausgeflogen, sehe ich gerade.
Und ich meine, was du sagst, ist schon richtig, Damian. Auf der anderen Seite ist das ja durchaus durchaus auch möglich, dass die das Vorgesetzte von sehr weit oben ins Tagesgeschäft regieren. Und ist nicht ungewöhnlich. Passiert immer mal wieder.
Das stimmt. Das ist nicht also, ungewöhnlich. Das ist wunderbar.
Und insofern, ja,
nee, da hast du schon
und insofern muss man, muss ich bin wirklich gespannt, wie das passt. Ich glaube, dass auch der Thorsten Seifert für die Techdata eine große Bereicherung sein kann. Mhm. Wenn man ihn machen lässt.
Ja. Da hat es ja noch mehr Veränderungen gegeben.
Genau, der Christian Seidel ist dazugestoßen jetzt, ganz offiziell.
Ja, der soll ja das MPS-Business dort vorantreiben, was für Techdata wirklich ein wichtiges Thema ist.
Ja.
Und er kennt sich da sehr gut aus in dem Bereich, MPS, und kann ich mir vorstellen, dass der da auch noch Bewegung reinbringt.
Ja, Christian Seidel ist ein alter Druckermann, der hat immer Drucker gemacht und nichts anderes und hat da auch extrem viel Know-how. Der ist dort aufgeschlagen, ja, das ist richtig. Dann gab es natürlich noch Spekulationen darüber, da kommen wir nochmal kurz auf die Michael Dressen zurück. Da kamen natürlich so ein bisschen die Gerüchte in der Branche, nein, nicht Gerüchte, aber die Debatte in der Branche sozusagen auf, ob Michael Dressen denn zu Tech Data gehen könnte.
Halte ich für ausgeschlossen.
Weil er ja auch in München wohnt. Haltet ihr für ausgeschlossen?
Das halte ich für ausgeschlossen, also zumindest was das
Er war aber schon mal bei Tech Data.
Er war schon mal da.
Hat das Italien-Geschäft da, glaube ich, gemacht.
Bei C2000 in Italien. Damals in Italien, später dann auch mal in USA, um da den AmeriQuest zu machen. Und also, dass er in Deutschland irgendeine Rolle übernimmt, halte ich für relativ ausgeschlossen, es sei denn, sie bieten ihm so viel Geld, dass er nicht Nein sagen kann. Aber ich bin sehr sicher, dass Michael Dressen wieder gerne ins Ausland gehen möchte. Am liebsten ins weite Ausland, also Thailand.
Aha.
Da in der Region, da ist er halt auch aus privaten Gründen sehr stark, ich sag mal, verwurzelt. Mhm. Verwurzelt ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat da gute Kontakte hin. Aber ich denke, er möchte am liebsten wieder ins Ausland gehen. Und Deutschland, Tech Data Deutschland, das, wie gesagt, das halte ich für relativ ausgeschlossen. Es sei denn, man bietet ihm so eine tolle Position an mit so viel Geld, dass er nicht Nein sagen kann.
Also ich denke, ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich, es sei denn, Marc Müller würde morgen bei Tech Data gehen und der Michael Dressen sollte die Gesamtverantwortung übernehmen.
Für den gleichen Job wie Marc Müller?
Nein, wird er nicht machen. Für den Deutschlandchef.
Der würde Gesamtverantwortung
Deutschland, ja.
Möglicherweise, ja. Aber.
Aber das hielt ich für die einzig mögliche Option, aber ich glaube das auch nicht. Mhm. Also ich glaube weder das eine noch das andere.
Mhm. Also.
Interessant. Heute kam noch eine Personalie auch aus dem Hause Tech Data, und zwar ist der Axel Grellhorst weg.
Mhm.
Der hat die Brightstar verlassen, also den TK-Bereich
in Osnabrück
von der
Ente Plus.
Richtig. Er war früher bei Ente Plus, richtig.
Ja.
Und ist dann zu Brightstar, so. Brightstar gegangen.
Hey. Ich bin aber schon wieder. Es ist zu warm hier oben. Also.
Und,
ja, heute ist so ein bisschen der Wurm drin zwischendrin immer wieder. Hm. Zuerst lese ich falsch, dann findet Christian die und dann du.
So, jetzt hat jeder seinen.
Also, da war doch auch der Wolf, der ist ja.
Der ist auch weg.
Ja. Der
ist ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Das war ein bisschen vorher, wo der weggegangen ist. Und jetzt ist der Axel Grellhorst. Steht dem Unternehmen aber angeblich noch beratend hier zur Seite bis ich weiß gar nicht, ob steht wie lange, aber ich glaube bis zum Jahresende oder irgendwie sowas. Und ja, hier heißt es eben auch, ist aus privaten Gründen rausgegangen. Also
aus privaten Gründen?
Aus privaten Gründen. Das finde ich immer so eine ganz komische Formulierung.
Aus privaten oder aus persönlichen?
Oder aus beiden? Das müsste ich jetzt mal nachlesen.
Siehst du da einen Unterschied?
Also ich fände das private Gründe, finde
ich. Legt seinen Geschäftsführerposten auf eigenen Wunsch nieder.
Okay.
Ja gut, das ist anderes.
Zu der Personalie habe ich allerdings auch eine Meinung. Und zwar, erstens wundert es mich nicht. Und zweitens, was mich eher wundert, ist, dass er so lange dabei gewesen ist.
Ja?
Ja. Also ich habe mit so einer Personalie, glaube ich, schon deutlich früher gerechnet.
Warum?
Wenn man sich mal überlegt, dass die Tech Data da ja eine Telekommunikationsdistribution aufbauen wollte, dann muss man sagen, okay, die haben da Umsatz gemacht, auch mit TK-Produkten, aber so einem Distributionsgeschäft, das war eher so ein Großhandels- oder Brokergeschäft, wenn ich das richtig beobachtet habe, denn sie haben sehr wenig Fachhandelskunden, eigentlich so gut wie keine. Hm. Sie haben ein bisschen, sie haben Retail-Deals gemacht, aber auch nur einzelne. Und das meiste, soweit ich es beurteilen kann, war eher so Brokergeschäft, Posten und Partien ins Ausland. Das ist eine Stärke von Grellhorst. Das hat er bei NT Plus auch schon recht erfolgreich gemacht. Mhm. Ist allerdings ein recht riskantes Geschäft.
Mhm.
Und ist, glaube ich, nicht das, was man da im Sinn gehabt hat, als man den Laden ursprünglich mal hochgezogen hat.
Ja, aber Grellhorst hat am Anfang schon ganz öffentlich auch gesagt, dass es genau sowas machen will. Also das war, als er gerade den Job übernommen hatte, da war hier in München der Hausmesse von Tech Data, war so eine Pressekonferenz, da war der Grellhorst auch, und er hat genau das gesagt, dass er dieses Geschäft machen will, dass es gar keinen Sinn macht, jetzt hier mit den vielen Händlern da zu arbeiten, sondern eben dieses dieses Geschäft mit wenigen, aber dann lukrativen Kunden mit den Telekom-Gesellschaften so als Logistiker zu fungieren. Also da hat er eigentlich kein Geheimnis draus gemacht, dass das so sein.
Ja, ich glaube aber nicht, dass das wirklich das Gewünschte war. Und er hat ja den Laden angefangen und der Laden wurde sehr früh schon mal dann zurückgeschnitten. Der hatte am Anfang sehr viele Leute da drin und irgendwann gab es schon mal eine Entlassungswelle und dann gab es irgendwie Geschichten mit Firmenwagen und.
Die dann plötzlich nicht mehr da waren.
Und das ist von Anfang an schon ein sehr gespanntes Verhältnis gewesen.
Also man hat tatsächlich dem Axel Grellhorst immer mehr Rechte weggenommen. Man hat ihn immer weiter beschnitten. Der hatte eigentlich überhaupt keine Freiräume mehr für seine Unternehmung. Der konnte da überhaupt nicht agieren. Und ich meine, das ist ja dann irgendwann auf Dauer auch frustrierend. Das ist auch der Grund, warum der Wolf gegangen ist damals. Der durfte zum Beispiel, er war ja auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, der durfte nichts machen, gar nichts. Er musste immer bei Rückfragen halten und. Überhaupt keine Eigenständigkeit möglich und hat viele Dinge zu erzählen gehabt, wie er später mal erzählt hat. Durfte es alles halt nicht. Insofern passt es dann schon ins Bild. Getan hat sich bei TechData außerdem etwas Interessantes. Wie ihr alle wisst, haben sich ja neben der Ingram und der Actavis auch die TechData ein Thema ganz groß auf die Fahne geschrieben, das ja so zurzeit als die neue Sau durchs Dorf getrieben wird, und zwar ist es das Thema das digitale Klassenzimmer.
Ja.
So, und bei dem Thema digitales Klassenzimmer hat ja damals, als sie damit gestartet sind, der Günther Schiesel, als er noch an Bord war, mit dem Whiteboard-Hersteller Promethean einen Distributionsvertrag geschlossen, was relativ außergewöhnlich war, weil die Promethean eigentlich mit ihrem Kerndistributor, den sie haben, das ist ein Spezialdistributor, Kern und Stelly heißt der, sehr, sehr zufrieden war. Aber die TechData hat gesagt, nee, wir müssen das Thema mal hier richtig voranbringen. Du musst bei uns einen Distributionsvertrag machen und dann bringen wir dich auch richtig voran. Ja. So, Promethean hat jetzt von seiner Seite aus die Zusammenarbeit wieder aufgekündigt. Und als Grund wird so angegeben, dass die TechData es nicht geschafft hat, dieses Thema in irgendeiner Art und Weise voranzutreiben.
Von wem wird das so, dieser Grund genannt? Von?
Aus dem Dunstkreise Promethean,
sag ich mal.
Ja.
Also, interessant. Weil ich hatte irgendwie im Hinterkopf jetzt, dass die sich, die hatten wohl zwei Distributoren.
Ja, die TechData und die
Kern. Ach, hattest du das gesagt, Entschuldigung. Und die wollten sie jetzt nur noch sich auf einen fokussieren.
Genau.
Aber nicht, weil der andere nicht performt hat, sondern um den anderen mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Frage ist, wenn du als Hersteller.
Ich meine, das ist ja schön verklauselt.
Ja, eben. Also, wenn du als Hersteller ständig Geld gibst, ja, also eine TechData macht es ja nicht umsonst. Die lassen sich das ja refinanzieren und du dort ständig Geld reinsteckst. Aber nicht das Gefühl hast, dass dein Thema hier wirklich weiter wächst und du mehr Geschäft damit machst, dann wirst du dich ja irgendwann mal in eine Richtung entscheiden und dann sagen, nee, macht keinen großen Sinn mehr. Zumal, interessanterweise, und das scheint hier wirklich eine Deutschland-Geschichte zu sein, und das passt auch immer wieder so zur alten TechData, sag ich mal, von der wir gerade gesprochen haben, die Promethean diesen Vertrag nur in Deutschland gekündigt hat. In anderen europäischen Ländern ja nicht.
Ach so.
Da machen die das ja munter weiter.
Aha.
So, aha. Ne? Das ist natürlich schon mal eine andere
Information. Ja, das ist schon leicht bitter.
Ja. Das ist leicht bitter,
Das ist eine klare Ansage.
Das ist wirklich leicht bitter.
Aber dieser Education-Markt auch in Deutschland ist schon schwierig. Und jetzt sind sie ja alle reingegangen. Mhm. Ich hab kürzlich mit einem Händler gesprochen, der mit Lehrern Geschäft macht. Der bedient irgendwie ein paar 20.000 Lehrer. Ist selber Lehrer und sagt, sonst könnte er das auch gar nicht machen, weil Lehrer ist eine schwierige Klientel. Und er sagt, der Schulmarkt ist dann für eine Firma wie seine schon irgendwie ein großer Markt und ein attraktiver Markt. Und er sagt, ich weiß aber gar nicht, wie diese riesen Distributoren sich das vorstellen, denn so groß ist der Markt dann letztendlich auch nicht. Die haben da irgendwie, die treten da auf und sagen, einen riesen Wachstumsmarkt und überhaupt. Was hat das so, wenn du da ein paar Millionen umsetzen kannst, dann ist das für ihn vielleicht ein großes Ding, aber für eine Ingram oder eine Tech oder eine Actavis ist das doch ein Klacks.
Ja,
aber es die können da ja gar nicht.
Das ist der ganze Bildungsbereich.
Das ist richtig, Damian, aber wenn man sich anschaut, in welche Richtung das Marketing, ich glaube, aller Betroffenen geht, aller Betroffenen, aller Distributoren geht, ist das doch immer Richtung Schule. Es geht nicht Richtung Studenten, es geht nicht Richtung zweiter Bildungsweg, es geht nicht Richtung, es geht immer Richtung
Schule. Ja, nach außen, weil das natürlich plakativ ist, weil sich unter einer Schule jeder was vorstellen kann.
Und dann hat man so ein bisschen Gefühl dafür. Ich fürchte, nach
innen ist das lange nicht alles.
Ich fürchte, nach innen ist das aber auch nicht viel anders.
Das kann ja,
und zwar bei allen. Nein, ich glaube wirklich, dass man sich sehr, sehr stark auf einen Schulmarkt fokussiert und das und alles andere auch gar nicht so richtig im Blick hat. Meine bescheidene These.
Ich habe also in diesem Schulmarkt muss man sich auch wirklich gut auskennen.
Es sind sehr lange Sales-Zyklen, es sind große Projekte, auf die sich alle stürzen. Kleine Projekte gehen eher schwierige Geschichten.
Also man hört da Unterschiedliches. Ich habe gerade vorgestern mit jemand gesprochen von Campus LAN. Mhm. Das ist in Ebersberg, der macht eine Software, wo man das alles verwalten kann und Rechteverteilung und. Und der hat da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie dieses Geschäft mit Bildungseinrichtungen läuft. Und es ist halt überall anders, sagen wir mal so. Der Geldgeber ist oft ein anderer, die Ansprechpartner sind oft andere. Regnet das jetzt?
Ich glaube, es fängt an zu regnen.
Schön, da kommt ein bisschen frische Luft.
Ist ja irre. Also
toll.
Ihr seid ja drauf.
So. Und da muss man sich natürlich jeweils speziell einstellen, ja. Und das kann man halt alles nicht so über den Kamm scheren. Ja, aber ich denke, das ist halt auch so ein Thema, Geschäft. Wenn du als Distributor und gerade als Broadliner dieses Thema auch voranbringen willst und Händler dazu befähigen willst, solche Lösungen auch zu verkaufen, dann musst du ihnen auch die geeigneten Tools an die Hand geben, weil sonst können die nicht loslaufen. Und das ist einer der Gründe, warum das so häufig scheitert. Wenn die mit den Grundinformationen nicht versorgt werden, ja, wer sind diejenigen, die das Budget haben? Ja, sind es Behörden oder sind es die Gemeinden? Und da sind schon die großen Unterschiede. Es kommt nicht darauf an, ist es eine städtische Schule, ist es eine private Schule und. Das sind alles Informationen, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Dann muss klar sein, wie man mit denen verhandelt. Dann muss klar sein, Ausschreibungswesen, das muss man wirklich ordentlich beherrschen. Ja. Dann muss man natürlich auch wissen, was braucht die Schule dort für die Infrastruktur? Was ist dort teilweise Pflicht? Also da sind dann einfach bestimmte Vorgaben da, was die Helligkeit der Projektoren anbelangt und. Also da gibt's so viele Themen und daran scheitert es eben sehr, sehr oft. Ja. Und da hat wohl die Tech Data keinen besonders guten Job gemacht bis dato. Also es war offensichtlich auch ein Thema, in das sich der Günther Schüssel ein Stück weit verstiegen hat, weil er gesagt hat, das ist ein Bereich, den möchte ich da vorantreiben. Ja, und mit dem Weggang desselben scheint es wohl auch ein Stück weit auf der Strecke geblieben zu sein.
Das ist natürlich ein bisschen komisch, würde ich sagen, weil die TechData-Mannschaft, die TechData-Führung, das ja durchaus als strategisches Thema für das Unternehmen definiert hat.
Die Ingram hat es ja auch.
Die Ingram
Aktivis auch.
Alle drei haben
es. Alle drei.
Alle drei haben es. Wenn jetzt das Unternehmen mit allen strategischen Themen so umgeht, dann
das wäre schlecht.
Ist das natürlich nicht so gut. Ne?
Ja, aber mir scheint es bei der TechData im Moment das fehlende Management. Ja, also ich meine, der Günther Schüssel ist weg, die Simone Frömmig ist jetzt noch weg. Das fehlt dort einfach.
Ja, ich glaube nicht unbedingt sogar, dass es nicht nur am Management liegt, sondern es liegt, glaube ich, auch schon daran, dass in der Ebene darunter jemand fehlt, der sich wirklich sozusagen das Thema zur Lebensaufgabe macht.
Ja.
Ne? Und damit meine ich, dass er sich wirklich vielleicht nicht 24 Stunden am Tag, aber doch sehr, sehr fokussiert auf das Thema stürzt und sich da einfach drum kümmert. Und da bin ich nicht sicher, ob das immer so der Fall ist. Mhm. Ob das nicht vielleicht doch einfach nur so mitgemacht wird. Und wenn es nur so miterledigt wird, dann wird es in der Regel schlecht gemacht.
Mhm. Es gibt in diesem Bildungssegment extrem viele Veranstaltungen, Treffen. Man muss die Leute kennen, man muss Netzwerken.
Genau.
Und wenn man es nicht tut, dann ist man halt außen vor.
Über 30 Messen gibt es.
Ja.
Über 30 Messen.
Echt?
Wo das, er hat ja, mir erzählt.
Der Bekannte von mir, der das Geschäft macht, ist ständig unterwegs. Ja. Der ist ständig unterwegs, gibt Workshops hier und dort. Und der ist jetzt wirklich auf Schulen und auf Lehrer eingeschossen. Und da ist der auch bekannt.
Ja.
Und der sagt, die Veranstaltung dürft ihr euch nicht so vorstellen wie die normalen IT-Veranstaltungen. Wir laden ein in großes Hotel. Lad die Lehrer bloß nicht in großes Hotel ein. Da trauen die sich gar nicht zur Tür rein.
Aha.
Mach das lieber in einer evangelischen Jugendveranstaltung, in einem evangelischen Jugendheim oder irgendwo, wo es bodenständig ist. Und er sagt, die Lehrer ticken komplett anders als die IT-Branche. Es ist
ja,
komplett anders.
Ja, natürlich ticken die anders, aber sag mal, um die Leute dorthin zu bekommen, das finde ich ganz interessant, Andreas, weil der Herr Scharnagel ist es von der Campus LAN eben erzählt hat, er plant eben jetzt so eine Ausstellung zu machen und genau nämlich auch in einem Hotel, um diese ganzen Lehrer und Entscheidungsträger mal da zusammenzuholen.
Wenn das Hotel nicht so schick ist, dann ist das völlig okay.
Nein, für die ist nur wichtig, dass das Ganze unter dem Rahmen der Aus- und Weiterbildung weiterläuft.
Sonst wird es nicht als Arbeitszeit
angerechnet. Genau, die dort freigestellt werden.
Ganz wichtiger Punkt.
Das sind solche Parameter, die du dort beachten musst. Aber vielleicht sollte man tatsächlich mal, vielleicht führe ich mal ein Interview mit dem Scharnagel. Der kann uns ja auch mal, das, was er mir dort erzählt hat, so aus dem Nähkästchen auch mal.
Ja, ich finde das auch ganz interessant, weil ja auch, ihr erinnert euch, Ingrim jetzt auf der Hausmesse im Mai war es, glaube ich, auch noch große, das wirklich als großes Thema das präsentiert hat. Da
bist du doch noch mitgefahren, ne?
Acer hat sich da eingeklinkt, hat sich ja auch viel Geld dort auf den Tisch gelegt und die haben auch noch erzählt, wie viel Arbeit dahinter steckte, wie dick Bretter du da bohren musst, um gerade in diesem Thema wirklich mal auch voranzukommen. Also, das ist ein schwieriges Thema.
Man muss auch wirklich die Budgetstrukturen besser kennen als die Menschen, denen man was verkaufen will, weil die wissen oft nicht, wie dann tatsächlich die Budgets liegen und wo sie Geld abrufen können. Also definitiv.
Ja.
Das ist ein wirklich komplexes Thema. Man braucht sehr viel Know-how und muss gut vernetzt sein.
Weil wenn du die Lehre auf deiner Seite hast, heißt das ja noch nicht, dass du auch das Business auf deiner Seite hast. Ne, dann kannst du vielleicht den Lehrern privaten Notebook verkaufen oder so.
Aber ja, dann gibt es aber noch die Politik, die, die dann eine Rolle spielt und.
Also da noch mal mehr zu erfahren, Christian, das wäre sicher
interessant. Mache ich, denke, der Herr Scharnagel erklärt sich da bestimmt gerne bereit, da mal ein bisschen was drüber zu erzählen, so dass wir da mal ein bisschen tieferen Einblick haben. Der Erik Walter ist weg. Die Meldung kam, glaube ich, gestern. Der hat Error ECS verlassen. Mhm. Dieser die DNS aufgegangen. Verwundert insoweit nicht. Erik Walter wechselt, glaube ich.
Entschuldigung, Chris, was wird als Begründung angegeben? Ich habe den Text nicht gelesen.
Ich glaube, sein Vertrag ist schlicht und einfach nicht verlängert worden.
Ach so.
Es gab keine Meldung dazu.
Nee.
Es gab keine Meldung dazu.
Nee, gab nichts offizielles.
Ich habe ein bisschen recherchiert, habe gehört, er hat einen 2-Jahres-Vertrag gehabt, der laufen sollte bis September.
Aha.
Und man hat die ganze Sache nicht verlängert und hat ihn jetzt aufgelöst.
Ach so.
Aufgelöst. Und er ist dann mit sofortiger Wirkung, ich glaube, seit gestern oder vorgestern.
Über seinen Nachfolger oder wer macht das dann?
Ja, er wird nicht nachbesetzt.
Wird nicht nachbesetzt. Es gibt ja einen Deutschland-Geschäftsführer.
Einen zweiten,
die waren ja zu zweit. Und die Aussage war, es wird auch keinen dramatischen Strategiewechsel geben, sondern er scheidet aus.
Scheidet aus dem Punkt. Ja.
Also.
Gut, aber die Personalie Erik Walter taucht ja alle 2 Jahre auf.
Ja.
Er ist ja durchaus jemand, der schon alle drei, ja.
Alle 2 bis 3 Jahre ist das so.
Alle 3 Jahre. Genau.
Ein Jahr Pause immer dazwischen, oder wie meinst du das?
Nee,
unterschiedlich. Er war zuletzt bei Magirus, ich meine 2 Jahre, stimmt das? Und davor bei DNS. TechData,
davor war er schon bei DNS. War er auch davor?
Bei DNS?
Ja. Und da davor war er bei TechData.
Bei TechData und davor bei Internet 2000 hießen die damals noch.
Ja, kann sein. Aber ich meine, dass der schon mal bei. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt da nicht.
Also DNS wird mich wundern.
Wie alt ist denn der Erik Walter? Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Nö. Okay. Nö, der ist schon gut über 50, würde ich sagen. Ne?
Gut, ich bin 52.
Hey, du musst das dann nicht sofort auf dich beziehen.
Vorsichtig, Mann. Nicht mehr der Jüngste. Silver.
Na hier, Junior, ich weiß schon, wie der mal drauf ist.
Ich gehe auch stramm drauf zu.
Ja.
Auf was?
Auch wenn man es dir nicht ansieht.
Ja, Donnerwetter.
Ja, im Prinzip ist das hier ein alternativer Debattierclub. Oder?
Deshalb will ich ja den Wimpel.
Nee, das ist ja auch der Grund, warum wir hier nicht so sich mit Video machen, weil ich zu jedem sage, wer will denn hier so einen Altmännerverein sehen, ja, die ganze Zeit da. Ja? Alle ist so ein bisschen unsere Bäuchlein angesetzt, bis auf den Darm her, weil er ständig Sport macht. Aber so wir, Andreas, ne, wir haben ja festgestellt, die T-Shirts passen wir nicht rein.
Nein, es ist schrecklich. Ich habe auch nicht wirklich
reingepasst. Band alles überall hier.
Das war ja von der Größe Small oder Medium.
Da stand irgendwas mit
echte X Männer drauf. Tragen mindestens XL. Auch wenn es schlabbert.
Völlig egal. Ja. Sehr gut. So, was war noch an Personalien? Die 9 bei HP hast du aufgeschrieben, Andreas.
Genau, ich wollte nämlich die eine Personalie, hätte ich gerade noch nachgeschoben.
Ja.
Im Anschluss an die TechData-Debatte.
Ja, ja.
Da warst du dann bloß ein bisschen zu schnell auf dem Edu-Thema, da bin ich mir dazwischen gekommen. Und zwar Der Kim Tsiogas hat bei TechData früher das HP-Geschäft gemacht und das eine ganze Zeit lang. Ist dann bei TechData raus und hat jetzt tatsächlich bei HP angefangen, und zwar Distribution Management, und zwar anscheinend als Kollege vom Ralf Elgert, über den wir bei der letzten Sendung schon gesprochen haben. Richtig, ja. Aha. Ich wollte eigentlich versuchen, einen von beiden zu kriegen, habe ich aber nicht. Also ich habe tatsächlich keinen am Telefon gehabt, kann deswegen wenig dazu sagen. Ich finde die Personalie allerdings spannend, weil das zwei Leute sind, die sehr viel Channel-Erfahrung haben, die auch sehr viel Erfahrung im Umgang mit Partnern haben. Mhm. Und das Partnergeschäft bei HP, ich sage jetzt mal, in der letzten Zeit, wir hatten es ja auch schon öfter als Thema, ja. Doch notleidend, ja. Also eher notleidend gewesen, ja, ist, fand ich von daher eine sehr, sehr spannende, eine sehr, sehr spannende Doppelpersonalie. Mhm. Auch ganz interessant, der Ralf Elgert war ja auch schon mal bei TechData. Also die kommen ja praktisch aus derselben Schule. Mhm. Also das finde ich sehr smart. Ich hoffe, dass das bei HP eine erneute Hinwendung zum Partner bedeutet. So ein bisschen pathetisch gesagt, ja, aber ich hoffe das aber wirklich. In diesem Kanal war es so lange Zeit so viel Chaos, dass das eigentlich sehr gut tun würde.
Ja, da kommt auch langsam Ruhe rein. Da gibt's ja noch eine Personalie, der Matthias Schmidt, der wird jetzt dort der Direktor kommerzielles Business für die strategische Ausrichtung bei der LaserJet und Enterprise Service Group, nicht Group, sondern bei den LaserJet und Enterprise Services bei HP, also bei IPG. Der ist auch schon seit 94 da und der folgt der Bärbel Mayborg, den der ein oder andere vielleicht kennt. Die wechselt nämlich auch in die Europazentrale.
Ach so.
Also da wechseln ja zurzeit relativ viele da in die Europazentrale, habe ich so den Eindruck, ne? Ja. Und dann haben wir noch eine Personalie, weil wir vorhin auch über Cisco gesprochen hatten. Die haben auch einen neuen Channel-Chef. Und zwar ist es der Carsten Heidbrink. Und der folgt dem Dr. Bernd Heinrichs. Der wurde nämlich befördert nach oben hin. Und der Carsten Heidbrink ist bis dato aber ehrlich gesagt überhaupt nicht auffällig geworden, was jetzt Channel-Themen anbelangt. Ich glaube, der hatte auch vorher einen Job. Irgend sowas mit Architektur, Netzwerkarchitektur, also es klang irgendwie total trocken und staubig, recht akademisch und
hatte jedenfalls da keine sichtbaren Berührungspunkte zum Channel, ne?
Nee, aber das ist ich meine auch der Vorgänger von ihm, also der Heinrichs, war jetzt auch nicht wirklich visibel.
Nee.
Oder ist der dir irgendwie mal...
Nö.
Auch nicht großartig wirklich aufgefallen. Ja, interessant. So, dann nicht mehr vakant ist die Stelle bei Samsung Displays. Da war ja der Jürgen Reinhardt. Ich glaube, da haben wir vor 3 Sendungen drüber gesprochen gehabt oder im Mai wahrscheinlich drüber gesprochen gehabt, weil der ist im April zu Apple gegangen. Und die Stelle ist jetzt wieder besetzt, und zwar mit der Michaela Teufel. Die kennt jemand von euch?
Nein, aber das lässt mich wieder mal in diese Box von dem Andreas Klett zu den kleinen grünen Teufelchen greifen.
Das war das Stichwort, oder?
Ja. Nee. Definitiv war es das.
Kennst du die, Andreas?
Nein.
Auch nicht.
Sie kommt von HP.
Sie kommt von HP.
Genau, sie kommt von HP, richtig. Dann Marina Stark-Bauer und Robert Ruf haben bei Sievert und Kau angeheuert und wollen dort das Systemhausgeschäft und das Projektgeschäft ausbauen. Ganz interessant, in welche Richtung sich da Sievert und Kau offensichtlich versucht weiterzuentwickeln.
Das Systemhausgeschäft. Das ist sehr interessant. Ich möchte mal wissen, mit welchen Produkten die das machen.
Ja, also
zur Palette passt das nicht so.
Nicht so unbedingt.
Nicht so 100%.
Aber sie versuchen doch schon seit längerem Zeit hier ihr Portfolio mal ein bisschen aufzustocken, ne? Und zu erweitern. Und da, also Drucker sind sie ja dann noch eingestiegen. Und da gab es ja schon noch ein paar Sachen. Dann Peter Edinger, da musst du was dazu sagen, Andreas. Das hast du hier mit draufgeschrieben.
Der Peter Edinger war ja früher bei WD.
Ja.
Und
Western Digital.
Western Digital.
Genau.
Und vorher bei ATI, den kenne ich schon ganz lang. Der hat sich neu zurückgemeldet. Und zwar ist er ins Geschäft mit Glühbirnen eingestiegen. Aber nicht mit Glühbirnen, sondern mit LED-Glühbirnen.
Heißen die auch Glühbirnen? Ich glaube, die heißen nicht Glühbirnen.
LED-Leuchtmittel.
Ja, irgendwie so.
Kann das sein?
Ja.
Das könnte durchaus möglich sein. Und zwar hat er die Vertretung von einem chinesischen Hersteller übernommen. Was interessant ist, der Hersteller, für den er da unterwegs ist, kommt ursprünglich aus der aus dem Komponentengeschäft. Der hat nämlich Lüfter entwickelt und ist der Erfinder der Notebook-Lüfter. Und die können tatsächlich aktiv gekühlte LEDs bauen. Das heißt, in den Leuchtmitteln ist ein Lüfter drin. Der macht das Ganze unwesentlich teurer. Mhm. Und ich habe dann gelernt, durch den Lüfter wird die Lebenszeit der LEDs erheblich verlängert. Denn je kühler das Ding leuchtet und läuft, desto länger die Lebenszeit.
Kann ich mir vorstellen.
Also klang auf der Stelle plausibel. Und da geht's ja um Lebenszeiterwartung von, ich weiß nicht, 80.000 Stunden oder was. Also weitaus länger als bei normalen Glühbirnen ein Vielfaches.
Und die Firma heißt Lichtunion.
Und die Firma, die er aufgemacht hat, heißt Lichtunion. Oh,
das ist ein interessanter Name.
Den Firmennamen, ich finde den super. Das ist so ein bisschen old-fashioned.
Ja, aber so 50er, 60er Jahre.
Ja.
Und wer sind die Kunden von dieser Firma?
Er geht damit an Großhandel.
Ah ja, okay.
Mhm. Also das sind die vom Portfolio haben die alles von ganz normalen Glühbirnen bis zu LED-Schläuchen, die man also quer durch Gebäude legen kann, von ganz klein bis ganz groß zu Scheinwerfern und, also Vollsortimenter.
Mhm.
Und er baut für die da einen deutschen indirekten Vertrieb auf.
Interessant, gerade weil es so gut passt, Andreas, da auch eine Information, Mediacom
kenne ich, ja klar.
Startet jetzt auch mit dem neuen Geschäftsbereich.
Thorsten Seifert, ehemaliger Arbeitnehmer.
Genau, da schließt sich der Kreis. Hey. Thorsten Seifert war mal eine kurze Zeit da. Und jetzt meldet Mediacom, der Distributor aus...
Wo? Aus Karlsruhe.
Startet mit dem neuen Geschäftsbereich LED-Lighting sowie der Distribution von LED-Retrofits und Leuchtsystemen.
Sehr interessant.
Finde ich auch eine ganz interessante Information. Zeigt, dass doch nach und nach dieser Bereich LED auch für die IT, immer mehr IT-Firmen, klassische IT-Firmen. Mhm. Interessant, wenn jetzt auch der erste Distributor, der da aufsteigt in diesem Bereich. Wir hatten das ja schon mal im Zusammenhang mit der Firma von Günter Schiesel vor einigen Sendungen schon mal angesprochen. Ja. Und jetzt berichtet also hier Mediacom, dass sie jetzt auch dieses Thema zu einem ihrer Geschäftsbereiche.
Hat nicht Günter Schüssel sogar irgendwie Bescheid gerufen, dass die IT-Distribution sich auch seiner Meinung nach langsam für das Thema interessiert?
Ja,
meine ich. Auch,
wobei wir davon offiziell noch nichts gehört haben. Nach meiner Information ist jetzt der Mediacom der Erste, der wirklich sagt, und wir machen das jetzt mal.
Also diese so feste Abschlüsse gibt es, glaube ich, bis jetzt wenig. Ich glaube, Gespräche laufen da sehr viel.
Das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, dass sich das auch mal positiv auf den Aktienkurs der Firma Extron auswirkt. Ich habe ein paar Aktien und die haben sich in den letzten Wochen nicht so richtig toll entwickelt. Jetzt diese Woche natürlich schon mal gleich gar nicht.
Ja, was hat sich in den letzten Wochen wirklich toll entwickelt?
Und in den letzten Tagen?
Oh mein Gott.
Naja, alles wird gut.
Alles wird gut. So, nach der Doris Albitz, um zu IBM noch zu kommen, ist ja jetzt auch der Mark Fischer auf einen europäischen Posten gehoben worden, ne?
Definitiv. Aber auf welchen?
Das war ein guter Kommentar.
Das war echt ein guter Kommentar.
Die interessante Frage ist auf welchen? Und da habe ich noch keine Antwort zugehört.
Nee, ich auch nicht.
Echt nicht?
Nee. Nein. Nee. Hast du eine gehört?
Nein, ich habe mich da auch nicht drum gekümmert, ehrlich gesagt.
Es wurde zumindest gleich ein Nachfolger mitgenannt.
Es wurde der Nachfolger mitgenannt, der neue Posten von Mark Fischer wurde nicht genannt. Und dann habe ich nochmal hinterfragt den Wechsel bei Doris Albitz.
Ja.
Und jetzt muss man wirklich sagen, hat mich jemand darauf hingewiesen. Doris Albitz und der Herr Wippermann haben die Posten gewechselt, weil der Wippermann war für Partner Transformation Europa zuständig.
Aha.
Dann ist er zur Seite weg auf diese Mittelstandsgeschichte und hat jetzt den Posten von der Doris Albitz, die seinen vorvorherigen Posten geerbt hat, finde ich total interessant. Mhm. Und was ich noch gehört habe, war, dass es wohl so sein kann, wobei man weiß es nicht genau, es wohl so sein kann oder vermutet wird, dass die neue Deutschlandchefin, die Frau Köderitz, da das Management neu aufstellt und dann so ihre Leute nachholt und die anderen dann halt irgendwo anders hingehen.
Ist nicht heute offiziell bekannt gegeben worden, dass die IBM die Geschäftsführung aufgestockt hat, personell? Ich meine, das sind noch...
Ja, da sind ein paar neue Namen.
Es sind ein paar neue Namen dazugekommen, hat mir auch nichts gesagt.
Nee.
Das habe ich gar nicht gesehen, aber das ist interessant.
Also Andreas, mit diesen süßen Teufeln hast du uns echt was angetan.
Die gehen gut, ja, weg. Die sind wirklich klasse. Ja, ja.
Die passen irgendwie zu dieser Club Mate, ne?
Die passen sehr, sehr gut zu Club Mate.
Geschmacklich.
Ich sehe gerade, der Marc Fischer, der ist bei Xing gar nicht vertreten, oder?
Nein.
Nee.
Nein.
Sind also
Herr Fischer, wie sollen wir denn dann über Sie reden, wenn
du
wir...
Du findest auch einen Gerhard Schulz nicht, du findest einen Markus Ade nicht und da gibt es so viele, die du nicht findest.
Nee.
So, und ich hab den Markus Ade mal gefragt, warum er nicht in Xing ist, und er sagt halt ganz einfach, es ist für ihn noch ein, und auch der Gerhard Schulz, es ist für ihn ein zusätzlicher Kommunikationskanal, den sie bedienen müssten, da haben sie schlicht und einfach die Zeit nicht dafür.
Aha.
Wobei ich mir ja immer denke,
was ich schon verstehen kann.
Ja, einerseits kann man es verstehen, auf der anderen Seite ist es doch so, was dann da über Xing reinkommt, kommt dann nicht nochmal per E-Mail. Also es ist im Prinzip völlig wurscht, welchen Kanal man nutzt. Ich glaube nicht, dass das deswegen wesentlich mehr wird. Aber da haben sie vielleicht ein bisschen Angst davor. Ich weiß es nicht. Hm. So, dann auf alle Fälle noch etwas Spannendes, wie ich finde, ist, dass Microsoft derzeit ohne Channel-Chef im Markt unterwegs ist. Der Oliver Görtler wurde nämlich auch befördert. Er ist jetzt für das komplette Windows-Geschäft hier in Deutschland zuständig, also von der Marketingseite, mhm, und dann, ja, also für das komplette Produkt Windows, für das Betriebssystem sozusagen zuständig. Und die ganze Geschichte passierte justament, als die ganzen Microsofties auf ihrer Partnerkonferenz waren, in den Vereinigten Staaten. Da wurde das bekannt. Es gab erst, also da drüben wurde das überhaupt nicht bekannt gegeben, es gab dann aber eine Mitteilung dazu. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum gab es da nicht ad hoc sofort eine Nachfolgeregelung?
Tja, ich weiß nicht.
Fand ich irgendwie...
Da wird bestimmt aber jemand kommen. Ich meine, da gerade auf der Microsoft-Partner-Konferenz wurde ja gesagt, wie viel Millionen oder Milliarden Dollar Microsoft in eine weltweite Partner-Channel-Geschäft investieren will. Und da wird sicherlich auch wieder Geld für einen deutschen Channel Manager sein.
Sicherlich.
Also bin mal gespannt,
wer es ist. Ja, die haben sicherlich wahrscheinlich auch jemand im Unternehmen sitzen, der das machen könnte. Ich glaube nicht, dass man da von draußen jemand holen muss. Glaube ich jetzt erstmal nicht. Aber ich finde ja immer, wenn kein Nachfolger mitgenannt wird sozusagen, deutet es ja schon mal ein bisschen darauf hin, dass es offensichtlich überraschend war.
Ja.
Ne? Also und vielleicht hat man gesagt, nee, der Oliver Görtler, der muss das jetzt da machen. Aus welchen Gründen auch immer.
Wer war denn Windows-Chef?
Gute Frage, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist ja eine wirklich gute Frage. Und wo ist der abgeblieben?
Wer?
Der alte Windows-Chef?
Ja, ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich kenne nur die Personalie Oliver Görtler so,
da muss ich mir mal eine Notiz machen, weil das ist wirklich eine ganz spannende Personalie.
Wir hatten in der letzten Woche, in der letzten Folge hatten wir noch mal über den Channel-Chef von Adobe gesprochen.
Hardy Köhler.
Ja. Hardy Köhler, ja.
Wäre das nicht ein interessanter Job für ihn gewesen?
Für Hardy?
Ja. Nee.
Nein?
Naja, vielleicht schon.
Ja.
Nein.
Nee, wieso nicht?
Ich sehe den noch in einem anderen Zusammenhang, den Hardy Köhler.
Ja.
Also der Hardy Köhler hat mir neulich jemand versichert, würde als nächstes bei SAP landen.
Ach.
Und das wäre also jetzt wirklich eine ganz... Ich weiß das nicht. Ich kann mir das... Also ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich gut vorstellen kann.
Weißt du, worüber ich dir lachen muss? Über Christians Reaktion. Ach, das hat er mir vorher noch gesagt. Im Vertrauen.
Ganz, aber sag die Information, hast du nicht von mir, Andreas?
Nein, ich habe die Information überhaupt nicht von dir.
Geht im Markt rum.
Geht im Markt rum.
Also du hast da kein Vertrauen.
Ich hatte die Information allerdings schon vor etwas über einer Woche, aber ich kann mir das, ich weiß es nicht.
Ah, der Chat schreibt, übrigens, der Chat schreibt hier, es gab keinen Windows-Chef. Also
war der nicht besetzt?
Nein, ich glaube, dass das aufgesplittet war, also dass es verschiedene einzelne Positionen gab. Der eine hat Windows für Retail Server gemacht, der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht. Und das scheint, da jetzt einfach.
Also das musste ich mal recherchieren. Das finde ich nämlich eine sehr spannende Geschichte.
Aber interessant war im Übrigen,
weil der Job ist erheblich besser als der Job Channel Chef. Also der Job Windows Chef.
Warum?
Weil du als Vorsitzender der großen Produkteinheiten deutlich mehr Macht hast als Channel Chef.
Naja, ich denke,
die mächtigen Leute in Deutschland, der Office-Chef ist sehr mächtig, der Windows-Chef letztendlich auch. Da laufen die dicken Umsätze drüber.
Ja, Channel Chef hat aber, denke ich, bei Microsoft schon eine tolle Position.
Also ich will gar nicht sagen, dass sie nicht toll ist, aber also so war das jetzt gar nicht gemeint.
Ja, hat sie gerade so angehört.
Als nein. Aber ich glaube, das ist schon ein Schritt nach vorne.
Das habt ihr denn so ein bisschen verfolgt, diese Partnerkonferenz in Microsoft?
Ja, also.
Da gab es ja jetzt schon vereinzelte Stimmen und das fand ich dann schon mal toll, aus der Partnerlandschaft herauszuhören. Es gab nämlich tatsächlich so die ersten richtig kritischen Stimmen zum Thema Cloud.
Ach.
Zur Cloud-Strategie von Microsoft.
Mhm. Ach nein.
Mhm. Die das also auch öffentlich geäußert haben und gesagt haben, naja, wir wissen gar nicht, ob dieses Thema Cloud Computing und Software as a Service und da alles in die Wolke reinpacken so wirklich ganz toll ist für uns. Natürlich bietet es neue Geschäftsmodelle und neue Möglichkeiten, das ist vollkommen klar. Aber es gibt halt einige, die sich dann fragen, ist denn das auf Dauer auch so? Weil dieses Geschäftsmodell natürlich prinzipiell dafür gut geeignet und gut dafür hält, das auch direkt zu machen.
Ja, sicher.
Also du brauchst eigentlich den Handel da nicht noch zwischendrin und eventuell sogar noch einen Distributor, wie die Ingram, die ja Office 365 macht, der auch noch ein bisschen mitverdienen will. So. Und das fand ich mal ganz interessant, das einfach auch mal ein bisschen zu artikulieren und da einfach auch mal ein bisschen Gegenwind zu machen. Ich finde das auch absolut richtig. Wenn man sich beispielsweise für Office 365 interessiert und ich das jetzt haben möchte oder abonnieren möchte, dann melde ich mich dort an und muss das dann über einen Händler kaufen, den ich überhaupt nicht kenne. Mhm. Also da wird mir dann halt quasi sozusagen eine zugewiesen. Ja.
Ist das so?
Ja.
Und, wobei normalerweise hast du ja als mittelständisches Unternehmen schon dein System aus, was dich betreut und wo du
keine Frage, im gewerblichen Bereich mag das durchaus eine Berechtigung haben. Aber denk doch mal an den Endkunden.
Nee, ja, komm.
Ich kann mir doch... So. Ja, aber wenn ich sage, ich will mir nicht mehr dieses dicke Paket kaufen, alle zwei Jahre, das kostet ja nur auch mal ein bisschen was. Ja, eben, dann kann ich doch Office 365 nutzen. Weil außerdem kann ich das dann mit allen möglichen Leuten teilen und hat auch bestimmte Vorteile.
Ja, wobei ich nicht glaube, dass die dass das Paketgeschäft im privaten Umfeld wirklich von Zukunft sein wird.
So, ne?
Kaufst du dir noch Softwarepakete? Nein. Also doch. Nur wenn es sein muss.
Doch.
Nur wenn es sein muss.
Nee. Normalerweise. Ja, was heißt, wenn es sein muss? Wenn ich halt ein bestimmtes Produkt brauche.
Also lade ich es mir, ich hole mir das online am liebsten als Service.
Ach so, du meinst elektronisch distribuiert?
Ich meine das physikalische,
ja,
das physikalische Paketgeschäft
nicht.
Und ich glaube, die elektronische Distribution ist nur ein Zwischenschritt und ich glaube schon, dass das dann Richtung
Cloud geht. Ja, aber Office 365 ist keine elektronische Distribution.
Nein, das ist ein
Paket.
Das ist schon der Cloud Service. Das ist
wie Google Docs oder ähnliches.
Ja klar.
Nur für Geld.
Ja klar. Ja, und ich finde das, wenn das funktioniert und wenn die Bandbreite da ist und wenn die Funktionalität da ist, finde ich das eine elegante Lösung.
Sag ich doch.
Ja.
Das ist genau meine Rede.
Total einig.
Nein, das ist genau meine Rede, dass ich als Privatkunde das durchaus auch nutze.
Ja, klar.
Und, und die Frage ist halt, wenn ich da als unbedarfter Endkunde drangehe und sage, ich will das jetzt haben von Microsoft, warum muss ich denn das da über irgendeinen Händler machen?
Muss man?
Weil, ja.
Ja, das ist natürlich komisch. Ja, vielleicht über...
Ja, wenn das Versprechen gilt von Seiten Microsoft, dass die Partner mit im Boot sind und dass der Handel mit am Boot ist, dann muss es auch über den Partner laufen. Die Partner können sich ändern. Es ist ja noch überhaupt nicht ausgemacht, wer in Zukunft Office 365 und solche Dienste alle anbieten wird. Kann ja sein, dass da irgendwann mal ein Stromkonzern damit reingeht und sagt, im Übrigen hast du hier noch bestimmte Software zur Auswahl, die kannst du dir bei mir gleich mit anbieten, steht auf deiner Stromrechnung mit drauf. Oder dein TK-Anbieter, Vodafone. Ja, sind dann 5,90 Euro im Monat Telekom noch zusätzlich mit drauf, dafür kann ich das nutzen.
Die Telekom ist ja großer Microsoft-Partner, bietet
es ja. Sag ja nur.
Ja, ja.
Also diese ganzen Vertriebskanäle, das ist ja alles noch nicht
ausgemacht. Es wird sich erheblich ändern.
Ja.
Und natürlich haben die Partner Bedenken. Sehr klassisch aufgestellte Partner haben natürlich erhebliche Bedenken und ich kann es ja verstehen.
Ja, natürlich.
Und natürlich ist das so. Und ich denke, es ist aber nicht eine Frage von Microsoft und was tun die da, sondern es ist letztendlich eine Frage, werden die Partner ein Modell für ihre eigene Zukunft finden? Oder wird man darauf hoffen, dass Microsoft es schon richten wird? Und Microsoft wird es nicht richten, weil die Kunden werden es richten.
Ja.
Und letztendlich sind die Kunden sonst auch Leute wie wir.
Ja, natürlich muss der natürlich muss der Händler sehen, wie er sein Businessmodell dahingehend
transformieren kann. Was ist,
dass
was
er damit reinpasst?
Ja, klar. Wofür zahle ich denn dann einem Systemhaus oder wem auch immer, wofür zahle ich denen dann Geld?
Ich finde es jedenfalls gut, dass Partner das nochmal artikulieren, auch nochmal deutlich aussprechen,
ist erheblich
das mal auch auf den Tisch legen und sagen, da müssen wir übrigens nochmal drüber reden und debattieren, weil es ist halt so, sagen wir nicht unbedingt hinnehmen, sondern halt immer noch Diskussionsbedarf sehen. Und das finde ich eigentlich gut.
Ja, dass sie den Mund aufmachen, ist gut.
Ja, und das ist das erste Mal,
dass man so in der Öffentlichkeit
diese Stimmen hört.
Ist das immer so ein bisschen unter der Oberfläche gekocht?
Ich meine, da steht immerhin jemand oben, der immer sagt, Cloud. Du hörst ja da seit Jahren nichts anderes von Microsoft. Also jedes Video, was man sich da anschaut, springt einer auf der Bühne rum und sagt, jetzt Cloud-Business rauf und runter. Mhm. Ja, aber ist doch vollkommen klar, dass man da nicht jeden sofort ad hoc mitnehmen kann und das mal jemand gibt, der sagt, also ich stelle mir das im Übrigen ein bisschen anders vor. Und ich habe im Übrigen Angst davor, dass mein Geschäft da irgendwann mal echt den Bach runtergeht, ja.
Und die Partner haben ja schon immer gesagt, liebe Microsoft, euer Geschäftsmodell, was ihr euch vorstellt, auch für uns, wir verstehen das nicht. Und Microsoft hat das in der Vergangenheit immer so ein bisschen niedergebügelt. Nein, das ist alles super definiert.
Welches Geschäftsmodell? Du meinst das Cloud?
Das Cloud-Geschäftsmodell.
Also das Cloud, in meinen Augen ist das ein Modell, was ein Hersteller super hybrid fahren kann. Also einerseits kann er das super direkt an den Endkunden verkaufen, wenn es um standardisierte Produkte gibt, wo keinerlei Anpassung notwendig ist und nichts weiter getan werden muss, sondern wo du einfach dich einloggst und dann kannst du da drin arbeiten und findest dich dort zurecht. So, das ist wunderbar. Und dann gibt es natürlich die andere Geschichte, wo sowas dann angepasst werden muss, wo Unternehmen bestimmte Anforderungen haben, bestimmte Dienste brauchen, Rollen verteilt werden müssen, Rechte eingeräumt werden müssen und. Da kommt dann natürlich das Systemhaus ins Spiel, keine Frage. So. Und da ist halt die Frage, was tut Microsoft da? Wird die jemals in dem Privatkundenbereich direkt gehen?
Selbstverständlich werden die das machen. Weil wenn ein Marktteilnehmer keinen Mehrwert in der Distributionskette liefern kann,
warum sollen sie es dann tun?
Ne? Dann wird der Endkunde auch nicht diesem Marktteilnehmer irgendwann Geld geben. Und der Hersteller aber auch nicht. Warum sollte er das machen? Das heißt, da ist auch ein Stück weit durchaus der Ball im Feld des Channels, des Händlers, seinen Mehrwert darzustellen. Und wenn er keinen findet, dann ist es natürlich blöd.
Ja,
also dann muss er sich vielleicht doch neu orientieren und in den LED-Markt reingehen oder so. Aber ich denke, dass es halt doch so einfach ist. Entweder es gibt einen Mehrwert, den er darstellen kann, und den der Endkunde und auch der Hersteller bereit ist, mitzutragen oder nicht. Mhm. Aber eine andere Frage bei dieser Gelegenheit, Christian, hat wenig damit zu tun. Bin bei uns im Chat.
Ja.
Und ich habe hier eine Anzeige von Raddiscount. Haben wir jetzt schon Anzeigen bei uns
auf der Seite? Nee, dieses Chatprogramm, was da mit drin ist, ist durch Anzeigen finanziert und dadurch für uns kostenlos in der Nutzung.
Ach so.
Und das ist im Prinzip ein Dienst, den ich hier auf die Webseite mit eingebunden habe.
Also was habt ihr für eine Anzeige?
Ich habe jetzt gerade neu.de.
Und ich habe gerade
Partnervermittlung.
Das ist ja interessant.
So zum Thema Chat ist es doch, oder?
Es ist durchaus interessant.
Weil, also bei mir kann
wir zu diesen Anzeigen
kommen. Raddiscount ist bei mir klar. Ich kenne die Firma. Ich glaube, ich habe da sogar schon mal ein Fahrrad gekauft. Also vielleicht durch meine Cookies kennen die das oder so. Der Sieging interessiert sich für Räder. Beim Christian ist es der interessiert für neue Sachen. Und du interessierst dich für Flirts.
Nee, Christian Andreas interessiert sich für Neuverlieben und ich interessiere mich für Flirten. Also. Neuverlieben finde ich ein bisschen massiv.
Keine Ahnung, was die Leute da draußen alle sehen.
Sehr interessant.
Weiß es nicht. Nee, ansonsten sind wir werbefrei. Also wir haben sonst hier nichts.
Aber theoretisch kann man sicherlich bei uns auch Werbung schalten.
Natürlich kann man das, wenn sich jemand bei uns meldet und sagt, würde da gerne.
Das ist ein schönes Geschäftsmodell, was wir auch kennen, da kommen wir her, Werbebusiness.
Genau.
Dann kann man das durchaus tun, ja. Klar, keine Frage. So, machen wir weiter.
Zumindest bei mir ist keine Werbung, schreibt ihr ja.
Ach, da habe ich mir noch aufgeschrieben. Eine herrliche Story. Habt ihr die gelesen mit dem gefakten und dem gefälschten Apple Stores in China?
Ja, so nur die Headline, ehrlich
gesagt. das ist echt der Oberhammer. Die Chinesen, bekannt dafür, dass sie ja alles irgendwie nachmachen, was es nachzumachen gibt. Egal, ob das die Stielkettensäge ist oder sonst irgendwas. Die bauen ja einfach alles nach und zwar ziemlich gut mittlerweile. Und die haben einen kompletten Apple Store in China, oder waren sogar zwei, glaube ich, nachgebaut. Mhm.
den Leuten die T-Shirts angezogen. Mein Gott. Also diese blauen, die diese Concierge heißen, die in den Apple Stores drin haben. Die Tische exakt so, die Schrift, es hat alles gepasst. Die Leute, die Angestellten waren sogar der Meinung, dass sie in einem Original Apple Store angestellt sind. Denen war das überhaupt nicht klar.
Ist ja super.
Und irgendwann
Arbeitsverträge auf.
Genau. Und irgendwann muss Apple, aber hat er halt dazwischen gehalten. Ja. So geht's einfach nicht. Hier müssen wir den Laden hier zumachen. Und da sind die dann, die Verantwortlichen halt dann da mal reingerumpelt. Und dann hat der ein Mitarbeiter von dem Apple Store gesagt, der hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein gehabt. Da hat er gesagt, ja, was wollen Sie eigentlich? Wir verkaufen völlig authentische Ware.
Also das waren Original, also
das waren Original Apple Produkte eben, die da verkauft wurden. Und er hat gesagt, ja, was wollte der da? Ist doch, mach doch nichts. Produkte sind völlig authentisch. Also das fand ich irgendwie die heiße Meldung.
Die Chinesen.
So, über was wir unbedingt noch sprechen sollten, ist das Thema Mediamarkt und Metro. Eine never-ending Story. Wir haben ja das schon ein paar Mal thematisiert. Aber was da jetzt wieder unlängst passiert ist und gerade derzeit passiert, ist irgendwie schon echt ein Wirtschaftskrimi irgendwie. Oder anders gesagt, das macht Wirtschaft so spannend, finde ich.
Ja, kann man so sehen.
Na?
Ja, genau.
Also, was ist passiert?
Ja, also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ehrlich gesagt.
Fangen wir mal bei der Pressekonferenz an, die anberaumt wurde. Ich hatte dazu auf channelcast.de einen Blogeintrag gemacht, da kann man dort auch nachlesen. Viele werden das sicherlich nicht getan haben.
Warum eigentlich nicht?
Ja, weil, sagen wir mal, es müssten sich... Ja, es kommen schon Leute bei uns, wirklich auf die Website. Ja, kommen schon Leute drauf.
Die Menschen sollten das einfach mal lesen.
Ja, bei uns funktioniert es ja typischerweise immer am besten, indem dann eine Meldung rausgeht oder eine E-Mail informiert wird. Da kann ich halt auch jeden nochmal aufrufen, sich bei channelcast.de zu registrieren. Das tut nicht weh, ist in 15 Sekunden erledigt. Aber er bekommt dann sofort eine Nachricht, wenn wir einen neuen Blog-Eintrag haben. Also das würde uns ein gutes Stück weiterhelfen. Also die Metro hat, was für sie schon sehr ungewöhnlich ist, eine Pressekonferenz anberaumt, und zwar in Aschaffenburg. Da ist nämlich der Sitz von Red Kuhn. Und diese Pressekonferenz war ziemlich kurzfristig angesetzt. Ich hatte, glaube ich, am Donnerstag die Einladung bekommen und der Termin wäre dann bereits am nächsten Dienstag gewesen. So, jetzt ging das halt zeitlich nicht, dass ich da hochgefahren wäre, obwohl es mich natürlich schon brennend interessiert hätte.
Die wäre sehr spannend gewesen.
Vor allen Dingen, weil da, sagen wir mal, außer Eckhard Cordes so ziemlich alles da war, was Rang und Namen hat. Da war nämlich der Olaf Koch da, der Finanzvorstand von der Metro, der Horst Norberg, der CEO von der Media Saturn, der Hagemann, das ist der CFO von der Media Saturn und natürlich auch Ralf Heckel als Gründer und ehemaliger Manager, MSH-Manager, aber auch als Gründer eben von Red Kuhn, der sein Unternehmen für wahrscheinlich ein Schweinegeld an Mediamarkt verkauft hat. Die waren da jedenfalls alle zugegen. Und die Überschrift lautete irgendwie so, naja, es geht halt so ein bisschen um das Thema Genehmigung seitens der Kartellbehörden über den Kauf von der Red Kuhn. Und dann wollte man noch ein bisschen über Multichannel sprechen. Und da wurde es mir schon irgendwie komisch, haben wir gedacht, es wird doch nicht das komplette Management dahin gerufen, um den Journalisten da zu sagen, dass es kartellrechtlich genehmigt wurde. Das ist einfach, halte ich für völlig ausgeschlossen. Und so kam es dann auch. Dort oben wurden nämlich die Umsatzzahlen der MSH gemeldet, die ja tiefrot waren.
Ja, 44 Millionen.
44
im
Millionen
Quartal, ne?
Im Quartal. Im Vorjahresquartal hatten sie noch 42 Millionen plus.
Ja.
Und das ist natürlich schon irgendwie, da musste man sich dann fragen, warum haben die das getan?
Ja gut. Die Antworten kamen dann auch ganz schnell. Ich glaube von dir auch, Christian. Ja. Ich teile da deine Einschätzung. Mediamarkt oder nee, Metro liegt ja im Clinch mit den beiden Mediamarkt oder MSH-Gründern. Kellerhals und Stiefel, vor allen Dingen mit Kellerhals.
Ja.
Und da geht es ja halt eben um dieses Vetorecht, was die sich haben vertraglich einräumen lassen, dass mindestens alle Entscheidungen mit 80% der Stimmen getroffen werden müssen. Die Metro hat nur 75%. Die beiden Parteien stehen ja vor Gericht und sprechen nur noch mit über Anwälte miteinander. Und hier ging es jetzt halt eben darum, dass die Metro nach meinem Eindruck, und so hattest du es ja auch geschrieben, einfach jetzt in die Offensive gegangen ist und ja. Die Situation bei MSH ist ja schon nicht mehr nur schwierig, sondern schon wirklich kritisch und fast so schon dramatisch.
Ja.
Das liegt einzig und allein an der Blockadehaltung von Keller Hals
ja.
Und zum Teil eben auch Stiefel. Und wenn da jetzt nicht eine Veränderung passiert, dann gehen wir da schwierigen Zeiten entgegen. Das ist nach unserer Einschätzung ja der Hintergrund dieser Geschichte gewesen.
Es war ein reines Politikum. So also man will Druck ausüben, Cordes will extrem Druck ausüben und sagen, hoch zu, wir haben die Strategie in der Schublade, wir würden sie auch gerne umsetzen. Da gibt es jemand in der MSH, der blockierte Stände, ja. Und da könnt ihr mal sehen, was dabei rauskommt, wenn wir unsere Strategie nicht umsetzen können. Dann landen wir nämlich alle in den roten Zahlen.
Ja.
Der hat die schlicht und einfach vorführen wollen. Ja. Erhöht da einfach ständig den Druck. Ja. Und er hat ja auch versucht, Cordes, ich meine, ich weiß nicht, wer es alles mitbekommen hatte, wir natürlich schon, wir hatten es verfolgt, der hat ja versucht, dort einen Beirat zu installieren. Und hatte sich ja dadurch erhofft, dass er dann mit einer einfachen Mehrheit durchkommt. Und das Gericht hat es ja abgewendet oder abgewiesen. Die haben gesagt, ja, Beirat kannst du da gerne installieren. Aber auch dort werden dieselben Verhältnisse gelten. Das heißt, 80% sind notwendig, um eine Entscheidung herbeizuführen.
Richtig.
So. Und da muss bei dem wahrscheinlich dann echt mal eine Sicherung durchgebrannt sein, dass er gedacht hat, das gibt's überhaupt nicht. Ich beiß hier auf Granit, ich komme da überhaupt nicht weiter. Na,
das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Ich glaube nicht, dass da eine Sicherung durchgebrannt ist.
Okay.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er das sehr genau überlegt hat, was wir da machen. Dass es ein wirklich rationales Kalkül dahinter steht. Und von seiner Warte aus gesehen finde ich das richtig gut, was er da gemacht hat. Oder richtig gut, ich finde es richtig, so muss ich sagen. Ja, weil er ist natürlich verantwortlich für den Metro-Konzern und der Metro-Konzern hat ja Baustellen einige.
Ja.
Ja, ja. Und jetzt entwickelt sich MSH, was ja jahrelang für immer einen guten Profit, tollen Profit gesorgt hat. Jetzt wird das auch noch eine Baustelle. Ne, und da hat er natürlich, da muss der handeln als Vorstandsvorsitzender im Metro. Und wenn da eben die Verhältnisse bei der MSH, die Gesellschafterverhältnisse so sind, wie sie sind, dann muss der halt sehen, dass er da seine Fälle ins Trockene bringt, sagt man aber, wie sagt man. Und insofern versucht er jetzt natürlich Druck aufzubauen, damit Kellerhals und Stiefel da ihre Maximalforderung oder ihre Position einfach mal aufgeben. Mhm. Und du hattest das so ein bisschen jetzt gesagt, so kam bei mir so über, als wenn das irgendwie verpönt wäre, als wenn du das nicht gutheißen würdest.
Nee, das nicht. Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass der gesagt hat, okay, dann muss ich jetzt weiter eskalieren.
Ja.
In der Form
muss meinte
ich das. Ne? Muss er natürlich auch.
Sehe ich genauso.
So, und insofern ist das der nächste Schritt gewesen, dass er gesagt hat, so, dann werde ich jetzt einfach weiter in die Öffentlichkeit gehen, weil es ist ja ungewöhnlich, dass explizit über die Umsätze, dass es transparent gemacht wird.
Bisher ist
es
immer,
bisher wird es ja immer kaschiert. Ja, da geht es irgendwo mit ein. Da heißt es dann immer, ja, da gibt es dann diese flächenbereinigten Umsätze. Weiß übrigens jemand, was das mit diesen flächenbereinigten Umsätzen auf sich
natürlich.
Hat? Also das
auf vergleichbare Fläche, ob die Umsätze jetzt durch Neugründungen,
bei existierenden Läden,
Akquisen ne? und.
Same Store.
Ja.
Genau. Insofern, also
Like for Like Sale nennt der Amerikaner.
Ich meine, letzten Endes muss ich sagen, verstehe ich auch den Kellerhals nicht wirklich. Er hat damals, ich hatte das schon mal gesagt, er hat die Firma die mehrheitlich verkauft. Er hat noch einen Anteil, natürlich einen relativ großen Anteil von über 20% an dem Unternehmen, aber den 75% hat eben, wie hast du es gesagt, der Finanzinvestor aus Düsseldorf, ja, und 75% ist ja wohl deutlich die absolute Mehrheit und jetzt so eine Blockadehaltung da aufzubauen, ich kann die Motivation, ich unterstelle ihm mal, dass es ihm auch um die Zukunft des Unternehmens geht.
Ja.
Das unterstelle ich ihm durchaus.
Mit Sicherheit.
Ja, aber darum geht es dem Cordes eben auch. Und die Besitzverhältnisse sind halt einfach so, dass der Cordes den Hauptlast der Verantwortung trägt. Und ich denke, dann sollte auch die Metro dort grundsätzliche Entscheidungen oder das Recht haben, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Und wir haben jetzt hier die Situation, dass die Metro echt substanzielle, die Metro, die MSH-Gruppe substanzielle Probleme hat. Ich denke, dass das laufende Quartal auch nicht viel besser aussehen wird und das Quartal danach wird vermutlich auch nicht besser aussehen. Da ist Handlungsdruck, da kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher. Gut, Sie haben jetzt mit Red Kuhn ein Unternehmen übernommen. Das ist sicherlich auch ein vernünftiger Schritt gewesen. Sie wollen weitere Unternehmen übernehmen. Da hat der Keller halt erstmal schon mal wieder das Veto eingelegt. Ja. Ja, da waren zwei kleine Firmen, die Metro.
MyBuy war das eine.
Genau.
Und das andere war
Rebuy. Rebuy. Allerdings beides so relativ kleine Veranstaltungen, die im einstelligen Millionenbetrag, glaube ich, Umsätze erzielen. Und da hat der Keller halt auch das verhindert und mit dem Argument, jetzt soll die Metro erstmal Red Kuhn integrieren und das ist so eine Blockadehaltung, die kann ich hier in diesem Zusammenhang nicht verstehen.
Nein, und ich muss gerade dazwischen schieben, MyBuy war das, das war eine Fehlinformation von mir, MyBuy ist Promarkt, ist Arcando, glaube ich, gewesen, pipapo. Es handelt sich hier um iBud.com und der andere war Rebuy. Genau, sowas.
Mhm.
Aber Andreas, du wolltest was
dazu sagen. Und die Integration kann ja nicht funktionieren, solange die Mediamarkt so dezentral funktioniert, wie sie funktioniert.
Ja gut,
und das ist
ja einer
der massiven Streitpunkte.
Vertritt denn der Kellerhals oder seiner Meinung nach, glaubt er denn, dass er die Mehrheit der Mediamarkt-Geschäftsführer vertritt oder muss?
Das weiß ich nicht.
Also das ansonsten wüsste ich nicht, was da seine Motivation dahinter ist. Da ständig diese Blockade halt.
Das Erfolgskonzept.
Er will sicherlich dafür sorgen, dass die Geschäftsführer in den Mediamärkten nicht mit leeren Händen dastehen, sozusagen. Also, dass dieses zusätzliche Online-Geschäft nicht an ihnen vorbeigeht und sie nicht partizipieren. Meines Wissens nach hatte er doch vorgeschlagen, die Geschäftsführer der Mediamärkte an den Online-Umsätzen zu beteiligen. Also was da eingenommen wird, wird dann zum bestimmten Prozentsatz auch wieder ausgeschüttet. Mhm. Was ja schon darauf hindeutet, dass er sich dafür sehr stark einsetzt und er wohl vermutet, dass wenn die Metro das alleine aufzieht, dass die Läden sozusagen ein Stück weit auf der Strecke bleiben.
Möglicherweise.
Naja, sagen wir mal so, das Erfolgskonzept von Mediamarkt war ja die Dezentralität. Und das waren ja die starken Geschäftsführer, die beteiligt sind, etc. pp.
Ja.
Und jeder Versuch, das Konzept auch nur ein bisschen aufzuweichen, ist sehr schwer gefallen. Das Konzept ist mittlerweile erheblich aufgeweicht, aber das wäre halt so jetzt dieser letzte Schritt, wo man sagt, hey, das Online-Geschäft und wir müssen ganz dramatisch was an der Dezentralität ändern. Und dann sagt er natürlich, Erfolgskonzept ist Dezentralität und
nein, das ist der Irrtum.
Ich glaube auch,
dass das Erfolgsergebnis war Dezentralität. Ja, aber jetzt im Internetzeitalter ist Dezentralität in dem Business, was MSH macht, nicht mehr das
Erfolgsergebnis. Jedenfalls nicht so, wie es gespielt wird.
Richtig. Jetzt kommt nicht wieder mit Konrad Elektronik.
Das ist das verwahrte Beispiel, um das mal anzuschieben, eines nicht dezentral organisierten Unternehmens, weil das ist durch und durch auf eine Person hin zentralisiert.
Okay.
Und das funktioniert ja sehr gut. Ja. Also muss man sagen. Mhm. Also
es gibt ja da noch so Themen am Rande. Ich weiß nicht, ob wir hatten wir da das letzte Mal schon drüber gesprochen, haben wir da gesagt, dass da eine Razzia gab auch bei Mediasaturn in Ingolstadt?
Ja, ich habe mal rausgekriegt, weshalb, aber ich habe das nicht rausgefunden.
Ja, deswegen es ging wohl
Vorteilsannahme, Bestechung.
Nee, ich wollte aber genau wissen, um welche Produkte habe ich nicht raus.
Es ging wohl um irgendwie DSL-Verträge oder sowas, meine ich, gelesen zu haben. Also ich habe da auch mal ein bisschen hinter recherchiert, da kommt man schon ein Stück weit. Ja.
Worüber ich dann aber gestolpert bin, war eine Aussage von...
Aber die Frage ist, wer hat denn diese Razzia eigentlich initiiert? War das die Metro, die da gesagt hat, schaut mal da in die Bücher rein?
Möglicherweise, also was ich gelesen habe oder was ich meine gelesen zu haben, war dass es MSH-Mitarbeiter gewesen sind, die den Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam gemacht haben.
Aha, okay.
Worüber ich aber dann gestolpert bin bei der Recherche, war eine andere Information, die sehr interessant war. Und zwar ist der Games-Anteil am MSH-Umsatz erheblich hoch gewesen immer. Und der muss ihnen sehr stark eingebrochen sein dieses Jahr.
Mhm. Warum?
Und zwar, keine Ahnung. Der muss dramatisch weggebrochen sein. Und ich denke, da hat sich sehr viel nach online verschoben.
Hat sich's auch. Da gibt's ja Internetplattformen wie Steam und ähnliches. Ja.
Und wenn solche starken Umsatzzugpferde natürlich Schiffbruch allein, dann ist, das war jetzt ein sehr schräges Bild. Ja. Aber Aber dann ist natürlich Holland in Not, um das Bild nochmal strenger fortzusetzen. Ja.
Also, da ist Polen offen. Polen offen.
Vielleicht nochmal ein bisschen was zu den zur Multi-Channel-Strategie, wie der Cordes das zumindest sieht oder welche Ziele er dort auch verfolgt. Also es wird, das haben die dort oben eben auch bekannt gegeben, dann auf der Pressekonferenz, und er hat auf alle Fälle mal gesagt, bis 2015 soll der Online-Umsatz auf 5 Milliarden Euro hoch, also 5 Milliarden, bis 2015, 15. Das sind noch 3 Jahre sozusagen, also 2011 kannst du ja schon fast nicht mehr zählen.
Ja.
5 Milliarden, ganz schön ambitioniert.
Allerdings.
Und es soll im Oktober auf alle Fälle Saturn.de, soll im Oktober jetzt diesen Jahres an den Start gehen, und Mediamarkt wird dann im nächsten Jahr folgen. Man plant, so ein gewisses Kernsortiment bereitzuhalten, das überall gleich kostet.
Mhm.
Also völlig egal, ob du es online kaufst oder in den Markt gehst. Man wird wohl auch natürlich online bestellen können und dann im Laden abholen können. Und man wird natürlich auch im Laden nicht verfügbare Ware online bestellen können und sich dann nach Hause schicken. Also das ist ja so ein bisschen dieses Thema Multichannel. Ich wollte euch mal fragen, wie seht ihr denn dieses Thema Multichannel so? Ist denn das, ich meine, da wird ja im Moment wahnsinnig viel Wirbel drum gemacht und jeder spricht drüber. Wie seht ihr das? Ist das wirklich so wichtig? Wenn ja, warum? Weil ich sag mal jetzt an meinem persönlichen eigenen Kaufverhalten. Mir ist, ich hab noch nie irgendwo etwas online bestellt und bin dann in den Laden gegangen, um es abzuholen.
Nee,
habe ich noch nie gemacht.
Das
online kaufe ich Produkte, von denen ich weiß, dass ich es sicher will.
Ja.
Und ich gehe in den Laden, wenn ich sicher weiß oder wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann sage ich, brauche ein bisschen Beratung oder ich muss mir das alles mal vor Ort ansehen, ich muss mal in die Hand nehmen.
Ja, das verstehe ich ja durchaus unter Multichannel. Also Multichannel sehe ich zum Beispiel das, was jetzt der Notebooks billiger oder auch der Cyberport macht, dass er halt...
Die rückwärts gehen jetzt mit stationären Läden.
Nein, dass sie halt eben sowohl die Option haben, ihren Online-Shop haben und auch ihre stationären Läden haben. Das verstehe ich unter Multichannel. Ich finde, das kann durchaus Sinn machen.
Ja.
Cyberport macht das auch sehr gut. Notebooks billiger hat sich hier in München sicher mehr erhofft, als dann tatsächlich herausgekommen ist, was die stationären Umsätze betrifft, die Umsätze im Laden. Der Arndt von Wedemeyer, der Chef von Notebooks billiger, der sagt ja, dass sich die Eröffnung des Münchner Geschäfts sehr positiv auf die Online-Umsätze ausgewirkt hat. Ne? Also das ist ein interessanter Aspekt. Also,
inwiefern?
Dass die Leute sich durchaus im Laden
informieren
und dann aber online bestellen.
Ne? Das ist ein interessanter Punkt. Ja.
Und dann auch nicht das Gerät in den Laden schicken lassen, wo sie es dann frachtkostfrei, glaube ich, abholen können, sondern durchaus nach Hause schicken lassen. Hat natürlich auch aus Sicht des Anwenders die charmante Konsequenz, dass du es innerhalb von 2 Wochen immer wieder kostenlos wieder zurückschicken lassen.
Für ein Absatzgesetz,
wenn es teurer als 50 Euro ist.
Ich glaube, ein Laden hat auch was sehr Psychologisches, wenn du siehst, das ist ein abstrakter Online-Händler, wie auch immer. Und da gibt's ja auch ein Geschäft dazu. Man kann da reingehen, da gibt's echte Menschen. Und ich glaube, selbst wenn man nicht hingeht, ist das schon eine psychologische Geschichte.
Ein Stück weit vertrauensbildende
Maßnahme. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube allerdings, dass es kein Muss ist.
Nein, muss glaube ich auch
zusätzlich
nicht.
Zusätzlich zu einem Online. Genau,
Sie das Amazon. Ist
das beste Beispiel.
Machen die das schon,
also so ein Pure, wie heißen die jetzt immer? Pure Onliner.
Ja, ne? Pure Online,
ja. Kann genauso erfolgreich sein, vielleicht hat er sogar größere Chancen, erfolgreich zu sein. Redcoon ist auch ein reiner Online-Händler. Da muss kein Multichannel dahinter stecken. Multichannel bedeutet immer sofort höhere Komplexität, höhere Kosten. Mhm. Und da muss man sich ganz genau überlegen, ob sich das dann, wie man in der Branche sagt, am Ende des Tages rechnet.
Das ist richtig.
Zu den Umsatzerwartungen, jetzt habe ich gerade nachgeschaut, weil ich hatte noch im Hinterkopf, dass ich Zahlen habe. Und zwar haben die bei Ernst & Young eine Studie veröffentlicht, die stärksten Online-Händler 2010.
Mhm.
Und das stellt sich folgendermaßen dar. Rang 1 Amazon mit 1,8 Milliarden Euro Umsatz.
Mhm.
Ah, du hast sie auch, genau. Und Rang 2 Otto mit 1,1 Milliarden.
Ja.
3 die Telekom mit 800 Millionen. Dann bricht das schon runter.
Nein, Andreas, sprich's aus. Wer ist auf Platz 4?
Ich sag's nicht.
Sag's.
Ich sag's nicht.
Doch.
Damian soll's
sagen. Konrad Elektronik.
Mit 450 Millionen. übrigens dann der erste, der wirklich Elektronik macht.
Konrad,
aus der ganzen Liste.
Und ja, dann, gut, Telekom und dann kommt, macht natürlich auch viel.
Die machen auch viel, aber nicht rein
Computer und so.
Nicht rein Elektronik, sondern durchaus breiter aufgestellt.
Ja.
Und Otto fand ich schon spannend auf Platz 2 mit 1,1 Milliarden.
Ja. Dann kommt der Neckermann auf Platz 5.
Dann kommt Neckermann, was ja auch ein sehr traditionelles Unternehmen ist.
Und dann kommt Platz 6 Thomann. Kennt ihr jemand?
Nein.
Unser komplettes Equipment, was wir hier stehen haben, unsere ganze Podcast-Ausrüstung ist
kommt von Thomann.
Ah ja, jetzt.
Thomann ist der Europas größter Online-Shop in Sachen Musikequipment.
Ach nein.
Da kannst du also von der Gitarrenseite bis zum Bühnenaufbau alles kaufen bei dem. Das ist ein gigantisches Unternehmen. Und der hat, der wundert mich nicht, dass der da oben mit ist. Dann kommt Weltbild, Bonprix, Bauer und auf Platz 10 wird hier genannt notebooksbilliger.de. Ja.
Mit wie viel Umsatz?
Mit Umsatz von 271 Millionen, wobei das natürlich jetzt schon ein bisschen ältere Zahlen sind. Also der notebooksbilliger.de hat zumindest bekannt gegeben, dass sie eine Umsatzsteigerung von 50% jetzt gehabt haben gegenüber dem Vorjahreszeitraum und man bis Ende des Jahres eine halbe Milliarde, also sprich 500 Millionen machen will. Und da würde man natürlich schon ganz schön ein Stück weit vorpreschen. Ne?
Aber dann haben sie da Redcon unterschlagen.
Also Red zumindest,
wenn man Redcon... Nee. Haben die nicht irgendwas von 340 oder 350 Millionen Euro gemunkelt?
Die letzte Zahl, die ich gesehen hatte, war 266. Damit wären sie noch ganz leicht hinter Notebooks
billiger. Knapp hinter Notebooks
billiger. Aber ist denn nicht im Zuge der Übernahme von Redcon durch MSH, sind da nicht irgendwas von 330, 350 Millionen Euro gemunkelt worden, was Redcon erzielt? Ich bin da ziemlich sicher.
Oder erzielen
will. Ich hab das nicht mehr im Kopf.
Ah, das kann natürlich sein.
Erzielen will,
dass sie in diesem Jahr
vielleicht. In diesem Jahr machen wollen. Also, dass das Umsatzziel ist.
Das ist möglich.
Das könnte sein.
Mhm.
Das könnte gut sein.
Das kann sein, ja.
Aber ich halte insgesamt diese Liste, ich weiß nicht, ob die wirklich so hundertprozentig vollständig ist und ob man da nicht was vergessen hat. Ich habe da nämlich noch eine andere gefunden, ein anderes Ranking gefunden und da ist die Verteilung teilweise ein bisschen unterschiedlicher.
Was ich bei der Liste interessant finde,
Platz 11 kommt dann übrigens schon die erste Online-Apotheke. Ne?
Ach nee, wie viel traditionelle Läden auf dieser Liste sind und wie weit vorne sie sind.
Ja.
Also Leute, die von online überhaupt nicht kommen.
Ja.
Wen meinst du da?
Bis auf Amazon.
Otto macht aber schon seit Jahren in dem Bereich.
Das ist schon völlig richtig, aber überlegen wir, wie es vor Zeiten war, wo dann gesagt worden ist, also Online-Geschäft ist was für Onliner und also
nee, aber das gilt
eine
für Otto,
eine Neckermann, eine Weltbild, ich finde das schon sehr interessant. Und es sind nicht die Leute, wo man gedacht hätte.
Wobei Weltbild das, was Amazon. Weltbild macht, ist auch für Online-Modell ist das ideal.
Ja,
die Klamotten, die Weltbild im Angebot hat, also lassen sich hervorragend online verkaufen.
Das ist so.
Ne? Insofern. Und das der Otto, der Michael richtig. Otto, der Michael Otto, der hat ganz, ganz frühzeitig auf das Online-Geschäft.
Ja, und sehr konsequent.
Und sehr konsequent, sehr professionell. Ja. Also
insofern, haben aber auch viele Projekte gehabt, die nicht funktioniert haben. Ne?
Also das kommt vor.
Also wollte ja.
Und was denkst du da?
Ja, ich meine, der hatte doch damals so, der wollte doch ins Fernsehen mit seinem ganzen Internet auch rein und da so einen Shopping-Kanal machen,
ja?
So rückkanalfähig und so weiter und so fort. Also wo er auch viel Geld rein investiert hatte. Also man gemeint hat, dass man diese Fernseher irgendwie interaktiv bekommt. Also hat er schon auch viel Geld versenkt. Muss man auch sehen. Aber trotzdem, also zweifelsohne, das stimmt. Wirklich sehr ambitioniert. Was noch ganz interessant ist in dem Zusammenhang, Mediamarkt hat auch bekannt gegeben, dass sie ihr Geschäft mit der Eigenmarken oder mit ihren Eigenmarken auch extrem vorantreiben wollen.
Aha. Ja.
Die haben ja Ende letzten Jahres, ich glaube es war Oktober, November, haben sie ja damals bekannt gegeben, dass sie Eigenmarken herausbringen werden.
Ja.
Das sind die euch sicherlich total gängigen Marken OK, Peak, Koenig und Easy, oder? Kennt ihr alle? Also ich habe noch nie was davon gehört.
Staubsauger, meine Waschmaschine.
Das ganze Haus voll, ne?
Ja.
Ich kenne die auch nicht.
Eierkocher.
Ich kenne die auch nicht.
Chris. Ich habe die auch noch nicht wirklich gesehen. Also auffällig waren die noch nicht,
Nein.
die Marken.
Also das wollen sie jedenfalls sehr stark ausbauen. Finde ich ganz interessant in dem Zusammenhang, weil die MSH ja auch gesagt hat, oder bereits schon längst damit angefangen hat, ja alle Hersteller wieder herzuzitieren und denen zu sagen, also mit unserer Multi-Channel-Strategie und so weiter und so fort, wenn ihr da mit wollt und
müsste natürlich uns preislich auch noch ein gutes Stück entgegenkommen.
Und hier möchte ich...
So, und da wird, hier wird so ein gerne Druck mal, aufgebaut.
Und hier würde ich gerne mal einhaken, genau an dieser Stelle.
Mhm. Ja, gerne.
Weil diese ganze Multichannel-Online-E-Tail-Debatte so stark über das Preisargument geführt wird, dass es für mich schon nicht mehr nachvollziehbar ist. Erstens, die Preise, und da, wir hatten es ja schon ein paar Mal, die Preise sind ja nicht nur geprägt durch die Preispolitik des Herstellers, sondern auch durch seine WKZ-Vergabe, also durch die Marketinggeldvergabe. Richtig. Und die Marketinggeldvergabe und die Preisgestaltung hängen sehr eng zusammen, je nachdem, wie das Controlling des jeweiligen E-Tailers oder Einzelhändlers aufgestellt ist, ob es das Controlling zulässt, dass die WKZs in den Preis gerechnet werden oder nicht. Ich glaube nicht, dass die Mediamarkt oder dass die MSH schlechter einkauft als andere. Ich glaube auch nicht, dass die weniger WKZ kriegen als andere. Ich würde mal behaupten, ganz im Gegenteil, weil das ist sehr ausgereift. Die WKZ-Verwendung ist bei denen bloß nicht so wie bei einer Notebooks billiger. So, da kommt ein anderes Pricing schon mal automatisch zustande. Und jetzt glaube ich aber weiterhin, dass das Preisargument gar nicht das hauptsächliche ist. Erstens, wer über den Preis verkaufen kann, im Prinzip jeder. Verschenken kann die Produkte auch jeder, wenn er einen findet, der die geschenkt haben will, je nach Produkt. Mhm. Das ist ja nicht die Kunst beim Verkaufen. Beim Verkaufen kommt es an auf ein Einkaufserlebnis, was ich auf einer Website oder in einem Laden habe. Ich kaufe nicht gern beim Mediamarkt, das sieht mir zu ramschig aus, mache ich nicht. Es kommt auf ein Einkaufserlebnis an, gerade bei Onlinern ist das sehr unterschiedlich. Und da wird dann ja auch viel gemacht mit Vereinfachung und Produktbeschreibungen rauf und runter und Videoeinsatz, um die Produkte zu zeigen, was ich alles schön und gut finde und richtig finde. Und dann muss man sagen, okay, und auch da hört das nicht auf. Und mein Punkt, und wir hatten ihn vorhin schon mal, ist, Vertrauen ist eine ganz wichtige Größe in der Gleichung. Vertrauen ist sehr wichtig. Wenn ich kein Vertrauen zu einem Online-Shop habe, dann kann der so billig anbieten, wie der will. Ich werde dem nichts abkaufen. Ich werde da meine Kreditkartendaten nicht hinterlegen. Ich werde dem meine Adresse nicht geben. Ach, den Teufel werde ich tun.
Ich sehe das ein bisschen anders, Andreas. Und weißt du warum? Weil ich glaube, dass das ähnlich ablaufen wird, wie es derzeit im stationären Handel abläuft. Kunde kommt in den Laden rein, lässt sich beraten, weiß, welches Produkt er will, rennt nach Hause, schaltet den Computer ein, kauft da, wo es am billigsten ist. Und selbiges kannst du mittlerweile über die Webseiten machen. Ich gehe auf Webseiten drauf, wo ich erstklassige Informationen bekomme. Da wird mir nur gesagt, da gibt es übrigens die und die Alternativen noch, die kannst du gegenüberstellen. Du kannst Bewertungen lesen von anderen Kunden, wie finden die das Produkt. Also ich bin da wirklich anschließend sehr, sehr gut informiert. So, und dann gehe ich auf die nächste Preissuchmaschine, gebe dieses Produkt ein und sage, okay, da ist jetzt die Konkurrenz oder irgendjemand
anderer ganz weit oben.
Christian, wenn drei,
das wird sicherlich auch
passieren. Wenn drei Billiganbieter oben stehen und der erste hat einen Sternbewertung und der dritte ist...
kaufe ich nicht.
Drei, genau.
Bei dem
kaufst du nicht.
Ihr habt beide recht.
Und dann geht's ein Stück weiter runter und ist einer, der ist 5 Euro teurer, aber hat 5 Sterne.
Ja, natürlich. Das ist keine Frage.
Und das ist eine Debatte, die meines Erachtens, ich sehe das genau wie du, ich sehe das,
ich sag ja nur, das
den Thema, Effekt sehe ich auch.
Ja,
ich sehe den Effekt. Und das ist doch früher auch so ein bisschen eingeschäft, hast dich beraten lassen, bist woanders das gekauft.
Ja.
Und du kaufst aber auch nur dann woanders, wenn du dich bei dem woanders halbwegs gut aufgehoben fühlst. Und man muss doch erstmal hinkriegen, dass die Leute mir irgendwie vertrauen. Und wenn ich eine Rumpelbude bin von irgendwo, dann kann das schon sein, dass mal einer aus Versehen bei mir kauft. Oder auch wenn ich 1 Million Leute anschreibe, finden sich sicher 10 Dumme, die dann drauf reinfallen und da was machen. Aber das ist doch, das bringt mir kein nachhaltiges Geschäft. Ich muss ja jedes Mal wieder 1 Million Adressen verbrennen, um die nächsten 10 Dummen zu finden, die meine Miete finanzieren. Das ist ja kein Geschäftsmodell. Und dieser Faktor Vertrauen wird meines Erachtens in der Debatte komplett unterschätzt.
Also das, ich meine, dahingehend gebe ich dir absolut recht. Also ich meine, das Erfolgsgeheimnis von Amazon ist sicherlich eines, dass du eine Plattform vorfindest, auf der du dich quasi wohlfühlst. Ja. Also du kannst dort extrem bequem einkaufen. Die tun alles, was sie können, um dir das Shoppen leichter zu machen. Also mit ihren ganzen Angeboten, das fängt schon dann an beim Thema Versand, da gibt es ja diesen Prime-Versand, den du sogar, den du einmal im Jahr quasi kaufst und da kriegst du immer alles grundsätzlich per Express zugeschickt und sogar deine Familienmitglieder können darüber bestellen, ist ja nicht nur auf eine Person bestellt, beschränkt und, das sind ja alles so Geschichten,
ja. Ne? Das ist schon richtig.
Also absolut. Aber du, warum sagtest du, wir haben beide recht?
Naja, weil du halt in dem dem Andreas ja widersprochen hattest, weil du hattest gesagt, du siehst es anders.
Ja.
Ich sage, dass der Andreas recht hat mit seiner, ich sag mal, Vertrauensaussage. Mhm. Du kaufst bei keiner Firma, zu der du kein, also sagen wir mal, Urvertrauen, grundsätzliches Vertrauen hast. Das kann auch relativ banal sein mit den Sternen zum Beispiel. Wenn da halt jemand 5 Sterne hat, dann denkst du, okay, das, und zwar mehrfach, ja, von den Kunden, dann kannst du sagen, das ist wahrscheinlich nicht irgendwie so eine Pommesbude, die, sondern es ist ein seriöses Unternehmen, was gut mit den Kunden aus umgeht. Und natürlich hast auch du recht, wenn du sagst, ja, aber die Kunden orientieren sich irgendwo über die Produkte und kaufen dann, wo es am billigsten ist. Ja, die kaufen dann, wo es am billigsten ist, wenn dieser Online-Händler eben auch diese Voraussetzung erfüllt.
Ja.
Dann ist das sicherlich so. Ich kann ab dem Beispiel jetzt gerade, ich habe mir für eines meiner Rennräder habe ich mir für den Winter schon mal so eine Rolle geholt. Da kannst du das Rad so reinstecken und dann kannst du da irgendwie auf diese Rolle strampeln, bis du tot umfällst. Ja, genau. Und da habe ich natürlich auch erstmal geguckt, wo gibt's denn das überhaupt und zu welchen Konditionen und so, und war, glaube ich, sogar auf billiger.de, um mal zu sehen, wie da der Markt, wie die Marktlage aussieht. Und da war ganz oben so eine Firma, die kannte ich überhaupt nicht. Ja, die waren am billigsten, aber die habe ich sofort rausgefegt, weil die eben auch bewertungsmäßig mir da sich nicht aufgedrängt haben. Die waren, das Ding hat 240 Euro da gekostet. Ich habe es dann für 280 Euro woanders gekauft, bei Amazon gekauft, beziehungsweise bei einer Subhändler
von Amazon Marketplace. Also,
genau. Und weil ich da wusste, da bist du gut aufgehoben. Stichwort Vertrauen, ja. Andreas.
Ja.
Und ich denke, dass es oft so läuft.
Das ist richtig. Ja. Also das sehe ich auch so. Wo wir gerade über zwei Sachen vielleicht noch. Notebooks billige.de wollte ich noch mal kurz nachhaken. Die planen ja auch nicht, also die verkaufen ja derzeit nicht nur Notebooks, sondern die weiten ihr Sortiment ja auch immer weiter aus. Thema Fernseher und verschiedene andere Produkte, die mit reingehen. Inwiefern ist denen ihr Name, steht denen ihr Name sozusagen im Weg? Ist das ein Thema? Oder kannst du das über die Marke, weil du schon genügend Kunden auf der Webseite hast, transportieren sozusagen? Bei uns gibt's nicht nur Notebooks.
Tja, ich hatte mit dem Arndt von Wedemeyer da vor ein paar Jahren sogar schon drüber gesprochen.
Aha, okay.
Und hatte halt eben auch diese Problematik angesprochen. Und er hat gesagt, genau wie du es jetzt auch gesagt hast, Christian, dass die Strategie dahinter steht, also er will den Namen eigentlich nicht ändern, sondern die Strategie, die dahinter steht, ist, dass der Kunde mit dem Namen Notebooks billiger, die gar nicht nur Notebooks verbindet, sondern damals hieß es noch mobile Produkte.
Mhm.
Mobile Produkte.
Waschmaschinen.
zu guten Preisen und mit einer vernünftigen logistischen und buchhalterischen Abwicklung und so weiter und so fort.
Ja.
Das sollte sozusagen der Markenkern von notebooksbilliger.de sein. Und jetzt mit den Geräten, die halt nur, sagen wir mal, für Strongman, also wirklich starke Leute als mobile Geräte zu bezeichnen sind, wie eben so große LED-Fernseher. So
42 Zöller nimmst du ja nicht mal eben mit, ne?
Nee, da ist das natürlich halt schon ein bisschen eine andere Kiste, aber ich denke, dass er halt von dem Namen nicht mehr abweichen wird, weil der Name notebooksbilliger.de oder die Marke ist heutzutage schon recht stark hier in Deutschland.
Der ist sehr stark
etabliert. Ne? Und da wird er keine Hand anlegen, das denke ich nicht. Wäre, glaube ich, nicht schlau.
Mhm. Dann vielleicht
siehst du es anders?
Nee, ich wollte es nur
mal... Er könnte sie ausweiten zu
alles. Gar nicht anders. Nee, aber ich...
Das sind so diese Ramschläden.
Nee, aber so eine Marke und so eine Domain gibst du nicht... Also das wechselst du nicht.
Nein, einfach. Ich meine, nicht einfach
da steht das ja so viel dahinter, rein technisch gesehen, um dann in den Suchergebnissen oben zu sein, gefunden zu werden und.
Ja,
also das ist, ich glaube, diese Domain, ich möchte nicht wissen, was die wert ist. Also die ist sicherlich viel Geld wert. Also allein von dem Namen her, die ist da wirklich gut aufgebaut, die Marke, warum sollte er das tun? Interessant fand ich noch in dem Zusammenhang, weil wir auch über Amazon gerade gesprochen haben, die suchen derzeit, man halte sich fest, 10.000 neue Mitarbeiter.
Wirklich oder nur marketingmäßig?
Nee, also du kannst mal bei Amazon dort in den Bereich gehen, Jobs und Karriere. Mhm. Weiß nicht, wie aber Amazon heißt.
Also ich habe da auch mal reingeschaut, das ist schon gigantisch.
Es ist unglaublich.
Moment, überall. Was, reden wir hier nur von Deutschland oder?
Deutschland.
Nur in Deutschland?
Nur in Deutschland.
10.000?
10.000. Also wow. Da ist viel Personal dabei für saisonales Geschäft, also für das anstehende Weihnachtsgeschäft. Da brauchen, da wissen die halt,
na klar.
Was da auf die zurollt, ist klar, ne? Ab Ende November spätestens geht's los. Mhm. Haben aber im gleichen Atemzug gesagt, gut, das ist natürlich mit ein Stück weit Marketing, sie versuchen dann von diesen saisonalen Kräften möglichst viele zu übernehmen. Okay, gut, kann man so sagen. Aber trotzdem auf allen Ebenen. Callcenter werden dort aufgebaut, Kundenservice wird ausgebaut und. Das ist enorm, was die dort rein investieren. Und das bringt mich eben wieder zu dem Thema, über das wir schon längere Zeit spekulieren und ist da für mich wieder so ein Mosaiksteinchen, dass Amazon noch stärker in die Distribution einsteigen wird und die wirklich das mal ausprobieren, da im SMB-Bereich einfach mal so als Testballon.
Glaube ich auch.
Also die probieren einfach, die haben einfach keine Scheu, Dinge auszuprobieren. In Amerika beispielsweise kannst du über Amazon Fleisch kaufen.
Mhm.
Also die probieren es einfach aus, wie geht das, wie funktioniert das, wie weit kommen wir da.
Mhm.
Dann machen die den Testballon oder sie stellen es halt wieder ein. Ne?
Mhm.
Und also da bin ich echt noch gespannt, ob da nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr die noch von sich hören.
Du meinst tatsächlich lassen. In die IT-Distribution?
Ja.
Mhm.
Ja.
Doch, das glaube ich.
Also die, ich meine, die das merken, Gerücht die läuft merken
schon die ganze Zeit.
Die merken doch auch, dass gerade viele kleine Händler Ware über sie beziehen.
Ja, ja, sicher.
Also das ist ja ein offenes Geheimnis. Also dass jede Umfrage ergibt es, die wir jetzt auf der Webseite gemacht haben. Wenn du da fragst, haben sie schon mal beim E-Tailer eingekauft als Lieferant? Ja, nicht für den Eigenbedarf, sondern als Lieferant. Ich meine, das lag ja, irgendwie gut, bei 75%.
Ja gut, dann können sie es doch einfach so weiterlaufen lassen. Müssen wir doch gar nicht irgendwie was ändern.
Naja, ich denke...
Ja, man kann es ja mal systematisch angehen.
Warum? Ich denke, die werden halt noch eher in Richtung reingehen. Ja, die wollen ja auch mehr Produkte verkaufen, so ein bisschen auch in das Lösungsgeschäft rein und auch erklärungsbedürftigere Produkte verkaufen. Und dann brauchst du nachgeschaltet natürlich direkte Ansprechpartner bei Amazon, die du als Händler kontaktieren kannst, die du Dinge fragen kannst, passt das und das zusammen, was brauche ich da dazu, was muss ich da beachten?
Mhm.
Also da musst du schon ein bisschen mehr bieten. Aber Amazon verfolgt immer so die Strategie, sich einen Marktanteil von 20-30% zu holen in einem bestimmten Bereich, also in einer bestimmten Branche, und dann machen sie das nächste auf. Egal, ob es Bekleidung ist oder Schuhe oder Bücher oder was weiß ich, völlig egal. So, und da finde ich das schon mal ganz interessant.
Vielleicht kaufen sie einen Distributor.
Vielleicht. Haben die so viel Geld?
Amazon? Ach,
Amazon hat schon Geld.
Was glaubst du denn, wie viel so ein
Distributor kostet? Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also Amazon hat jetzt, ich habe gerade die Zahlen dabei, gab jetzt die Zahlen fürs zweite Quartal bekannt und da ist der Umsatz um 51% auch, also um 51% gestiegen auf 9,9 Milliarden Dollar.
Im Quartal?
Im Quartal.
Mhm.
Von 6,8 Milliarden auf 9,9 Milliarden. Jetzt schaust du dir aber mal an, was da unterm Strich übrig bleibt. Dann sind es, ich meine, ein bisschen über 100 Millionen.
Oh, das ist nicht viel.
Ja, das ist 1%.
1% Distributionsmarge.
Distributionsmarge. Mehr ist das auch nicht. Also sagen wir mal, so prall gefüllte Kriegskasse, weiß ich nicht, ob die unbedingt haben. Also die können dann natürlich in Aktien kaufen und andere Modelle noch machen, aber so eine Kriegskasse glaube ich nicht, dass sie es haben.
Mhm.
Können ja mal bei Apple fragen, die haben so viel Bargeld übrig. Die haben derzeit 76 Milliarden Dollar drin in der Kriegskasse. Unglaublich, oder?
Das ist ziemlich viel.
Doch. Das ist allerdings ziemlich viel, ja. So, was haben wir noch? Promark machen wir vielleicht das nächste Mal, oder?
Mhm.
Die haben sich ja so ein bisschen neu aufgestellt und starten da jetzt auch neu durch mit einem neuen Shop-Konzept und einem neuen Ladenkonzept.
Wieder mal. Promark ist ja so eine Zickzack-Geschichte.
Ist eine Zickzack-Geschichte, scheint aber jetzt auch ein bisschen ein Ende gefunden zu haben. Liest sich zumindest alles ganz vernünftig, was sie da vorhaben. Und das könnte man vielleicht das nächste Mal ein bisschen weiter vorstellen. Ja, SAP, da waren wir vorhin schon mal kurz stehen geblieben. Andreas, da hattest du ja auch gerade ein bisschen was dazu gesagt. Kann das vielleicht noch ein bisschen unterstreichen, dahingehend, der Herr Neumeier, der derzeitige Channel-Chef bei der SAP, hatte uns, also Channel Partner, ein Interview gegeben und dort unter anderem erwähnt, dass sie die Lizenzumsätze über Partner von derzeit 17 auf 40% steigern wollen. Wollen. Also ja, ganz ambitionierte Ziele, die wir dort haben. Und jetzt weiß ja jeder, dass die SAP ein Unternehmen ist, diesmal mit dem indirekten Kanal ziemlich ernst meint und dann wieder nicht und dann wieder ja. Also rein in den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Also man sieht alle Jahre lang einen neuen Channel Manager dort auch sitzen.
Ja, also
ich kenne bestimmt schon 4 oder 5 bei denen.
Das ist wohl richtig.
Ja, und dann ist eine Strategie mal wieder total ernst, ja, und dann machen sie dann auch richtig was. Und dann gehen sie aber anscheinend wieder raus. Und jetzt durch das Branchengerücht, das hier eben auch aufgetaucht ist, dass möglicherweise der Hardy Köhler bei der SAP antritt, würde das ja dann durchaus irgendwo ein Stück weit Sinn machen, ne? Weil der Hardy Köhler versteht genau dieses Geschäft.
Ja, das
kann er. Richtig. Also das haben wir ja das letzte Mal schon festgestellt. Der hat ja einen wirklich super Job dabei, Adobe gemacht. Klasse Sachen, klasse Programme durchgezogen. Macht es deiner Meinung nach Sinn?
Ja, Sinn würde das schon machen. Das Problem bei der SAP ist halt, das indirekte Geschäft bei der SAP sind diese riesengroßen SAP-Beratungshäuser. Mhm. Und alles, was dann kleiner ist, versinkt dann daneben so in der Bedeutungslosigkeit, wird auch gar nicht so gesehen. Und immer wenn das Geschäft kleinteiliger wird, wird es für die SAP erheblich schwierig. Die SAP, wenn neue Systemhäuser suchen oder wenn sich Häuser anschauen, die schauen sich die Website an. Und wenn die Website nicht so toll ist, dann sagen sie, Website ist nicht so toll. Das kann nichts sein, mit dem müssen wir gar nicht weiterreden. Das heißt, sie sind erheblich anspruchsvoll oder die haben erheblich hohe Erwartungen an die Partner.
Könnte man auch sagen, meisten, arrogant?
Ach, das sind die im Bereich vielleicht mitunter auch. Würde ich jetzt aber gar nicht so sagen. Also, wenn die es schon ernst meinen, die schauen schon ernsthaft hin. Aber die können sich das dann nicht so vorstellen, dass es halt auch kleinere Häuser gibt, die sich vielleicht nicht so eine tolle Website leisten können oder vielleicht nicht 20 zertifizierte Techniker haben. Das heißt, alles, was kleiner ist, ist bei denen also erheblich gefährdet, durchs Raster zu fallen. Mhm. Man versucht jetzt ja auf der letzten Fujitsu Fachhandelsroadshow war das ja ein Thema. Man versucht mit Fujitsu ans Thema ranzugehen. Ja. Und versucht über Fujitsu Partner zu gewinnen, was ich für einen erheblich glücklicheren Ansatz halte, weil eine Fujitsu ist da schon erheblich bodenständiger und dann bist du halt Fujitsu-Partner und kannst über Fujitsu auch in so eine SAP-Partnerschaft rein und die SAP ist ein Stück weit außen vor und man hat dann tatsächlich einen mit dem man reden kann, nämlich Fujitsu.
Ja, so viel ich weiß, soll ja die Synaxon sehr spitze bilden. Ne?
Und auch die Synaxon, und es gibt garantiert im Synaxon auch Umfeld, auch Häuser, die interessant sind. Ich würde das mal sagen, gerade im alles, was so iTeam ist. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass SAP das selber hinkriegt. Ich glaube, da muss in der Unternehmenskultur noch eine ganze Menge passieren. Mhm. Also das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, deswegen würde es durchaus Sinn machen, sich jemanden an Bord zu holen, der diesen, ich sag
mal, Anführungszeichen
Stallgeruch auch hat.
Der das versteht.
Den man kennt in der Branche, der auch weiß, wie die ticken, der die richtige Ansprache auch macht, der nicht sozusagen, kommt da jemand aus Waldorf, so ein Manager, ja, so ein Geschniegelter, der uns da sagen will, wie der Handel läuft und wie man das macht, so Lizenzgeschäft, ne? Hardy Köhler weiß, glaube ich, da schon die richtige Ansprache auch zu finden.
Das denke ich schon auch. Ich denke allerdings, es kann nur funktionieren, wenn er erheblich höher aufgehangen ist als Channel-Chef.
Ja.
Also der müsste dann, ich habe keine Ahnung, was die Position da wäre.
Irgendwo die Geschäftsleitung
halt oder mit rein. Oder zumindest Gesamtvertriebs oder irgendwie sowas.
Irgendwie sowas
in der Richtung. Weil wenn es drunter aufgehangen ist, dann wirst du von den Großen da so niedergebügelt. Das hat keinen Taug. Ja.
Nee, warten wir mal ab, ob sich das bewahrheitet und ob das so eintritt. Ne?
Also SAP, um kontinuierlich und richtig vernünftig nochmal wachsen zu können, muss SAP auch an die kleineren. Und das können die nicht selber, das geht halt nur über Partner. Ja. Und da ist man auch bei Design und bei diesen Geschichten ist man noch nicht so richtig erfolgreich und glücklich unterwegs. Ja. Definitiv nicht.
So, Acer Follow-up müssen wir, denke ich, verschieben. Die Zahlen sind noch nicht
da. Sind noch nicht da.
Und
ich habe so drauf gewartet und so gehofft, dass sie die Woche kommen, aber
trotzdem können wir ja hier feststellen, dass dieses Gerücht, dass Lanchi zu Samsung geht, eine Ente war. Ne?
Was, eine Ente?
Eine Ente. Also.
Ah, okay. Man hat
ich habe das so gar nicht ernst genommen.
Irgendwie. Man hat Stan, ich hätte mir schon vorstellen können. Man hat Stan Shi gefragt, also den Acer Gründer, und der ist ja noch Großaktionär. Man hat den auf einer Veranstaltung in Taiwan gefragt, genau nämlich dazu, zu Lanchi, und dass der zusammen, und er sagt, ja, mein Gott, manche Leute gehen halt weg und die also, machen dann und die machen dann was anderes. Das kann man denen nicht, verdenken. Nee, das war sein Kommentar dazu. Also kann schon sein und dann ist das halt so. Da könnte er jetzt auch nicht viel zu sagen, wäre halt dann.
Aber wer hat die Ente in die Welt gesetzt?
Weiß ich nicht. Ne? Das weiß ich nicht mehr jetzt. Also wir hatten letzte Woche oder letzte Mal.
Ich glaube, das kam das Ding aus USA.
Ich kann es dir nicht sagen.
Ich weiß es auch nicht.
Also Lanchi hat ja wohl auch ein Wettbewerbsverbot. Also wie das üblicherweise halt so ist, wenn du irgendwo ausscheidest.
Ja, aber was bedeutet denn Wettbewerbsverbot ist doch...
Nö, also das bedeutet schon was.
Ja, also das ist, nur eine Frage von Geld.
Eben, natürlich, es ist eine Frage, eine Frage von Geld und...
Da wird eine Ablösesumme, genau, wie im Fußball.
Ja. BenQ steigt übrigens auch in den LED- und Solarpanelmarkt ein.
Brav, sehr gut, das erinnert mich wieder an meine Extron-Aktien.
Du bist im Moment aber auch wirklich gebeutelt.
Das ist ja unglaublich. So, jetzt kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Und zwar wollte ich mit euch zumindest mal ein bisschen in das Thema Social Media einsteigen. Wenn ihr so unterwegs seid im Netz auf Händlerwebseiten seid, zudem sind wir ja alle selber in Facebook sind wir vertreten. Andreas und ich sind zumindest schon in Google Plus, den Damian werden wir da auch mal irgendwann reinziehen.
Ich bin da schon drin.
Ach, du bist schon drin?
Ja, nur völlig inaktiv bisher.
Okay, dann auf Twitter sind wir noch unterwegs, der eine mehr, der andere weniger. Also in Xing natürlich sind wir unterwegs, LinkedIn findet man wahrscheinlich auch den einen oder anderen. Mhm. Mich würde mal so von euch interessieren, wenn ihr da im Netz unterwegs seid, fallen euch heute schon Handelsunternehmen in irgendeiner besonderen Art und Weise auf? Hersteller ja, kein Thema. Da ist es natürlich ein gern genutztes Marketinginstrument. Und aber so ein Handelsunternehmen, ist da für euch jemand so visibel?
Ja, Notebooks Billiger.
Zwei Personen?
Die machen da sehr viel. Die sind da total rührig. Also ich finde das wirklich klasse, was die machen, gerade auch auf Facebook. Ja. Wir nutzen da wirklich die Möglichkeiten, die Facebook bietet, hervorragend aus. Twitter habe ich nicht so verfolgt, da haben sie, glaube ich, auch wesentlich weniger Follower als Freunde auf Facebook. Da haben sie, wie viel haben sie da? 10.000 oder so mittlerweile schon? Echt? Also richtig viel. Ne? Mhm. Und also das machen die wirklich klasse. Sonst allerdings aus dem IT-Bereich wüsste ich jetzt dann schon keinen mehr.
Ja, doch, ein paar Bechtle machen zumindest Twitter.
Mhm.
Aber da ist es so, dieses Handelsunternehmen oder Bechtle macht meiner Meinung nach den Fehler, dass sie dazu stocksteife, total trockene Nachrichten absetzen. Ja? Also, weißt du, ja, die neuen Geschäftszahlen sind da und so irgendwie. Aber es kommt so nichts aus der Bude irgendwie selber raus, dass man da, sagen wir mal, wie ein soziales Netz einfach auch ein Stück weit sein soll.
Ja.
Dass ich ein bisschen Einblick kriege. Das ist ja etwas, was Notebooks Billiger total anders macht. Ja, da kannst du einen Blick in die Reparaturwerkstatt werfen. Ne? Dann sagt er, heute habe ich wieder ein Paket gekriegt mit dem neuesten Handy. Wie denkt ihr darüber? Ich teste gleich mal, sage euch dann Bescheid. Also du wirst sozusagen...
Die machen da auch Aktionen, Gewinnspiele.
Gewinnspiele, da machen sie Geocaching und so weiter. Ganz, ganz tolle Sachen, überhaupt keine Frage. Das macht da der Frank Hufnagel und sein Team wirklich ganz toll. Und die Bechtle, die macht das halt wirklich wie so, ja.
Naja, die haben das ja auch nicht umgehen.
Nee, nicht wirklich. Aber ich denke halt, sowas kann Bechtle man auch. Bechtle
verkauft Produkte nicht über Emotionen.
Sehr schöner Satz, Andreas.
Aber ich denke, sowas kann man halt auch ein Stück weit lernen, wenn man sowas macht.
Ja, da muss man lernen.
Und ich bin jedenfalls auf ein Systemhaus gestoßen, die heißen Michael Krämer IT Solutions. Die sitzen in Eppelborn. Das ist im Saarländischen. Eppelborn klingt irgendwie total norddeutsch, ne? So.
Ja, ich finde das Ding so ein bisschen hessisch.
Hessisch? Ja.
So wie Eppelborn.
Eppelboy habe ich auch so gedacht. Ja, genau.
Im Saarländischen ist ein kleineres mittelständisches Systemhaus. Haben, glaube ich, so rund 40 Mitarbeiter. Mhm. Der macht vorwiegend so Serverlösungen, auch so ferngesteuertes Zeug, so Remote-Geschichten und Serverüberwachung und sowas. Ist ein großer G-Data-Partner. Ist da schon ein paar Mal ausgezeichnet worden. Und Wortmann-Partner, ein langjähriger.
Mhm.
Und der ist dort auch ziemlich rührig. Mhm. Also der hat natürlich so sein Lokalkolorit dort und hat es aber geschafft, da auch über alle möglichen Kanäle sich richtig was Ordentliches aufzubauen. Und ich habe auch hier jetzt mal die Gelegenheit genutzt, mich mit Michael Krämer zu unterhalten über das Thema, warum es angefangen hat. Und das Interview habe ich aufgezeichnet und das, denke ich, wäre jetzt der passende Moment, wo wir das mal mit einspielen. Dann ja. können wir danach noch ein bisschen kurz über soziale Medien sprechen, wie wir das Thema so sehen. Mhm. Gut, dann schicken wir den mal an den Start. Interview dazu in etwa gefühlte 10 Minuten, glaube ich. Also, hören wir mal rein.
Emma?
Hallo Herr Krämer, hier spricht Christian Mayer. Ich grüße Sie.
Hallo Herr Mayer, ich grüße Sie.
Herr Krämer, ich wollte mich mal etwas mit Ihnen über das Thema Social Media unterhalten oder soziale Netzwerke, wie man auch so schön sagt. Wir beide sind ja da relativ viel unterwegs. Also Sie sind mir da zumindest in einigen sozialen Netzen auch durchaus aufgefallen. Die Besonderheit oder das Besondere finde ich ja, dass Sie ja eigentlich ein kleineres und mittelständisches Systemhaus sind. Und da fand ich es doch etwas unüblich, dass Sie da unterwegs sind. Aber vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, wie Sie das Thema eigentlich für sich erkannt haben und was Sie dann letztendlich auch veranlasst hat, in dem Bereich tätig zu werden.
Also erkannt haben wir das ja schon vor einigen Jahren, weil wir bei Xing schon sehr lange aktiv sind. Da sind also einige Mitarbeiter von uns mit drin. Wir haben da auch zwei Gruppen, die wir betreuen und die wir zur Verbreitung von Informationen nutzen. Allerdings hat sich jetzt, ja, seit Jahresanfang würde ich das fast sagen, ein regelrechter Hype durch Facebook und Twitter ergeben. Mhm. Und durch die Erfahrungen, die wir bei Xing gemacht hatten, sind wir da eigentlich relativ früh mit einer Unternehmenspage gestartet und bieten Informationen an. Der Vorteil, den wir sehen, ist, dass wir eine große Anzahl von Personen hier quasi erreichen können, dadurch, dass jetzt Facebook und Twitter doch sehr, sehr weit verbreitet ist und prozentual mittlerweile die ja, größte Verbreitung hat. Mhm. Und was man ganz klar sehen muss, man erreicht neue Zielgruppen. Mhm. Ganz anders als bei konventionellen Medien erreiche ich hier Zielgruppen, die ich auf anderem Weg nicht erreiche. So haben wir beispielsweise Probleme gehabt, für dieses Jahr unsere Auszubildendenstellen zu besetzen.
Ja.
Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokativ. Die Auszubildenden bei uns im Systemhausgeschäft, die wirklichen Techniker, die Menschen- und frischluftscheu sind, die lesen nicht die Süddeutsche, um die Stellenanzeigen zu sehen, sondern die sitzen eher zu Hause an ihrem Computer. Und da hatten wir beispielsweise sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben zwar da Werbeanzeigen geschaltet, aber über diesen Kanal im Verbindung mit unserer Facebook-Präsenz konnten wir da sehr viele und auch qualitativ gut geeignete Bewerber finden, sodass wir das jetzt dieses Jahr relativ schnell und gut besetzen konnten, dank Facebook.
Das ist ja ein durchaus spannendes Thema, das ist richtig, da habe ich sogar noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, zunächst denkt man ja immer erstmal, die Kunden dort irgendwie anzusprechen, aber dort so in Richtung Ausbildung, ja, das leuchtet durchaus ein. Welche sozialen Netzwerke nutzen Sie denn überwiegend und was passiert dort dann genau? Also was machen Sie dort für eine Ansprache?
Also das, was wir im Moment am stärksten nutzen, das ist Facebook.
Ja.
Bei Facebook verbreiten wir zunächst einmal die Informationen, das, was man klassisch früher immer in Newslettern versendet hat, was man in Rundmailings versendet hat, das stellen wir halt hier unseren, wie sich das bei Facebook ja auch wiederum neudeutsch nennt, Fans zur Verfügung, die diese Informationen genau dann abrufen können, wenn sie Zeit dazu haben, sie auch raten können, sodass auch eine gewisse Sortierfunktion und eine gewisse Prioritätsfunktion enthalten ist. Mhm. Sowohl jetzt über unser Unternehmen als auch über verschiedene Produkte und Events, die wir anbieten. Also das ist ja wirklich eine breite Masse, die man da adressieren kann und eine breite Möglichkeit an Informationen, die sich bei Facebook gut verbreiten lassen. Mhm. Des Weiteren, ich habe es gerade erzählt, diese Werbeanzeigen. Das ist ein probates Mittel, um auch an neue Kontakte heranzukommen, weil es ist nur ein Klick und dann hat man die Person ja connected und kann sie zukünftig dann auch kostenfrei mit den eigenen Werbungen entsprechend versorgen. Mhm. Auf der Software-Seite haben wir auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir Testkandidaten suchen. Wenn wir neue Features oder neue Funktionen haben, die eine spezielle Umgebung erfordern, können wir bei Facebook auch relativ schnell und gut qualifizierte Tester finden.
Ja.
So, das, was wir mit Facebook machen. Dann nutzen wir immer noch Xing. Wobei Xing sich, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber mittlerweile für uns eigentlich zur Verwaltung von Kontakten im geschäftlichen Bereich qualifiziert. Hat.
Ein elektronisches Adressbuch sozusagen.
Ja, es ist eigentlich schade, weil Xing ist wirklich lang von uns genutzt worden und es hat sehr umfangreiche Funktionen, aber durch die, aus meiner Sicht, das ist eine persönliche Meinung, Übermacht von Facebook, ist Xing schon mittlerweile etwas in den Fähigkeiten und in den Dingen, die es genutzt wird, reduziert worden. Und deswegen ist es ein Adressbuch, man kann immer noch mal genau gucken, welche Telefonnummer, wo arbeitet der Kontakt jetzt, wenn er den Beruf wechselt oder den Arbeitgeber wechselt, kann man an ihm dranbleiben, weil das ist ja eher personenbezogen als firmenbezogen. Und da hat sich Xing eigentlich gut bewährt. Und auch hier, wenn man qualifizierte Mitarbeiter sucht, ist das Stellenportal bei Xing mittlerweile auch eine gute Adresse, um da nochmal zu suchen.
Ja.
Aber sonst machen wir da wenig. Wenn man jetzt YouTube im weitläufigen Sinne noch dazu zählt, zu den sozialen Medien, zu den sozialen Netzwerken, dort haben wir einige Videos gehostet. Ganz witzig, das kann man sich vielleicht mal anschauen. Wir singen zu jeder Weihnachtsfeier ein Weihnachtslied.
Ja.
Zu fortgeschrittener Stunde an der Weihnachtsfeier. Also es ist nur was für Hartgesottene. Und Twitter hatten wir anfänglich mal versucht, hat sich aber für uns eigentlich mittlerweile nicht gelohnt. Wir sind damit nicht klargekommen. Vielleicht war es, weil Facebook einfach da einfacher ist. Twitter hat eine andere Art oder eine andere Philosophie, was die Informationsverbreitung angeht. Das ist also bei uns mehr rückläufig eigentlich.
Haben Sie sich denn die sogenannte Facebook-Konkurrenz, wobei ich persönlich halte es nicht unbedingt von der Konkurrenz, Google Plus auch schon angesehen?
Ja, bei Google Plus sind wir, schrägstrich ich natürlich auch. Ich glaube, wie viele bin ich der Meinung, dass sich Google in der nächsten Zeit noch entwickeln wird, dass Google da sicherlich allein schon durch die Macht, die dahinter steht, eine gute Zukunft vor sich hat. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sind mir noch zu wenige meiner Bekannte dort. Es sind zu wenige Personen vertreten. Und ja, es gibt ein Feature, was ich sehr interessant finde. Und zwar kann man sich bei Google Plus seine Bekannte in verschiedene Kategorien einteilen.
Ja.
Facebook ist ja nur bekannt oder nicht bekannt und man kann dort ein paar Listen klicken, aber hier kann man mit diesen Kreisen verschiedene Stufen und verschiedene Gruppen sehr übersichtlich darstellen und adressieren. Das ist etwas, was bei Facebook definitiv fehlt, aber solange noch viele Personen bei Google Plus fehlen, ist der Umstieg von Facebook zu Google Plus gar nicht möglich. Und zurzeit ist es für mich nur das Problem, wenn ich mehrere Portale betreuen muss, da habe ich mehr Aufwand mit dieser Geschichte. Und es ist noch etwas stiefmütterlich bei mir.
Da komme ich eigentlich dann auch gleich sozusagen zur nächsten Frage. Also die ganzen sozialen Netze müssen ja auch gepflegt und bedient werden. Es gibt sicherlich auch Feedback und Anfragen und so weiter und so fort. Wie ist es bei Ihnen im Haus geregelt? Wer darf denn eigentlich was? Und auch andersrum gefragt, gibt es irgendwelche bestimmten Regularien innerhalb Ihres Unternehmens?
Zunächst einmal möchte ich vielleicht vorausschicken, wir haben ja verschiedene Bereiche und das ist in den einzelnen Bereichen unterschiedlich. Wir haben zum einen die Unternehmensseite von Grämer IT Solutions und wir haben zum Beispiel noch eine Eventseite für den Grämer IT Solution Beach Cup. Das ist eine Veranstaltung, wofür wir eigentlich ein Sandfeld aufgeschüttet haben hier bei uns in dem Ort, in dem wir ansässig sind. Und da werden über 8 Wochen lang ca. 500 Teilnehmer an sportlichen Turnieren entsprechend teilnehmen. Beides sind klassische Seiten, die zur Imagebildung und zur Werbung genutzt werden. Und die werden bei uns natürlich auch durch die Marketingabteilung betreut. Das liegt ja in der Natur der Sache.
Ja.
Wohingegen andere Seiten, die wir treiben, das sind Produktseiten. Zum einen für unser Kfz-Fahrtenbuch. Und zum anderen haben wir noch eine eigene Monitoring-Software, die Überwachungen in Systemumgebungen darstellt und sich an Systemhäuser adressiert. Hier machen das die jeweiligen Produktverantwortlichen bzw. auch die Entwickler, weil im Gegensatz zu den beiden ersten Seiten, wo es eher auf Image und Werbung ankommt, geht es hier doch um Support und da ist es wichtig, dass ein technisches Know-how vorhanden ist und es weniger schön formuliert ist, dafür aber wirklich technische Grundlagen beachtet. Und die werden also jeweils durch diese Verantwortlichen betreut. Regularien an sich gibt es wenig, außer dass negative Äußerungen, und das ist etwas, was natürlich bei diesen sozialen Netzwerken erstmal gewöhnungsbedürftig ist, Wenn man sonst eine Beschwerde per E-Mail bekommt, dann bleibt die quasi ja unter vier Augen.
Ja.
Wohingegen, wenn sich in einem sozialen Netzwerk jemand beschwert, dann sieht es quasi die ganze Welt.
Ja.
Und das muss man sich erstmal verdeutlichen, was das bedeutet und wie man damit umgeht. Mhm. Und dafür gibt es dann spezielle Regeln, dass diese zunächst einmal besprochen werden, was wie geantwortet wird. Mhm. Weil man muss diese negativen Äußerungen, die Kritik, die einem dann entgegenschlagen kann, mhm. Dazu nutzen, um zu zeigen, wie serviceorientiert, wie supportorientiert man ist. Und da muss man schon aufpassen, wie man antwortet, weil auch Techniker da, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber manchmal etwas ungeschickt zur Sache gehen, weil die Produktüberzeugung hoch ist und dann muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Da gibt es die Regel, dass das zunächst im Team besprochen wird, bevor da eine Antwort gemacht wird. Mhm. Bei technischen Anforderungen kann jeder direkt und frei antworten.
Machen denn Mitarbeiter von Ihnen auch, sagen wir mal, so halb privat etwas? Da ist ja oft der Übergang auch so ein bisschen verschwimmt, ja. Also ja. Wenn man da mit seinem eigenen Namen auftaucht, wenn der Michael Krämer da jetzt auftaucht, dann fragt man sich natürlich, ist das jetzt die Privatperson Michael Krämer, die dort auftaucht, oder vertritt er jetzt sozusagen auch das Unternehmen? Für viele ist das ja immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Wie gehen Sie denn da mit dem Thema um?
Also für mich ist das relativ einfach, weil es gibt keinen privaten, geschäftlichen Michael Krämer.
Ja.
Als geschäftsführender Gesellschafter ist das immer eins. Also ich bin eigentlich immer Michael Krämer und Krämer IT in einem. Bei den Mitarbeitern sehe ich diese Situation schon. Mhm. Es gibt da keine klare Anforderung an die Mitarbeiter. Also Produktseiten werden ja sowieso automatisiert, wenn man Administrator ist, immer direkt mit dem Produktnamen verantwortet. Mhm. Also man sieht nicht zwingend, wer jetzt antwortet. Allerdings, die Mitarbeiter sehen das schon unterschiedlich. Also es gibt Mitarbeiter, die klicken dann auch regelmäßig auf Gefällt mir oder teilen Informationen, die über Produkte verteilt werden. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die sagen, nein, das ist mein Privataccount, das möchte ich nicht vermischen. Sonst habe ich nachher noch Kundenanfragen irgendwo in meinem privaten Bereich, was man nicht mehr trennen kann. Da gibt es keine klare Regelung. Also das ist jedem Mitarbeiter überlassen, wie er das machen möchte. Ich kann beide Seiten nachvollziehen und von daher verlasse ich mich darauf, dass die Mitarbeiter das schon so entscheiden, für alle Beteiligten sinnvoll ist.
Ja. Jetzt fragen sich natürlich viele Ihrer Kollegen auch, ob sie dort einsteigen sollen in den Bereich oder dort tätig werden sollen. Und da kommt ja immer die typische Frage, welches dieser sozialen Netze soll ich denn überhaupt nutzen? Wo macht man denn die besten Erfahrungen? Wo lohnt sich da auch Zeit zu investieren? Und auch, ja, natürlich muss sich ja auch jemand drum kümmern, rein personell gesehen. Kann man denn dann da überhaupt eine klare Antwort darauf geben? Oder hängt das, so wie ich Sie verstanden habe, ein Stück weit davon ab, welche Botschaften man transportieren will?
Absolut, welche Botschaften man machen muss. Sowohl die Frage, ob man überhaupt sich daran beteiligen soll oder nicht. Mhm. Und auch in welchem Bereich und mit welchem Medium. Weil es gibt da klassische Unterschiede zwischen den einzelnen Medien. Wenn ich jetzt zum Beispiel Twitter nehme, ist das ein rein informationsbasiertes Netzteil. Es sind ja diese Kurznachrichten, schnelle, kleine Informationen zu verteilen, die auch sich gut verbreiten können, wenn sie denn interessant sind. Facebook hingegen hat mehr multimediale Inhalte, hat viele zusätzliche Funktionen, Videos, Bilder, Chats, Abstimmungen etc., die ich nutzen kann. Mhm. Und Xing, auch wiederum eher der Business-Gedanke, um Kontakte zu hegen, auch zu kommunizieren und Gruppen zusammenzuhalten. Mhm. Also das hängt von dem Produkt im Unternehmen ab. Auf der anderen Seite kommt es auch immer darauf an, wie man situiert ist. Also wenn ich ein kleineres Unternehmen habe, muss ich natürlich auch die Ressourcen aufbringen, um es zu betreuen. Weil was man auf keinen Fall machen darf, ist es halbherzig zu betreuen. Dann ist die negative Werbung wesentlich stärker als die positive. Und zum anderen muss man noch gucken, was möchte ich erreichen. Also man muss ein klares Ziel definieren. Und nur wenn das Ziel halt auch womöglich über die Medien erreichbar ist, kann man in diesen Bereich gehen. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp, der damit zusammenhängt, ist, man diese sozialen Netzwerke nur nutzen, wenn man auch authentisch sein möchte und kann. Ja. Und das habe ich jetzt oft gesehen, dass ein Unternehmen auf der eigenen Webseite oder wenn man persönlichen Kontakt hat, ein ganz anderes Image hat, als es dann versucht, in diesen sozialen Netzwerken aufzubauen. Und das wird sich aus meiner Sicht ganz, ganz schnell umkehren, sodass man da negative Effekte dadurch haben wird.
Also man sollte sich schon darüber im Klaren sein, dass man, wenn man so in die Öffentlichkeit tritt, einfach als Mensch, als Person dort aufschlägt und sich einfach auch so gibt, wie man ist, also sich gar nicht erst versucht, in irgendeiner Form zu verstellen.
Richtig. Also man muss der Meinung sein, das, was ich bin, das, was mein Unternehmen darstellt, möchte ich auch so nach außen tragen. Mhm. Wenn man den Anspruch hat, dass ich mein Image durch Facebook oder Twitter verändern möchte, glaube ich, wird das nicht funktionieren, sondern man sollte sich so authentisch darstellen, wie man ist. Mhm. Und wenn man eine Imageänderung vollziehen möchte, kann man das nicht über Facebook machen, das muss man anders machen. Das sind Fehler, die ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe. Da sollte man vorsichtig sein.
Ja, wenn ich Sie fragen würde, ob Sie Kollegen, Systemhauskollegen, einen Ratschlag geben könnten, wenn Sie darüber nachdenken, in diese Richtung einzusteigen, was wäre der Ratschlag?
Der Ratschlag wäre, wenn es passt, grundsätzlich hier einzusteigen. Wirklich, weil es gibt mehrere, die sagen, Unternehmen, die in Zukunft nicht in diesem sozialen Netzwerk aktiv sind, werden an Sichtbarkeit am Markt verlieren. Weil wenn man die Trends und die Entwicklungen der sozialen Netzwerke sieht, ist im Moment immer noch recht am Anfang. Aber es wirklich starke Wachstumsprognosen und es wird sich zukünftig zu einem wichtigen Bestandteil in der Unternehmenskommunikation und im Unternehmensmarketing entwickeln, sodass man jetzt schon die ersten Erfahrungen sammeln kann, um dann langfristig zumindest mit ein paar Informationen präsent zu sein, um den Anschluss in diesem Bereich nicht zu verpassen. Also mein Rat wäre, nach Möglichkeiten zumindest in einem kleinen überschaubaren Maße auf jeden Fall in diesem Bereich teilzunehmen. Mhm.
Gut, prima. Ja, Herr Krämer, da sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die sehr interessanten Informationen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch mal mit jemandem zu sprechen, der eben als Systemhaus und klassischerweise eigentlich eher B2B-Kunden betreut, danach zu fragen, wie es ihm dort geht mit dem Thema soziale Netzwerke. Ich fand das sehr interessant. Ich lese da Ihre Einträge immer sehr, sehr gerne, muss ich ehrlich sagen. Auch toll gemacht. Und ja, wir begegnen uns dann auch weiter auf Facebook, Xing, Google und wie sie auch immer heißen. Ne?
Gut.
Alles klar, Krämer, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute.
Ebenso, vielen Dank, bis dann.
Ja, tschüss, servus.
So, das war der Michael Krämer, der mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie er diese sozialen Medien wahrnimmt, für was er sie nutzt. Okay, da waren ein paar ganz interessante Punkte dabei, also unter anderem, dass er Facebook zum Beispiel dazu nutzt, um Auszubildende an Bord zu holen und anzusprechen, weil die sind ja halt da einfach auch unterwegs in Facebook. Mhm. Das ist völlig richtig. Also ich finde, dass es wirklich sehr gut macht, sollte man sich auch mal anschauen, ist beispielhaft, finde ich. Und was auch ganz wichtig ist, was er auch mehrmals gesagt hat, es gilt einfach authentisch zu sein. Also es gilt einfach, das auch abzubilden, so wie man sich als Unternehmen verstanden sieht. Ja. Der tut es übrigens sogar so weit, wenn man bei ihm auf der Webseite drauf ist, der hat einen Punkt, da siehst du die ganzen Bilder von Radarfallen, wo seine ganzen Serviceleute mal durchgefahren sind.
Also nee.
Diese Fotos, weißt du, diese Blitzerfotos,
ach, komm her.
Da haben die so eine richtige Galerie aufgebaut. Ne? Einfach um auch zu signalisieren, auch wir sind nur Menschen, auch wir fahren mal zu schnell, steht glaube ich noch irgendwie drüber, wir waren mal wieder im Einsatz für unseren Kunden so in die Richtung. Ne? Aber nicht irgendwie so, dass man das also unter dem Deckel hält, ne, und da spricht man ja nicht drüber und so, ne, ist ja Igitt, das kann ja nicht sein, ne, sondern, ja, die hängen da halt so drin.
Das ist cool.
Und so finde ich, ich einfach total klasse, so eine Offenheit einfach zu zeigen. Und der tut es da wirklich in sehr, sehr vielen Bereichen, er ist da auch sozial engagiert. Also, finde ich vorbildhaft. Und gerade denke ich, so kleinere, mittlere Systemhäuser sollten sich das mal anschauen, was der Michael Krämer dort macht. Man kann sich das im Übrigen auch anhören. Der wird auf dem Systemhauskongress in Düsseldorf, also Ende August, 24., 25. ist das, in den Rheinterrassen auch anhören. Da wird er nämlich auch da sein.
Eine Botschaft fand ich sehr wichtig. Gut, man hört das ja letztendlich öfter, aber er hat es nochmal sehr schön gesagt. Macht's richtig oder macht's gar nicht. Wer das Ganze halbherzig macht, nicht rechtzeitig antwortet oder, der wird damit eher dem Unternehmen schaden, als die Dinge weiter nach vorne zu bringen. Ja. Und das finde ich wirklich eine sehr wichtige Botschaft. Und es hängt ja wirklich auch viel Zeit und Aufwand dahinter, die Dinge so zu pflegen und am Laufen zu halten.
Ja, vor allen Dingen, weil es halt auch immer mehr soziale Netzwerke werden, ne? Also das kommt ja auch dazu, man muss es ja auch pflegen. Wo seid ihr eigentlich am liebsten unterwegs?
Ich bin meist, ich habe zwei Favoriten, das eine ist Facebook, das andere ist Xing. Mhm. Das bestreite ich am meisten von den Netzwerken.
Du, Andreas?
Also ich mache auch Facebook und Xing. Ich habe mit Google Plus ein bisschen angefangen, da hatte ich aber noch nicht wirklich die Zeit dafür. Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für Xing. Ich nutze Xing mittlerweile sehr, sehr intensiv. Auf der einen Seite als Adressbuch, auf der anderen Seite auch um zu bloggen und um die Themen, die ich schreibe, auch nochmal den Themen mehr Sichtbarkeit zu geben. Mhm. Und ich habe festgestellt, seit ungefähr 2 Wochen werden die Dinge auf Xing stärker kommentiert. Ich hatte
also die Statusmeldungen.
Die Statusmeldungen auf Xing. Ich hatte eine lange Zeit auf Xing eigentlich überhaupt keine direkten Rückmeldungen. Habe aber dann sehr wohl in der Statistik der Landingpages immer gesehen, ach, kommen ja von Xing doch einige rüber. Mhm. Das heißt, die Leute machen da auch was. Und jetzt die letzten 2 Wochen haben sich da manchmal schon wirklich richtig Diskussionen entzündet über die Artikel. Und das finde ich schon ein sehr gutes Zeichen.
Ja.
Das auch, okay, das Xing. Und auf Facebook bin ich auch recht aktiv.
Mhm. Und du?
Christian? Ja, ich nutze nach wie vor eigentlich Facebook sehr stark und gehe jetzt langsam immer stärker in Richtung Google Plus.
Mhm. Deutlicher Trend sichtbar, muss man wirklich sagen, Herr Meier, der Trend geht nach Google Plus.
Geht in Richtung
Google Plus. Der Meier-Trend, oder?
Der Meier-Trend,
ja.
Der Meier-Trend.
Hat aber auch einen Grund, also mal, und zwar der Grund liegt eigentlich dahingehend, dass der ganz große Teil meiner Twitter-Follower auch auf Google Plus sind. Mhm. Und ich Twitter zusehends vernachlässige. Mir ist Twitter einfach ein Stück weit zu schnell. Also ich hole dort keine Nachrichten ab. Ich poste dort gerne mal was rein. Wenn ich eine Nachricht absondern will in irgendeiner Form, in der Hoffnung, es mag sie irgendjemand lesen. Aber ich informiere mich relativ wenig über Twitter. Das ist mir einfach ein bisschen zu...
Geht mir genauso.
Ein bisschen zu schnell.
Ich dann, poste nur auf Twitter, aber
dann nachlesen. Facebook natürlich, insbesondere deswegen, weil dort der Umgangston sehr locker ist, weil man dort auch mit seinen Business-Kontakten auf eine Art und Weise zusammentrifft, die ich erfrischend finde. Also die so ungezwungen ist irgendwie. Das finde ich total schön. Man muss einfach sagen, man muss sich, wenn man da in sozialen Netzen unterwegs ist, muss man sich auch dahingehend gehen lassen. Also man muss dann auch wirklich authentisch sein, darf sich da auch nicht irgendwie verstellen. Xing, klar, wobei das für mich lange, lange Zeit nichts anderes war als ein elektronisches Adressbuch. Mhm. Mit den Statusmeldungen geht es langsam so ein bisschen los. Ich glaube, das haben die Leute halt von Facebook gelernt.
Ja.
Und deswegen wird das ein bisschen mit reintransportiert. Und Google Plus finde ich insbesondere deswegen sehr schön, weil es eben diese asynchrone Kommunikation erlaubt. Also anders als bei Facebook muss ich ja mit jemand befreundet sein, damit ich lesen kann, was er schreibt. Und wir müssen uns lieb haben. Ja, aber wir müssen ja befreundet sein. Und Google Plus verfolgt ja das Konzept wie Twitter. Also ich kann Leuten folgen, die ich interessant finde, die müssen aber mir nicht folgen. Und dann stelle ich mir meine Interessengruppen zusammen. Die haben dort diese sogenannte Circles, nennt sich das, oder Kreise. Da kippe ich dann rein, was weiß ich, IT-Hersteller und Agenturen und Manager und was weiß ich, kannst du dir selber zusammenstellen und dann kannst du diese Streams, also diese Nachrichtendienste, sehr schön einzeln darstellen und hast dann nicht so diesen Information Overflow, sondern du kannst es wirklich gezielt schön durcharbeiten. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Man kann gleichzeitig natürlich auch drin chatten. Man kann Videokonferenzen machen. Also Google hat sich da sehr viel Mühe gegeben, wie ich finde. Die haben auch gut gestartet. Die haben jetzt schon 25 Millionen Mitglieder. Mhm. Das ist enorm viel.
Ja.
Und ist ja immer noch in der Closed Beta. Das heißt, man kommt im Moment auch immer nur noch auf Einladung rein. Also insofern finde ich, das entwickelt sich ganz, ganz toll. Und es gibt eben schöne Tools, wo ich von Google Plus aus Facebook und Twitter mitbedienen kann. Mhm. Ja. Das finde ich halt auch sehr angenehm. Mhm. Also es gibt ja Leute, die der strikten Meinung sind, dass man in Google Plus und Facebook und Xing und Twitter jeweils andere Sachen schreiben muss.
Ach,
das finde ich einen totalen Blödsinn.
Das sind Leute, die zu viel Zeit haben, was zu schreiben.
Glaube ich auch irgendwie.
Ja, ist doch wahr.
Für mich ist das eigentlich das Thema einfach nur meine Nachrichten oder das, was ich zu sagen habe, wo ich Leute daran teilhaben will, zu distribuieren. Und da kommt mir im Prinzip sozusagen jeder Kanal recht.
Sicher.
Und wenn einer sagt, naja, was der Meier da auf Facebook schreibt, lese ich auch da und auf Twitter, dann soll er mich einfach entfolgen. Ja, und dann braucht er mir da einfach nicht mehr folgen und fertig aus. Also das hat man ja selber in der Hand.
Ja.
Aber ansonsten finde ich das Google Plus wirklich, wirklich klasse gemacht. Mhm. Bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn die dann mal anfangen, Werbung einzublenden. Im Moment ist ja da noch auch alles werbefrei. Und sehr schlicht vom Design her. Aber mal sehen. Ja.
Seit es Google Plus gibt, seit ich in Google Plus bin, nutze ich auch die anderen Google Tools deutlich mehr.
Ja.
Also Reader und Docs, okay, für unsere Redaktionsplanung hier ja sowieso. Ja. Aber ich benutze es deutlich, deutlich mehr. Und das Gesamtpackage bei Google ist einfach sehr stimmig.
Ja.
Also man kriegt einfach sehr viel.
Ja. Die haben das mit Google
das Plus. Das ist ein vollständiger Desktop.
Ja,
brauchst du eigentlich wenig anderes.
Definitiv.
Und das Google Plus integriert das alles ganz nett, finde ich.
Die haben mit Google Plus es das erste Mal geschafft, ihre ganzen Services von Foto über Dokumente, über Chats super zu integrieren, sodass das aus einem Guss ausschaut. Also vorher hatten die ja immer teilweise ganz komische Designs und da hast du überhaupt nicht gewusst, was ist denn das jetzt so. Aber das haben sie jetzt wirklich gut
hingekriegt. Ja, da wusstest du ja gar nicht, wo du Dienste überhaupt findest.
Ja.
Da musste man immer suchen und jetzt hast du das wirklich schön übersichtlich. Find ich wirklich gut.
Ja, das haben sie wirklich ganz gut hingekriegt. Das ist richtig. Was wollte ich noch sagen? Ja, Channelcast findet man natürlich auch auf Facebook.
Mhm.
Wir haben auch einen Twitter-Account, channelcast-de, da kann man uns auch folgen. Wir alle drei sind natürlich über Xing, Facebook auch verfügbar. Irgendwas wollte ich noch loswerden zum Thema Social Media. Jetzt fällt es mir aber nicht mehr ein. Kann dann so wichtig nicht gewesen
sein. Christian, geh in dich.
Hä?
Geh in dich.
Geh mal einen Moment in
dich. Was ich einen sehr interessanten Ansatz finde, ist, und womit ich gar nicht gerechnet habe, dass es das eigentlich in der Form gibt, finde ich alle Dinge, die so auf YouTube mittlerweile laufen.
Mhm.
Also das finde ich mittlerweile eine sehr, sehr interessante Plattform, auch für so Business-Dinge. Also das,
YouTube kann man schon mal ein Stündchen verbringen, ne?
Das hat mir doch wirklich ja, sehr viel gebracht.
Guter Punkt, Andreas. Da ist mir nämlich, mir ist da Computer Center sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen. Du kommst halt von deren Homepage, kommst du dann auf so YouTube-Videos. Und zwar nutzen die YouTube vor allen Dingen auch in ihrem Karrierebereich, ne? So um zukünftigen Mitarbeitern oder Leute, die sie gerne ansprechen und erreichen möchten, einen Eindruck zu vermitteln. Wie läuft das eigentlich so bei uns?
Super
Was
Idee.
Sind wir für eine Company und
sehr
wie sieht
Idee.
Das hier aus? Was sind das hier für Leute, die bei uns hier rumlaufen?
Ja.
Und das haben die wirklich klasse realisiert. Also sehr, sehr professionell, sehr sympathisch daherkommend.
Das ist doch klasse.
Nicht nur ein Video mal eben schnell dahingerotzt, sondern eine ganze Reihe von Videos.
Da senkt man so die Berührungsängste und sagen wir mal die Hemmungen.
Ja.
Das ist
absolut.
Würde doch sonst niemand hingehen und da mal unten klingeln beim Pförtner und sagen, ich überlege mir eventuell bei Ihnen zu arbeiten. Darf ich mal so ein bisschen hier durchschlendern?
Richtig.
Ja. Ich wollte mal Ihre Kantine sehen und was weiß ich, keine Ahnung.
Ja.
Aber sowas kannst du über so ein Medium halt toll machen.
Ja.
Finde ich auch eine gute Idee.
Zumal eben ja viele Unternehmen halt eben das Problem haben, das hat ja der Krämer auch vorhin angesprochen, Mitarbeiter zu bekommen. Das fängt beim Auszubildenden an und geht wirklich zum High Potential weiterhin durch. Die Leute, die von den Unis kommen derzeit, also die können sich wirklich aussuchen, wo sie hingehen. Fast alle, dem fällt immer zunächst Google ein, da möchten sie gerne hingehen. Früher war es ja immer noch IBM. Von den Automobilherstellern jetzt mal abgesehen, ich rede jetzt nur über die IT-Branche. Und da ist es gerade dann auch für Unternehmen, die, sagen wir mal, jetzt nicht in der ersten Reihe stehen, was jetzt Größe betrifft, Bekanntheit und so weiter und so fort, denke ich mal, ein ganz hervorragendes Tool, auch über diesen Kanal dann sich darzustellen, zu präsentieren und für sich Werbung zu machen.
Absolut.
Ne? Also das können auch kleinere Unternehmen machen. Und Herr Krämer mit 40 Mitarbeitern, der macht das klasse. Ja, er hat gesagt, das ist für mich eine tolle Möglichkeit, eine tolle Chance, nutze ich. Also, ne? So.
Feuerfrei. Kann ich wirklich jedem anraten, es selber zu probieren. Ich muss sagen, ich war am Anfang extrem skeptisch gegenüber sozialen Netzwerken. Vor allen Dingen auch spuckte bei mir mal rum, was ich dort alles preisgebe und was ich dort alles erzähle. Ja, und Man vermischt ja Privates mit Beruflichem natürlich auch. Aber ich muss sagen, wenn man sich da im Kopf einmal frei macht davon und sagt, ich bin, wie ich bin, und ich bin der Christian Meyer und nehmt mich so oder auch nicht, ja um es mal wirklich plakativ zu sagen, dann macht es richtig Spaß. Mhm. Also das, ich finde das ganz toll, was man da teilweise eben auch an Feedback bekommt, wie man an den Leben anderer Leute schon ein Stück weit mit dran teilnehmen kann. Und von daher hat sich das sehr, sehr positiv entwickelt. Euch geht's ähnlich, ihr nickt.
Ja,
was absolut. Die Zuhörer natürlich alle sehen.
Wobei ich denke natürlich, es ist
heftiger.
Es ist natürlich auch eine Frage der Erwartungshaltung, mit der man da anfängt.
Ja.
Und man muss sich einfach auch darüber im Klaren sein, was man da treibt.
Ja.
Also man muss sich das, du hast jetzt freimachen gesagt, ich würde sagen, man muss sich einmal darüber klar werden, was treibe ich hier eigentlich?
Ja.
Wer sieht hier was? Mhm. Was will ich kommunizieren? Mit welcher Erwartung tue ich das?
Mhm.
Und ich glaube, dann kann das schon sehr, sehr gut funktionieren.
Ja.
Und man muss sich halt damit abfinden, dass man in solchen Plattformen schon eine teilweise öffentliche Person ist. Punkt.
Ist so.
Jetzt sind wir natürlich das gewohnt, weil unser aller Bilder waren ja jahrelang oder sind in Zeitschriften zu sehen und auf Online-Plattformen und mag nicht für jeden dann so das Ding sein, aber ich finde das gut.
Ja. Also manche machen das auch richtig.
Ich mache das sehr gern.
Weil zur Zeit der richtig auffällig, der Volker Schwellenberg ist da in Facebook. Ne? Der hat binnen 3 Wochen 1200 Freunde oder 1500 Freunde angesammelt.
Ich schaue mir mal den Zwischenstand an. Volker Schwellenberg, 1559.
Wahnsinn. Das gibt's nicht. Das war vor kurzem was noch irgendwie eine Handvoll.
Ja,
kürzlich hat er die 1000 überschritten. Und dann habe ich noch geschrieben, als er die so knapp über 900 war, habe ich noch gesagt, 10% Überschneidung, weil wir haben 93 gemeinsame Freunde damals gehabt und bis heute hat sich das nicht geändert. Das heißt, die 600, die dazugekommen sind, sind mir gänzlich unbekannt.
Also der Volker
kommen nicht aus der Branche, das ist total...
Schwellenberg, wisst ihr ja, früher Aktivist, dann NT Plus Geschäftsführer, dann aus der Branche oder da raus. Ich habe mit ihm telefoniert übrigens.
Ach, schon.
Ja,
ach, sehr gut.
Doch, er hat mir auch sehr erzählt, was er macht, aber ich sag's noch nicht.
Damian, du weißt, das hier ist ein Format,
Nein,
wir haben das schon so oft. Denk an Acer, ne?
Ja.
Denk an Hardy Köhler und SAP. Komm.
Nein, ich stehe mehr oder weniger im Wort.
Ja,
dann und musst du das auch. Tun. Ich muss das auch, ich brauche das auch noch für meine andere Aktivität bei Heise. Da möchte ich das gern zuerst platzieren. Aber eins kann ich euch sagen, er macht echt eine interessante Geschichte, die mit der IT-Branche nichts zu tun hat.
Ja. Schon, oder?
Und vor diesem Hintergrund stehen auch diese vielen Facebook-Freundschaften, die er da knüpft.
Ja. Kann man durchaus vorstellen. Ja, irgendeine Bewandtnis muss das haben.
Ja,
ich habe mir auch gedacht, das gibt es überhaupt nicht, dass er da so viele Freunde in völlig anderen Branchen hat.
Ja.
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. Ja. Interessant. Gut, dann wollen wir mal zu den Picks kommen, also zu unseren Empfehlungen. Auch da haben wir wieder ein paar Sachen rausgesucht. Es ist wirklich schön auch und wir kriegen da auch ein bisschen Feedback, dass es toll ist, dass wir dieses Format auch noch machen oder da so Sachen aussprechen. Hat sich doch der eine oder andere mal bei mir auch gemeldet und gesagt, war eine gute Empfehlung, habe ich mir mittlerweile auch angeschafft und das freut dann auch immer, wenn man dann andere Leute glücklich machen kann damit.
Nicht nur deine Frau.
So, Damian, du darfst mal anfangen.
Ja, gerne. Ich habe mich inspirieren lassen, Christian, und ich war da total beeindruckt. Du hattest vor einigen Folgen mal diesen Staubsauger vorgestellt, der selbsttätigend deine Wohnung immer reinigt.
Jawohl.
Ja. Mhm. Und jetzt habe ich nämlich festgestellt, so etwas gibt es nicht nur für innerhalb von 4 Wänden, sondern auch für draußen, also draußen zu Hause.
Für die Straße, oder? Fährt dann die B223 einmal ab, oder wie meinst du das?
Ja, das sind diese großen Dinger, diese orangen.
Die orangen,
genau.
Mit den drauf.
Nein, ein Rasenmäher.
Mhm.
Also es gibt es auch als Rasenmäher. Da muss ich jetzt mal eben meine Brille abnehmen, sonst kann ich es gar nicht mehr lesen. Der heißt, das ist ein Rasenmäher Roboter Automover Hybrid heißt der. Und der ist von der Firma Husqvarna.
Mhm.
Also
Motorradhersteller
gehört dazu BMW, aber ich glaube, die BMW haben damals diesen Teil von Husqvarna nicht mitgekauft. Die haben nur die Motorradabteilung gekauft. Und der mäht dir also deinen Rasen, und zwar mit Solarstromantrieb bis zu 2200 Quadratmeter in 60 Minuten.
Sauber.
raspelkurz.
Sauber. Ja.
Quanta Costa, 2.800 Euro.
Der lässt aber das Gras liegen oder hat der noch irgendwie
ab
so Auffang?
Ab 2.800 Euro.
Wie viel?
Soweit
2.800?
Ab 2.800 Euro.
Ab 2.800.
Also ich glaube, der lässt das Gras. Wir müssen zum Ende kommen. Ich kann schon nicht mehr richtig reden. Aber das nur vorweg. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar zum Traum von Fliegen, vom Fliegen. Der uralte Menschheitstraum. Ja, ich meine, was wir heute erleben, wenn wir in ein Flugzeug steigen, von der Lufthansa, ein Airbus oder so, ist ja nicht die Realisierung des Traums vom Fliegen. Du sitzt da ja und das ist wie Busfahren. Das ist ja,
ja, ja, oder, ne?
Oder guckst Fernsehen, ja. Guckst dir ein Video an oder so. Das ist ja, nein. Und hier gibt's halt jetzt einen Teil, da kannst du deinen Traum vom Fliegen wirklich realisieren. Und zwar hat der finnische Luftfahrtingenieur Aki Suokas, den wir natürlich alle kennen, der hat ein Ein-Mann-Wasserflugzeug aus Carbon gebaut. Und für dieses Flugzeug brauchst du keinen Pilotenschein. Das heißt, mehr oder weniger jeder kann denn fliegen.
Weil es nur einen Meter hoch fliegt, oder?
Ja, so über Wasser, ne?
Ja, ja, ja.
Das kommt drauf an. Nee, du brauchst deshalb keinen Pilotenschein, weil das Ding leichter als 70 Kilo ist. Da scheint es wohl offensichtlich eine gesetzliche oder eine Regelung zu geben.
Ab 75 Kilo wird geflogen, vorher wird nur in die Luft gegangen.
Ja, kann sein. Mhm. Ne, kannst du also ohne Pilotenschein fliegen. Du kannst damit 140 Kilometer pro Stunde fliegen. Also ich könnte
140?
140
das ist ganz ordentlich.
Stundenkilometer. Also
das
ich denke,
das ist echt ganz ordentlich.
Das ist schon, da hast du schon ein richtiges Flugerlebnis. Schafft allerdings auch nur 70 Kilometer Reichweite.
Ne? Also ist der motorisiert?
Kannst
also
einmal über
so ein Propeller links und rechts?
Ja,
oder?
Vorne. So ein Propeller dran. Und
ist das Ding jetzt, ist das eine Konzeptstudie oder gibt es das Ding echt zu kaufen?
Du kannst es kaufen. Ab 30.000 Euro.
Ab 30.000 Euro.
Also.
Ja. Gut, kostet ein Auto ja ganz locker, ne?
Ja.
Aber du brauchst ja immer irgendwo ein Gewässer, wo du starten kannst, ne?
Das wäre schon mal nicht schlecht.
Du brauchst so eine Startbahn.
Ja. Also du hast unten keine, kein Fahrwerk sozusagen.
Das ist ein Wasserflugzeug. Ne?
Du startest im Wasser und musst auch im Wasser landen.
Genau. Ne? Also du startest. Hast du denn nie irgendwie Flipper geguckt oder so früher?
Doch, doch.
Da waren doch auch immer Wasserflugzeuge und so, ne?
Ja, das stimmt.
Ne?
Das ist richtig.
Ja.
Ja, ja, ich weiß schon, wie, mir schon klar.
Ich habe ein Bild, ich kann es jetzt leider den Hörern nur zeigen.
Sieht ein bisschen aus wie eine Ente, oder?
Das sieht.
Aber da können wir doch mal einen Link reinmachen.
Schon spektakulär aus, oder?
Ja. Das ist ja klasse Design.
Und ich denke, das ist super für Leute, die sich jetzt einen Grill kaufen für 3.000 Euro. Und ansonsten Harley-Davidson fahren.
Ja.
Schönen Gruß nach Dornach.
Ja.
Und die sagen, jetzt hole ich mir nochmal so ein Teil
und
schipper damit mal eben kurz über den Starnberger See. Oder so.
Ich bin gespannt, ob der ein Flugerlaubnis kriegst. Was ist das? Ein Norweger, hast du gesagt?
Finne.
Oder ein Finne.
Ja, die Finnen, die haben ja immer so abgedrehte Ideen.
Die,
ja,
die haben auch genügend Seen.
Das stimmt.
Also da kannst du Seehopping machen, den ganzen Tag lang. Ne?
Du bei euch in der Redaktion, der Armin Weiler, der ist doch da in Schweden. Direkt hat er da sein Häuschen.
Am See übrigens.
Am See.
Direkt am See, ja.
Für ihn wäre das doch mal was.
Für ihn wäre das, wenn wir mal vorschlagen.
Ja.
Aber der kommt mir dann am Montag gleich mit einer Gehaltserhöhung daher. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Naja.
Nee, klasse.
Das war's von mir.
Andreas.
Ich habe mir Schachs gekauft. Ich kaufe im Moment ganz wenig Sachen und bin so konsumunwillig. Aber ich habe mir neue Turnschuhe gekauft, Schachs. Und zwar nicht die aus Stoff, sondern die aus Leder, schwarz mit einem Stern an der Seite drauf.
Aha.
Ich halte die mal hoch für euch beide zum Sehen. Die Schnürsenkel sind
noch richtig weiß hier.
Die Schnürsenkel sind noch richtig weiß. Das hier vorne ist auch richtig weiß, weil da gibt's so ein so eine Reinigungsflüssigkeit dazu.
Speziell
für diese Turnschuhe, die ist in so einer Flasche mit einer Bürste oben drauf.
Gott.
Und das funktioniert tatsächlich. Und ich kann nur sagen, sind bequem.
Ja, haben die Fußbett?
Haben so ein bisschen Fußbett, nicht so wirklich. Also ich würde da nicht drin Sport machen, aber so fürs tägliche Rumlaufen zwischen der Arbeit und zwischen Schreibtisch und Küche sind die absolut ideal.
Was zahlst du dafür?
Oh, haben gekostet. Weiß ich nicht mehr. Gab's im Angebot.
Mhm.
Im Angebot im Schuhladen in Rosenheim, kann man aber auch online kaufen.
Mhm.
Und was man dabei beachten muss, es gibt Zwischengrößen, die werden nicht immer angeboten. Es gibt Zwischengrößen und es ist sehr sinnvoll, dass es sie gibt.
Mhm.
Also man muss auch auf jeden Fall anprobieren, sonst wird das nichts. Die fallen etwas anders aus als normale Schuhe, ja.
Mhm.
Also ich fand die ja so von außen gesehen so immer total unbequem, weil ich mal gedacht habe, die sind ja null gefedert, das ist eine hauchdünne Sohle im Prinzip.
Die Sohle ist relativ dünn, aber es läuft sich gut drin.
Läuft sich gut drin, ohne dass man Rückenschmerzen kriegt.
Ja. Die haben doch früher in den 70er Jahren oder so tatsächlich in den USA mit Basketball
gespielt. Die haben dann mit Basketball gespielt, das ist ja die Geschichte.
Ja.
Also
die bei der Bundeswehr damals waren ähnlich.
Ja? Die Bundeswehr,
diese schwarzen.
Ja, ich kenne die noch. Oh ja.
Die waren ja grauenhaft.
Also die waren wirklich nicht richtig, die waren nicht gut.
Nee.
Also das hier ganz anderes Ding. Außerdem ist das cool.
So, so ein cool. Ich habe ja die anderen aus den 70er Jahren. Wie heißt die Marke nochmal?
Brütting. Das sind Marathonschuhe aus den
70er Jahren. Die Marathonschuhe aus den 70ern. Und die trage ich total gerne, muss ich sagen. Mhm. Die sind super bequem.
Mhm.
Also auch ganz klasse. Gibt's bei Manufaktum für viel Geld. Und wer sie kauft, zwei Nummern größer bestellen.
Mhm.
Die fallen extrem klein aus, ja. Extrem klein aus. Die Links packen wir da mal mit rein. Die brauche ich dann auch noch von dem Flieger und dem
tollen Rasen. Was übrigens sehr empfehlenswert ist, und das bringe ich an der Stelle auch gleich mal an, weil wir doch alles alte Zeitschriftenleute sind und
jetzt nicht mehr.
Und dann viele sagen, also online ist ja das Ding und Zeitschriften ist ja komplett tot.
Ja.
Möchte ich hier mal eine Lanze brechen für die schöne Zeitschrift Beef.
Echt? Fleisch.
Fleisch.
Ja, ja.
Immer mit dem Schnitzel aufmachen.
Die machen auf mit dem Steak oder mit Würsteln oder mit dem Fisch haben sie neulich mal aufgemacht. Ist eine sensationell gut gemachte Zeitschrift. Es geht um Fleisch und neulich war mal eine Beilage drin, da ging es um Bier. Es ist sehr ansprechend gemacht. Das ist ein sensationell tolles Layout. Und was man dem Heft ansieht und was man dem Heft anliest, wenn man es liest, da sind Leute am Werk, die wirklich Spaß an der Sache haben, die wissen, wovon sie da sprechen und die wirklich mit Elan dabei sind.
Kannst du die das nächste Mal mitbringen? Hast du da eine?
Ich bringe die das nächste Mal mit.
Bringst du das nächste Mal mit? Das
ist wirklich eine interessante Geschichte. Und da standen dann vom Sommer so Sachen zum Grillen und es sind immer Pizza-Rezepte drin und hinten drin, das ist auch sensationell, ist eine Glosse auf der letzten Seite, eine Glosse. Ein und dieselbe Tätigkeit vom Mann und von einer Frau ausgeführt.
Fünf Schnitzel im Vergleich.
In der ersten Ausgabe war das so ein Ding, der Mann kommt nach Hause und überlegt sich, muss noch was essen, was mache ich? Ich mache mal einen Salat, ist noch ein bisschen was da, macht den Kühlschrank auf, denkt, oh, Speck ist da, oder okay, so, schneidet das alles und mischt das zusammen und isst dann also den Salat aber mit und denkt sich, also Salat ist ja super, müsste ich öfter machen. Und bei der Frau ist dann so, die kommt in die Küche und denkt, was esse ich? Oh, alles zu heftig, esse ich nur einen Salat und macht dann den Kühlschrank auf und denkt schon, oh Gott, da ist ja das hat viel zu viel Pute, viel zu viel Kalorien und macht sich dann so einen ganz dürren Salat und denkt, oh, was eine Strafe und das ist immer sehr amüsant gemacht. Das ist ein wirklich tolles Heft, die haben eine Online-Seite auch, aber das Heft, das ist eine Zeitschrift, die absolut auch für Leute, die sich nicht für das Thema interessieren, absolut anschauenswert ist, weil die halt wirklich toll gemacht ist. Es
ist vor allen Dingen mutig, so eine Zeitschrift zu machen, muss ich sagen. Ja?
Und die Zeitschrift ist politisch total inkorrekt. Und ich kenne aber auch sehr viele Frauen, die sagen, müssen wir unbedingt haben wir jede Ausgabe gelesen.
Ich hätte dann.
Weil eigentlich steht drauf für Männer.
Ach so.
Und eigentlich steht drauf so ein Magazin für
völlig für Männer und Quatsch. Karnivoren, also man darf kein Vegetarier sein.
Ne? Für Veganer scheidet ganz
aus. Veganer ist ganz schlecht.
Wie ging nochmal dieser Witz, der passt vielleicht, da kommt ein Jude in eine Metzgerei und zeigt darauf so ein Stück Schweinefleisch und sagt, ich hätte gern den Fisch. Da sagt der Metzger, das ist kein Fisch, das ist ein Schwein. Da sagt der Jude, ich will nicht wissen, wie der Fisch heißt, ich will einfach nur den Fisch.
Ja, sehr gut. Ja, toll. Ja. So, frag mich mal einer, was ich empfehlen würde.
Das wollte ich die ganze Zeit, jetzt habe ich das über meinen Witz vergessen. Was empfiehlst du denn? Außer deinen Schuhen.
Ach ja. Ich empfehle etwas Kostenloses.
Ah, das ist gut.
Ich mache die Brille runter. Läuft die Tränen runter hier. So, also ich empfehle was Kostenloses. Und zwar von einem Anbieter, über den wir heute schon öfter gesprochen haben, nämlich Google. Google Maps kennt wahrscheinlich jeder und hat der ein oder andere sicherlich auch schon mal für die Routenplanung genutzt oder um mal nachzuschauen, wo liegt welcher Ort.
Jawohl.
Da kann man ja so toll rein und raus zoomen. Und dann gibt es auch diesen Street View. Und das ist eh schon eine tolle Geschichte, wie ich finde. Also ich kann da stundenlang auf diesen Karten surfen, also noch viel lieber in diesem Google Earth. Mhm. Finde ich total klasse. Aber Google Maps ist jetzt um eine klasse Funktion erweitert worden, und zwar blenden die jetzt aktuell und quasi in Echtzeit die aktuelle Verkehrslage ein.
Aha.
Und das finde ich richtig klasse. Das heißt, du öffnest hier Google Maps, gibst München ein, siehst dann München komplett und siehst dann nicht nur das komplette Autobahnnetz um München herum, sondern wirklich, ob in der Maximilianstraße gerade Stau ist, runtergebrochen bis auf kleinere Straßen, also Ein- und Ausfallstraßen in München, siehst du wirklich ganz aktuell, wie da die Verkehrslage ist. Das machen die dann
in Farben,
grün, freie Fahrt, kannst du also fahren. Dann gibt's gelb, dann heißt es, es wird schon ein bisschen, schau mal, da oben kannst du das einstellen irgendwo, gibt's irgendwo Verkehr? Und dann gibt's rot, das heißt, es stockt. Und dann gibt's schwarz-rot, da heißt dann stehender Verkehr. Mhm. Und ich finde es total klasse, weil ich jeden Morgen immer vor der Entscheidung stehe, fahre ich durch die Stadt oder fahre ich,
an, ja.
Ja, siehst das, oder fahre ich, und du kannst eben bis auf kleine Straßen runter, oder fahre ich außenrum über die Autobahn.
Ist gut.
Und München früher habe ich mich da halt
Stadtring.
Ja, siehst du. Und früher habe ich da mich halt teilweise ein bisschen auf die Verkehrsnachrichten verlassen. Und da muss ich einfach feststellen, die stimmen also fast nie. Hm. Also wenn Bayern 3 gesagt hat, der Stau ist auf der A99, dann wusste ich, dass ich freie Fahrt habe.
Komplett unpräzise. Ist mir in letzter Zeit so häufig aufgefallen.
Das Wahnsinn. Ist da um eine Stunde, dreiviertel Stunde verschoben, ja. Und das ist einfach, das funktioniert dann schon nicht. Und das geht also nicht nur für München, sondern das gilt, kann man in ganz
gut.
In der kompletten Bundesrepublik sozusagen machen, auch im Ausland. Ich sehe auch in Italien, in Rom, in Madrid, keine Ahnung, kann ich mir den Städten nachschauen. So, und jetzt mache ich es halt so in der Früh. Ich rufe schnell Google Maps auf, hier vom Smartphone, schau kurz nach, wie ist die aktuelle Lage und fahr los.
Das ist wirklich klasse.
So,
super Hinweis.
Und diese Geschichten, also für mich ist das so das langsame Aus für die Navi-Hersteller. Also TomTom macht was Ähnliches mit HD Traffic. Da verlangen die aber Geld dafür. Ich glaube 40 Euro im Jahr, damit du sowas angesagt bekommst. Google macht es ähnlich wie HD Traffic. Das heißt, die werten im Prinzip Handydaten aus. Also die haben irgendeine bestimmte Funkzelle, wo das Handy eingebucht ist, und die messen sozusagen, wie schnell bewegt sich dieses Handy.
Mhm.
Ja, und dadurch rechnet die das sozusagen hoch und kommt dann zu diesen Werten. Also ich finde es super gemacht. Die nächste Stufe bei Google Maps wird sein, dass sie dann noch Turn-by-Turn-Navigation mitliefern. Das heißt, du kannst dann also wirklich dir ansagen lassen und zeigen lassen, wie du jetzt zu fahren hast, links und rechts. Und damit brauchst du eigentlich kein Navi mehr.
Was ich heute schon wirklich super finde, Google Maps kriegst du auf jedem Handy zu benutzen.
Ja.
Auf jedem Handy, mit dem du online gehen kannst. Und ich suche mittlerweile auch nicht mehr nach Straße und schaue nicht mal nach, wo die Firmen sind. 90% der Unternehmen sind auf Google Maps. Mhm. Du gibst das ein mit der Stadt und es führt dich direkt hin. Und ich finde das wirklich gut. Jetzt müsste man von der Stelle eigentlich sagen, Leute, die ihr in München unterwegs seid, meidet den Stachus. Laut Google Maps geht da gar nichts.
Geht da im Moment gerade gar nichts.
Ja. Jetzt habe ich aber eine andere Empfehlung, wo du sagst, habe ich gar nicht dran gedacht. Es gibt tatsächlich bei der Bahn den Live-S-Bahn-Fahrplan seit kurzem für München.
Ja.
Den kann man aufmachen und sieht tatsächlich, wo sich die S-Bahnen gerade befinden.
Ja.
Das ist
eine Adresse bei der Bahn.
Also sagen wir mal so, ich fahre öfter mal S-Bahn und der S-Bahn-Verkehr ist so unzuverlässig.
Unregelmäßig, oder?
Es ist so unzuverlässig, es ist Wahnsinn.
Da lohnt sich da mal rein.
Und da ist schon interessant, dass man zumindest mal einen groben Anhalt hat, ob das Ding jetzt überhaupt fährt oder nicht und ob da nochmal eine irgendwann kommt.
Es gibt einige dieser Dienste. Also es gibt zum Beispiel einen, da wird in Google Maps eingeblendet, der weltweite Schiffsverkehr.
Da habe ich
schon Stunden verbracht. Da kannst du das mal nachschauen, wo ist denn die Queen Mary gerade unterwegs. Ne?
Ach,
und dann gibst du das ein und dann zeigt dir ganz genau, wo die Queen Mary gerade sitzt. Dann klickst du da drauf, dann kriegst du ein Bild von denen, dann die ganzen technischen Angaben, wie viele Passagiere da drauf sind, wo die gerade hinfahren, welche Route sie gerade nimmt, dann irgendwelche Frachter, die da unterwegs sind, Tankschiffe. Also das kannst du da alles live verfolgen. Und dich über jedes Schiff dort ausgiebig informieren. Das Ganze gibt's für den Flugverkehr, wo du den ganzen kompletten weltweiten Flugverkehr siehst. Jedes einzelne Flugzeug siehst du, Reisehöhe, wo es hinfliegt, Ach, Reisegeschwindigkeit, Wahnsinn. Kannst du ja alles in Echtzeit abprüfen. Also da diese Dienste, die nehmen immer mehr zu. Ganz toll. Also statt Fernsehen kann man da mal...
Das ist schon interessant.
Kann man sich echt verlieren da drin. So, dann muss ich von euch dann noch die ganzen... Also ich werde das dann alles wieder in die Shownotes reinmachen auf der Webseite. Wahrscheinlich dann aber erst die Tage. Weiß nicht, ob ich das heute noch alles schaffe, weil mir da jetzt auch ein paar Sachen fehlen. Aber wie auch immer. Ja, dann kommen wir schon langsam Richtung Ausklang. Ich muss jetzt noch ein bisschen Asche auf mein Haupt streuen. Ich hab's total verpeilt. Den Belgian Aircast, den ich das letzte Mal vorgestellt habe, diese echt klasse Lösung, wie man via Bluetooth übers Autoradio Musik hören kann, unter anderem natürlich auch den Podcast und natürlich auch unseren Podcast.
Aus, ja.
Das steht noch aus, das wollten wir eigentlich verlosen. Bin ich irgendwie nicht dazu gekommen, also ich habe es echt verpeilt. Tut mir wirklich leid, aber das holen wir nach. So, dann nochmal unser Hinweis auf die Amazon-Wunschliste. Wir freuen uns natürlich riesig, wie zum Beispiel über die Gummibärchen, die wir heute vom Andreas Klopp bekommen haben, oder über den tollen Präsenter von der IME. Die ist auch auf der Webseite zu finden. Und dann nochmal die Bitte um Registrierung bei channelcast.de, hilft uns einfach ein Stück weit, und ihr oder sie werden auch dann darüber informiert, was sich bei uns alles tut, und wir bloggen ja dort auch fleißig. Da werden Sie auch darüber informiert, wenn wir da was Neues gemacht haben. Die Feedback-Möglichkeiten, ansonsten möchte ich nochmal kurz ansprechen. Also wir haben es vorhin schon gesagt, natürlich über die einschlägigen sozialen Medien oder natürlich auch per E-Mail oder auch direkt über die Webseite. Auch das ist alles möglich. Und jetzt kommen wir noch zum Termin der nächsten Sendung.
Mhm.
Da gibt es eine Besonderheit. Da sagst du vielleicht mal ein bisschen was dazu, Daniel.
Ja, gerne. Also wir haben ja jetzt gerade Sommerzeit und wir machen jetzt auch mal ein bisschen Urlaub. Und wir werden die nächste Sendung erst Ende September haben, und dort werden wir gleichzeitig auch eine Premiere feiern. Wir packen das Studio also ein in Koffer und schleppen das ins schöne Westfalen nach Bielefeld. Dort findet am 28. und 29. September wieder die SYN-IT statt, und die Kollegen von Synaxon haben uns gefragt, ob wir Lust hätten, unseren Channelcast dort mal sozusagen öffentlich live und in Farbe von der SYN-IT zu präsentieren. Wir haben gesagt, das ist eine klasse Idee, das machen wir gerne, und wir sind also dann am 29. September ab 14 Uhr dort auf der Bühne in der Bielefelder Stadthalle zu hören, zu sehen und zu erleben. Wir drei werden da sein. Wir werden uns dann auch noch einen Gast dann dazu holen von Synaxon, und werden dann halt zu viert oder zu dritt und dann mal zu viert, vielleicht auch in wechselnder Besetzung, werden wir dann unseren ganz normalen Channelcast mit den aktuellen Themen dort präsentieren. Sicherlich werden wir auch an der einen oder anderen Stelle auf die Veranstaltung eingehen.
Wenn wir schon da sind, natürlich.
Nee. Und also wir freuen uns da sehr auf diese Sendung. Ist absolut eine Premiere für uns. Wir sind super gespannt.
Super aufgeregt vor allen Dingen,
ob
Technik
schon
alles hinhaut. Also ich zumindest.
Also ich habe ja mit der Hanne Kaup von Synaxon, die dort verantwortlich ist für die SYN-IT, gesprochen, und die hat mir versprochen, das wird alles ganz wunderbar laufen. Ich habe gesagt, Christian, dass dir ganz wichtig ist, dass ein großer Tisch da ist und dass ausreichend kalte Club-Mate-Getränke zur Verfügung stehen. Und sie hat mir versprochen, das wird alles zu unserer besten Zufriedenheit dort vorhanden sein.
Klasse. Wie aber bekommen wir denn das Sofa hier nach Bielefeld?
Da gibt es schöne Stühle.
Das ist ja schon auch eine wesentliche Geschichte.
Wahrscheinlich gefällt es uns dann so gut, dass wir dann mal ernsthaft überlegen, hier, ob wir das Studio hier mal entsprechend ausbauen und uns so richtig gemütlich machen, so wie wir das haben wollen.
Ja.
Ich meine, so das Sofa finde ich ja so nicht schlecht, aber
ich finde das Sofa
ist halt
eine ganz gute
Lösung. Ja, ich sitze halt so neben dir, du musst dich ständig hin und her drehen. Ne? Mhm. Wenn du mit dem Damian sprichst oder wenn du mit mir sprichst, da geht der Kopf da an
hin und her. Macht er wenigstens ein bisschen Sport, der Andreas.
Bewege ich mich wenigstens einmal am Tag.
Ein bisschen Nackensport macht er, aber mehr nicht.
Genau so sieht das aus.
Ne? Dann hat er immer sein MacBook hier auf den Schenkeln liegen, hier, die schon ganz rot sind, weil die Kiste so heiß wird, oder?
Weil die Kiste das so geht heiß wird. Das geht noch.
Ja, das läuft nicht so richtig.
Das passt schon.
Ja, und auf dem Tisch so Quadratmeter mehr könnte man dann auch vertragen. Aber
ja, das ist definitiv richtig.
Ja. Aber sonst geht's uns gut. Macht total Spaß hier. Ich find's super gemütlich. Ja. Es ist auch immer total schön bei dir, Damian. Du versorgst uns mit kalten Getränken.
Danke, das freut mich zu hören.
Wir stehen anschließend immer noch zusammen, trinken noch ein Bierchen.
Ja.
Und quatschen immer noch ein bisschen. Das finde ich total...
Der also, Raucher unter uns raucht noch eine. Ja,
total angenehm. Oder? So, und heute,
ist es definitiv. Heute
haben wir keinen großen Zeitstress gehabt. Es läuft alles ganz locker und easy.
Ja. Ich glaube, wir haben die längste Sendung der Geschichte.
Das kann das sein? Nicht. Nein, das glaube ich auch
nicht. Das glaube ich ehrlich, nicht.
Wir sind jetzt bald bei 3,5 Stunden.
3 Stunden 8, ja, ein bisschen weniger.
Ja. Der sagt hier 3 Stunden 5, ja.
Nee, wir haben mehr.
Ja, das ist mehr.
Wir sind ja um Viertel nach
0:55, das kann ich.
Oh, kann Christian. Ja,
ach so. Um
Gottes Willen.
Interessant, das scheint
wahrscheinlich. Nee, ich glaube, der macht dann die nächste Datei nach 2 Gigabyte. Irgendwie so. Ich mache ja heute kein Audio-Backup. Also, wenn das hier nicht funktioniert hat heute, wenn der nicht aufnimmt, dann ist es. Dann haben wir heute nur fürs Internet gesprochen.
Aha.
Alles andere wäre weg.
Auch das wäre es wert
gewesen. Komplett weg.
Also, das ist definitiv richtig.
Boah. Die Krise. So. Sind wir alles losgeworden?
Ja. Ich denke ja.
Gut, dann sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Wieder schön gewesen. Ja. Auch vielen Dank für das nach wie vor ungebrochen tolle Feedback, was wir bekommen.
Ja.
Finden wir wirklich toll. Das motiviert uns auch einfach wieder ein Stück weit dort weiterzumachen. Wir freuen uns, wie gesagt, alle wahnsinnig auf Bielefeld.
Mhm.
Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Damian.
Wieso bei dir?
ja, für deine tollen Ausführungen.
Du kannst manchmal so undankbar sein.
Ich wollte dich echt jetzt nicht in Verlegenheit bringen.
Mich in Verlegenheit bringen.
Das schafft man so leicht nicht, Menzel.
Genau.
Ja, ich danke, wem danke ich? Ich danke einfach euch beiden, dass es wieder so locker, flockig hier und inspirierend zur Sache ging. Insbesondere danke ich natürlich dir, Andreas, weil wir das so abgesprochen hatten, dass du...
Hey, das ist ein total wichtiger Punkt.
Also, jetzt werden wir albern.
Ne? Nee, ich habe es jetzt nicht verstanden.
Das ist schon völlig
irrelevant.
Hat gerade nicht zugehört.
Wir haben es ja auch nicht verstanden.
Im eigenen Podcast. Ich bedanke mich bei Christian, der immer so schön zuhört.
Ich muss ja hier dieses ganze Geblinke da noch ein bisschen im Auge behalten, ob da nicht irgendwie was passiert. Ja, am Ende heißt es wieder...
Verdammte Technik
und so weiter, genau. Das wächst mir alles über den Kopf.
Wir müssen Schluss
machen. Das kann eine schöne Show werden in Bielefeld.
Bin ja mal gespannt, wie lange wir da durchhalten.
Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Vor allen Dingen, die Hörer kriegen es ja gar nicht mit, dass wir da oftmals auch ein bisschen austreten gehen. Ne? Machen wir erstmal auf ganz leisen Sohlen.
Also ich nicht.
Ist das schon vorgekommen?
Aber es kommt doch so aus dem, bestimmt so aus dem Sanitärhausbedarf, kriegt man doch bestimmt so Bettpfannen oder
Krankenhäuser.
Sowas. Krankenhäuser. Weil ich meine, ich sag mal, 3 Stunden oder 3,5 Stunden da oben sitzen, die ganze Zeit Mate trinken.
Ja.
Puh, ja, kann schon mal sein, ne?
Ja, sicher.
Ja.
Also die gute Frau, wie heißt sie nochmal?
Haub?
Ja.
Die soll bitte dann auch gleich immer so einen Weg ausweisen in direkter Art.
Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Toiletten.
Ich denke auch, das ist jetzt ein Thema ein bisschen abseitig.
Gut, also so, dann kommen wir zu unserem letzten Stück, das wir traditionell immer einspielen. Irgendwas Witziges, ich schaue gerade mal, was wir alles da haben. Ach, heute hören wir mal ein sensationell gutes Stück vom Sydney Carden. Das letzte Mal war es ja ein Liedlein über die Mittelaltermärkte.
Ja.
War auch sehr schön. Heute machen wir was Sydney Carden, ja, das ist ein schönes Telefonstück. So, also dann sagen wir auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ade.
Servus, ciao.
Jungfrau Matt, hallo?
Hier ist Sydney Carden, guten Tag.
Hallo?
Können Sie mir bitte Ihren Second oder Ihren First Trunk and Trash Cutter geben, bitte?
Oh, ich...
Je nachdem, wer gerade greifbar ist.
Okay. Billerbeck.
Sagst du bitte den Herrn Bescheid, ich habe ein Telefonat mit Deutschland, geht jetzt nicht. Hallo, sind Sie schon dran?
Ja, ich bin schon dran.
Ja,
Billerbeck.
Schön.
Guten
Sydney
Tag.
Carden, Frau Billerbeck, I call from Australia. Geben Sie mir doch mal den Heavy Overdose Administrator in Ihrer Firma.
Den bitte noch mal ein bisschen langsamer.
Den Chief of Permanent Lightning and Strike Detonator.
Wer soll denn das bitte sein? Sie sind jetzt in der Werbeagentur Jung von Matt. Das
ich weiß.
Sie, ja?
Haben Sie keinen Head over Heel Incoming Combinaten?
Ich weiß nicht, was das sein soll. Entschuldigung. Können Sie das mal auf Deutsch sagen, was das sein soll?
So viel ich weiß, ist das der Herr Ackermann.
Den gibt es bei uns gar nicht. Da haben Sie sich mich völlig verwählt. Sie sind in der Werbeagentur Jung von Matt in Hamburg gelandet.
Der war doch bei Ihnen Roadrunner für Lightning and Strike Detonator, oder
nein,
nicht?
Nein, 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 nein. Werbeagentur.
Dann geben Sie mir doch einfach mal den Support and Product Senior Stylistic Supervisor. Dann rede ich mit dem weiter.
Sowas gibt es bei uns auch nicht.
Wer macht denn da bei Ihnen die Post?
Die Post macht bei uns die Zentrale.
Den Head Over Heels Incoming Communications Assistance? Haben Sie sowas?
Dann gebe ich sie doch einfach in die Personalabteilung. Das wäre doch vielleicht am einfachsten.
Die Heavy Overdose Administration, oder
ich
wie das heißt.
Ich gebe sie mal runter an die Personalabteilung.
Danke.
Moment mal bitte. Carola Wendt, hallo.
Carola, hier ist Sidney Carden. Ich hätte gern den Second oder den First Junk and Trash Cutter gesprochen bei Ihnen in der Firma. Haben Sie sowas?
Sorry?
Den Junk and Trash Cutter.
Wer ist das? Sorry, dass ich da nicht auf der Höhe bin.
Ja, das muss doch der Herr Ackermann sein. Oder ist er jetzt bei Ihnen schon Chief of Permanent Outgoing Incomes? Das kann natürlich sein, dass der aufgestiegen ist.
Wer ist Herr Ackermann?
Verbinden Sie mich einfach mit dem Roadrunner for Lightning and Strike Detonator oder mit den Head Over Heels Incoming Communications Assistance.
Wenn der nicht
greifbar ist, dann nehme ich gern den Head of Overdub Loop Coordinator. Oder wenn alle Stränge reißen, dann geben Sie mir den Chef, den Direct Art and Production Support and Product Senior Stylistic Supervisor.
Vielleicht können Sie mir ganz kurz sagen...
Nochmal langsam, okay. Support and Product...
Ja,
Senior.
Bei Ihnen geht, bei Ihrer Anfrage. Vielleicht können Sie mir ganz kurz sagen, wo...
Ach, ich bin auf der Suche nach einem alten Schulfreund, dem Herrn Ackermann.
Der ist mir hier nicht bekannt. Seien Sie mir nicht böse, aber
nicht,
ich kenne Herrn Ackermann gar nicht. Wer heißt der mit Vornamen?
Wilfried, glaube ich.
Wilfried
oder
Ackermann
Jochem.
War nie in dieser Agentur tätig.
Gut, Frau Ackermann, dann bis hierher.
Mein Name ist Wendt.
Frau Wendt, dann ist hier doch eher das Radio PSR sinnlos Telefon.
Oh Gott.
Thank you.